Binärgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 110, heute mit Matt.
Marte.
Achso, Marte, mit Marte, mit Felix.
Marte.
Und an der VoIP-Leitung, der Friday war es, glaube ich.
Ja, Pfefferminztee.
Ja, Pfefferminztee. Nee, ich bin für Kaffee. Gut, Ingo ist auch da, Kaffee. Wenn ihr schon Pfefferminztee und Marte nehmt.
Aber Kaffee ist schon zu spät eigentlich.
Nee.
Das System nicht verstanden. Der Pfleidi und ich, wir haben beide das genommen, was wir trinken, glaube ich.
Ja, und?
Ja, ich habe auch ich hab das genommen, was du trinkst.
Ich habe das genommen, was ich heute schon getrunken habe.
Ist das ein Problem?
Voll gelogen. Voll hart gelogen.
Nee. Gut. Hätten wir das geklärt, kommen wir zum Blast from the Past, denn Leute haben uns irgendwelche Sachen auch gesagt, die irgendwie falsch waren. Irgendwie iMessage. Sorry, ich
ja, und auch an. die Dinge überholen sich eigentlich alle. Also wir hatten letzte Sendung, Felix und ich hatten über die DJI Phantom und Inspire Drohnen geredet und da ist dann so auch rausgekommen, naja, die sind ja schon so ein bisschen teuer, die liegen ja so im mehrere tausend Dollar Bereich und heute kam eine News raus, dass GoPro, der Hersteller von dem, die da dann immer die Kameras sozusagen transportieren wollen, ja, dass die auch nächstes Jahr, wahrscheinlich gegen Ende nächsten Jahres, eigene Drohnen vorstellen werden.
Das heißt, du musst dann die Dinge nicht mehr auf deinen Kopf schrauben, wenn du Extremsport machst, sondern hast du immer eine Drohne über dir.
Das wäre geil, wenn
das gibt's mittlerweile ja schon. Das ist ja das Geile, das ist ja das extrem Geile an diesen DJI-Drohnen schon, also an der Phantom. Du kannst sie schon so programmieren, dass sie dir folgt. Sie sind noch nicht so weit, dass sie das folgen per Image Recognition machen, aber wenn du es hinkriegst, dass du zum Beispiel jetzt ein Handy bei dir dabei hast, dass die ganze Zeit deine GPS-Location rauspusht, ja, an die Drohne, dann kann die dir folgen, natürlich.
Ich aber 5 Meter genau, aber ist dein GPS auch nicht genau genug.
Also ich sehe ja schon Tausende von Drohnen durch die Heidelberger Innenstadt schwirren, während sich Touris dabei filmen, wie sie durch die Stadt laufen. Also heutzutage machen sie das mit GoPros und Selfie-Sticks.
Ja.
Das ist wirklich so. Also das ist so ein Phänomen, das ist mir jetzt in den letzten paar Wochen aufgefallen, dass immer mehr Leute halt einfach sich dabei filmen, wie sie gerade im Urlaub durch die Stadt laufen oder an irgendwelchen Orten verweilen. Und in Zukunft werden das dann irgendwie Drohnen machen und dann gibt's vielleicht den Touri-Drohnen-War. So. Weil die ja dann irgendwie sich gegenseitig drauf haben und das wollen sie ja nicht und das wäre ja nicht cool und so. Aber schau mal.
Also das ist doch total geil. Also ich meine, früher haben das nur die Japaner gemacht, die irgendwie überall hingerannt sind und halt sich 1000 Fotos gemacht haben und dann hinterher sich die Sachen irgendwie, weiß ich nicht, im Album angeguckt haben oder so.
Nö, einfach für immer verschlossen.
Oder was auch immer, ja.
Sweet memories forever.
Und heute machen wir das alle selber. Also wir werden alle zu Japanern sozusagen. Mhm. Und machen das natürlich noch eine Stufe härter.
Weil also ich möchte nochmal dazu sagen, das hat der Ingo gesagt, nicht wir. No racist. Was? Egal.
Was? Ich bin Japaner, du nicht?
Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht.
Japaner aus Volgograd.
Vielleicht.
Also der interessante Punkt an der Sache ist natürlich genau der mit dem Preis dann, weil man halt schätzt, dass GoPro eher im noch günstigeren Segment von irgendwas 500 bis 1000 Dollar einsteigen wird.
Und da hast du direkt eine Kamera dabei, Mann.
Das schätze ich wiederum nicht.
Das ist ja
also ich glaube nicht, weil die Kamera bei GoPro allein schon irgendwie 350 Dollar kostet.
Ja, deswegen würde das doch passen.
Ja, das wäre dann ganz
cool. Kostet halt 800 Euro.
Ja, also egal wie, selbst mit Kamera noch extra dazu, ist es immer noch günstiger als so eine DJI-Drohne. Und ja, einfach auch Es passt ins Bild und man kann von dem, wie GoPro das bisher gemacht hat, das alles erwarten, dass das schon so kommen wird und dass das dann auch ein ziemlich wettbewerbsfähiges Produkt sein wird. Es ist auch nur so eine kleine Erwähnung.
Also was mich
Security und Public Safety, Public Safety.
Wenn das dann irgendwie nur 800 Euro pro Drohne ist, dann kannst du ja auch gleich 5 kaufen und kannst quasi deinen Spaziergang durch Heidelberg einfach aus allen Perspektiven filmen.
Ja, kannst ein 3D-Modell von dir machen lassen, während
du durch Heidelberg läufst.
Das kann ich schon machen, aber ich weiß nicht, dann gehe ich doch lieber davon in Urlaub und kaufe mir keine Drohnen.
Oder du holst dir einfach 8 Selfie-Sticks um deinen Hals rum.
Du kannst zum Beispiel auch die Drohnen für dich in Urlaub fliegen lassen und dir anschauen, wo es gerade am coolsten ist, ja.
Ach, das wäre tatsächlich eine
Marktlücke,
so Rucksäcke mit Aufnahmen für Selfie-Sticks, dass man die da reinstecken kann.
Also ich sehe das echt kommen, dass man irgendwie so dann bei Urlaubszielen oder so, bei so Urlaubslocations, man bald irgendwie so einen Drohnenrundflug vor dem Urlaub buchen kann, um sich auch wirklich anzuschauen, ob der Pool auch wirklich so toll ist und ob die Aussicht auch wirklich so toll ist wie auf den Fotos und so.
Das wäre ziemlich nice.
Sollte man mal hier diesen Holiday-Checks und dieser Welt irgendwie vorschlagen.
Ich habe gerade gedacht, jetzt kommt irgendwie so der Vorschlag, dass man so einen Stand aufbaut und da Selfie-Sticks verkauft, so wie irgendwelche Stände rumstehen, wo man dann irgendwie so, ich weiß ich nicht, Laserpoint oder sowas kaufen kann. Regenschirm mit Selfie-Stick, das war doch mal was.
Ja, das Geile ist, wenn du dann noch so ein Reflective Coating in den Regenschirm reinmachst, dann kannst du auch einen Blitz da hoch und
dann hast du noch eine Softbox, das wäre ja großartig.
Das ist eine Softbox, genau. So awesome. Nee, ich dachte eben wirklich so, dass man so auf die Seite von dem Retreat geht, ja, wo man irgendwie seinen Urlaub verbringen will und dann kannst du da so einen Drohnenrundflug so Streetview-mäßig live jetzt gerade die Drohne rumfliegen lassen.
Das wird und du kannst deine komplette Verwandtschaft teilhaben lassen und sie damit auf Facebook nerven. Guck mal, wie ich jetzt gerade auf diesen Klippen langlaufe.
Genau, buch dein persönliches Drohnenvideo jetzt.
Genau.
Ja. Hört sich gut an.
Ja, nee,
wir sollten Marketing machen.
Aber ansonsten, was ist denn eigentlich so jetzt mal, außer dass es ein nettes, aber teures Spielzeug ist, was ist denn so der Anwendungsfall für solche Teile? Also
Leute mit Paranoia dazu bringen, dass sie mehr Paranoia haben.
Ja, oder so irgendwie die Nachbarn bespannen oder so, oder irgendwie einfach nur Spaß haben damit. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das mir dann irgendwie $1,000 wert wäre. Also
doch, $1,000 ist nicht mehr so viel Geld einfach.
Das ist ja, es ist nicht mehr so viel Geld, aber es ist halt trotzdem noch, ja, wobei, ja.
Das geht alles, es ist so geil, weil es so billig geworden ist alles.
Also ja, relativ gesehen ist das halt echt nicht viel Geld. Ja. Und das Einzige, was jetzt sich dann noch entwickeln muss, ist halt so die Flugzeit von den Drohnen. Ja, also momentan haben die alle so Flugzeiten mit der Akkuleistung so von vielleicht so knapp 30 Minuten max. Mhm. Also da könnte ja keine Drohne hier uns während der Sendung die ganze Zeit aufnehmen.
Nee, die können wir aber irgendwo hinstellen, die muss ja nicht fliegen.
Ah, ich fände es schon cooler, wenn eine Drohne fliegt. Eine stehende Drohne ist langweilig.
Nee, das wäre total cool, wenn die leise genug wäre. Dann könnten wir jetzt im Studio eine Drohne platzieren und ich könnte Blickkontakt mit euch aufnehmen. Oder ich würde euch zumindest von oben sehen, was ihr denn dazu tut.
Du willst von uns, auf oben von uns herabgucken?
Und da sind wir wieder bei den Leuten, die Paranoia haben und jetzt noch mehr.
Nee, ihr könnt ja einfach auch eine GoPro bei euch ins Studio stellen. Eine Weitwinkelkamera würde es eigentlich schon tun, damit ich euch irgendwie sehe.
Das hatten wir ja alles schon mal und dann haben wir beschlossen.
Nee, das hat einfach nicht.
Aus Privacy-Gründen, wir wollen nicht beim Podcasten
gehen. Nee, es hat ja einfach nicht funktioniert. Ich glaube, das war das Problem.
Psst. Wir wollten
nein,
das.
Nein, genau. Weil wir podcasten immer nackt und wir wollten nicht, dass du zuguckst dabei.
Ja, aber
Felix kann bestätigen, wir podcasten nicht nackt. Ja, ich möchte es nur nochmal
unterstreichen. Dem ist korrekt. Also nur der Ingo podcastet nackt.
Ja. Also ich meine, von mir wisst das ja, dass ich immer nackt podcaste, aber das ist ja egal. Ich bin ja jetzt hier allein in diesem Raum, deswegen.
Jedenfalls auf der Hobby und Elektronik, wo ich die letzte Wochenende war, gab es auch so Modellbauzeug und da gab es auch diese Drohnen zum Fliegen quasi, also solche, die halt geradeaus fliegen und nicht irgendwo stehen bleiben können. So Flugzeugerteile. Und das ist alles so billig geworden. Da kriegst du quasi so ein Set mit Fernbedienung und mit allem Shit, kriegst du für 100 Euro. Und das ist einfach so krass, wenn du überlegst, dass das vor 5 Jahren alles so unendlich teuer gewesen ist und du das jetzt einfach nachgeworfen bekommst. Das ist schon echt, echt geil.
Ich finde halt auch neben dem Preis hat sich das halt auch so in der Bedienung so kommodisiert. Also früher und auch jetzt gerade noch sind wir so in dem Bereich, du brauchst noch so eine Fernsteuerung und du musst dich noch irgendwie mit was weiß ich so und so viel Achsensteuerung auskennen und Pitch, Yaw und Roll und was weiß ich. Und schon mit den Phantom-Drohnen und dem allen ist es ja mittlerweile eher so, du tippst halt auf einem iPhone Koordinaten ein oder sagst so Follow me und das ist halt auch noch neben dem Preis, dass es erschwinglich wird, ist es auch noch von der Einstiegshürde des, was man können muss, erschwinglich, ja, für jeden DAO, dass er halt mit so einem Ding was machen kann. Und dann die nächste Ausbaustufe, ich meine, die sind ja schon lange dran, Das hat ja schon lange begonnen. Die Hacker, die halt irgendwie dann auch coole Sachen damit machen.
Ja, das ist halt schon.
Deshalb finde ich das halt auch ziemlich fett, weil ich schätze mal so, wenn jetzt der Kongress ja demnächst stattfindet, dieses Jahr wieder oder eben nächstes Jahr, dann ist das bestimmt wieder auch ein interessantes Thema.
Ja. Also gerade auf dem letzten Camp war es cool, da hat einer so ein Helikopter, also so ein Helikopter mit Verbrennungsmotor, so ein richtig dickes Ding genommen und hat da halt eine schöne HD-Kamera rangehängt und ist da irgendwie eine halbe Stunde lang übers Campgelände geflogen. Also das war schon ziemlich cool so. Aber ja, wie gesagt, so der praktische Nutzen ist mir irgendwie neben rumspielen und irgendwie vielleicht mal die Nachbarn nerven, ist mir noch nicht so ganz klar, aber das wird sich dann vielleicht irgendwann mal zeigen. Vielleicht bleibt es auch einfach auf dem Niveau von, man hat ein ferngesteuertes Auto oder so und es ist halt ein nettes Hobby. Schauen wir mal.
Ja, rausgehen ist, glaube ich, ein entscheidender
Faktor
bei dem Ganzen.
Also, ja, man kann es ja irgendwie mit Geocaching oder sonst was oder wirklich auch mit Extremsport.
Genau, wir laufen nicht mehr hin, wir schicken unsere Drohnen.
Genau. Ja, Remote
Geocaching. Das ist so eine Drohne, die über einem Cache die ganze Zeit schwebt und immer wenn jemand kommt, dann fällt sie kurz runter. Doink, nimmt ihm den Cache weg.
Drohnen-Caching.
Drohnen-Cache. Ja, gut. Dann, was Ingo vorher schon angekündigt hatte, wir haben ja letztes Mal auch über die iMessage-Problematik berichtet und da hat der Jim in einem Kommentar daraufhin das nochmal alles sehr gut ausführlich erklärt. Also die Problematik dahinter ist die, dass wenn man sein Gerät bei Apple registriert hat, eine iMessage, also dann ist bei Apple hinten dran die Handynummer mit der iMessage Apple ID verknüpft und wenn jetzt jemand anderes an diese Handynummer was schickt mit einem iPhone, dann sagt Apple halt erstmal so, ah ja, das ist ja iMessage und macht das darüber und es kommt gar nicht an.
Computer says no.
Weil das an das so genau, könnt ihr da alles auch nochmal bei dem Link durchlesen. Wir haben einfach die besten Hörer.
Ja, die allerbesten Hörer.
So. Und außerdem Dinge, die Felix hier security-technisch benennt, werden dann auch gleich Realität.
Was?
USB Hacking-Sticks hatten wir doch letztes Mal irgendwie.
Ach so, hatten wir das?
Also wir hatten das mal irgendwie in der Sendung hier, dass auch USB-Sticks oder so,
ach so, ja,
an
ja,
Geräte
ja
dran gehängt werden, ja, mit Malware. Und jetzt haben wir hier den Fall mit einer E-Zigarette.
Schon geil, oder?
Mhm.
Die...
Naja, Rauchen ist halt ungesund, auch für deine Hardware, ne? Oder für dein Betriebssystem.
Für deinen Rechner.
Aber E-Zigaretten sollen jetzt zu Medizin quasi umgelabelt
werden.
Habe ich irgendwo gelesen. Weil die dir wohl helfen beim Nichtrauchen?
Beim Süchtigsein.
Ja, beim Süchtigsein, aber nicht ekligen Shit in deine Lungen ziehen.
Naja, aber ich meine...
Nicht ganz so
eklig. Okay.
Bringt das irgendwelche Zertifizierungsvereinfachungen mit sich oder wo ist der Hintergedanke?
Ich glaube, das ist einfach besser zu verkaufen.
Okay.
Wenn du sagst, ja,
also das ist ein medizinisches Gerät.
Ja.
Mhm.
Ah, und dann kann ich mir in Zukunft da auch so eine...
Kannst dir eine Apotheke kaufen, ganz einfach.
Okay.
Das,
wie weit sind wir vom E-Joint entfernt?
wahrscheinlich noch relativ weit.
Okay.
Aber vielleicht?
Also ich fand das tatsächlich interessant, als ich in Irland war, da gab es tatsächlich so Boutique-Läden, die haben nur so E-Zigaretten verkauft und ich bin tatsächlich auch schon an einem Krankenhaus vorbeigelaufen. Da stand dann irgendwie so ein Warnschild mit No Smoking and No Fuming drauf. Also die sind da irgendwie schon, ich weiß nicht, da ist es irgendwie gängiger als hierzulande oder ist es mir einfach mehr aufgefallen? Ich weiß es nicht, aber.
Was genau ist da gängig?
E-Zigaretten. Okay. Also wie gesagt, da laufen auch ganz viele Leute mit so Dingern rum. Fand ich ein bisschen irritierend, aber ja.
Aber ich habe letztens auch einen auf der Straße damit rum.
Ja, aber nicht irgendwie drei, vier hintereinander innerhalb von einer halben Stunde.
Nee, nee, das nicht.
Also sehr, sehr, sehr nervig finde ich, dass sich solche Leute dann, also weil sie ja sagen, ich rauche nicht, hatte ich jetzt auch schon zweimal erlebt, war wahrscheinlich dieselbe Person, dass die sich dann halt am Bahnhof irgendwie auch nicht in dem Raucherbereich aufhalten, sondern irgendwie halt runtergehen. Und ganz unangenehm wird's, wenn dir dann jemand da so diesen entstehenden Wasserdampf oder was auch immer das ist, dann so mehr oder weniger auch in deine Richtung pustet und wenn du ihn dann darauf hinweist, dass du das nicht okay findest, dann sagst du, ja, ist ja kein Zigarettenrauch, jetzt hab dich mal nicht so. Ja, ich mag's halt trotzdem nicht.
Ja. Nicht cool.
Verlieren irgendwie manche Menschen gleich aufgrund der hohen Technologisierung ihres Lebens wieder jeglichen sozialen Kontakt oder so.
Naja, manche Leute sind dann einfach Assis und die rauchen dann halt auch in geschlossenen Räumen und vielleicht sagen sie sich halt, es ist halt nicht so schlimm, wenn es eine E-Zigarette ist. Ist trotzdem genauso uncool.
Ja, ich meine, wenn man es nur zum Abgewöhnen benutzt und es jetzt irgendwie...
Man kann auch einfach so mit dem Rauchen aufhören.
Lässt.
Also, ja, ich finde es halt auch irgendwie lächerlich, dass man jetzt für sowas dann wieder sozusagen die ganzen Raucherbereiche noch gesetztechnisch umdefinieren müsste in Raucher und Benutzer von elektronischen Nikotinausbreitungsgeräten oder so.
Einnahmegeräten,
ja,
also, oder?
Einnahmegeräten, ja, Ausbreitung in die eine, Einnahme in die andere Richtung, wie auch immer. Fände ich jetzt nervig, aber es beweist halt wieder, gesunder Menschenverstand reicht nicht.
Leider nicht. Ja.
So.
Ich habe leider nicht gesehen, was genau, also die sagen hier mit der E-Zigarette, dass ein Virus auf diesem E-Zigarette drauf war, aber wie die das jetzt genau gemacht haben, ist nicht klar. Also hier steht nur, dass der Laptop up-to-date war, aber irgendwie musst du ja quasi noch, also bei den meisten USB-Sachen, musst du dann noch was machen. Du musst irgendwas drücken oder musst irgendwas ausführen, weil sonst wird es halt eine Tastatur und dann gibt es irgendwelche Dinge ein, aber das ist ja dann immer noch kein Virus. Also vielleicht ist ein USB-Stick und eine Tastatur gleichzeitig und dann führt er sich quasi aus, was ja eine coole Sache wäre.
Deswegen, ja, oder hat den Browser aufgemacht und eine Webseite gelauncht worden.
Ja, also was ich mir ja gut vorstellen kann, was du ja auch mit diesen USB-Switchblades hattest, die machen, also da war es dann nur so, dass sie quasi ein CD-Laufwerk waren und das dann Auto gestartet war. Und da war dann halt eine Echse drauf, die er dann gesucht hat, um sich selber auszuführen und so Quatsch. Wenn du dann natürlich alle Möglichkeiten hast, kannst du eine Tastatur werden, die dann quasi den USB-Stick sucht, den die auch ist, und dann das ausführt mit CMD zum Beispiel.
Das ist schon geil.
Schon geil, ja. Und das kannst du halt machen, wenn er gerade nicht hinguckt oder so.
Genau.
Ich meine, das ist ja auch immer das Problem.
War schon lange keine Eingabe mehr. Ah, vielleicht jetzt.
Ja, also du musst halt schnell sein. Schnell schreiben, aber das kann dein Computer relativ gut, wenn du ihn einsteckst.
Ja, das ist schon ein bisschen lustig. Deswegen lädt man ja solche Sachen nur noch an einem USB
Kondom
Charger.
Nee, USB
Kondom. Ja, entweder so ein Kondom dazwischen, genau, so dass du irgendwie nur noch die Sachen durchlässt, die da wirklich durchgehören, oder nimmst halt du nimmst halt so ein USB Stecki in die Steckdose Lade. Dings.
Ja, die Metapher, die hängt allerdings ein bisschen, weil ein Kondom lässt halt einfach mal nichts durch und keine Sachen, die da irgendwie durchgehören.
Okay,
weil
also ich verlinke hier mal das USB-Kondom, was du kaufen kannst, damit, was das für dich
macht. Ich weiß schon, was das ist. Hier. Ich kenne das, aber wie gesagt, die Bezeichnung Kondom ist da nicht ganz korrekt, finde ich.
Ja, also wenn das Produkt USB-Kondom heißt, dann kann man das schon mal sagen.
Wenn der Hersteller das so nennt. Es ist eine USB-Firewall.
USB-Firewall.
Ja, Firewall würde ich gelten lassen.
USB-Verhüterli.
Ja.
Ein
Only-Strom.
Gut.
So was ist.
Wenigstens gibt es sowas auch, von daher sind wir safe in dieser Welt, Gott sei Dank, wieder ein bisschen Sicherheit reingebracht.
Ich habe gerade laut nachgedacht und habe gerade überlegt, ob es denn auch eine USB-Pille gibt, die dann deinem Computer vorgaukelt, dass er schon infiziert ist. Aber ich glaube, das hilft nicht.
Eine USB-Pille danach gibt es, das nennt sich Antivirus.
Ja.
Antivirus Live-CD.
Ja, aber die hacken, lassen sich doch selber hacken oder so.
Alle
oder
werden gehackt.
Hacker werden hacken. Ja.
Irgendwelche Hacker werden irgendwann irgendwas hacken können.
Ja, war das nicht so, dass die Virenprogramme sich irgendwie nicht selber genug schützen und deswegen irgendwie übernommen werden?
Ja, ich meine, es ist halt ein generelles Problem, dass du halt eine Software hast, die halt Dateien parsen und inspizieren muss und die mit Betriebssystemrechten läuft und die ist halt auch von Menschen geschrieben und im Zweifelsfall halt auch anfällig für irgendwelche Buffer-Overflows und sonst irgendwas und dann hast du halt ein weiteres Einfallstor. Ja. Dinge.
Egal, kommen wir zu schönen Sachen auf dieser Welt. Die Tumblr der Woche, die der Pfleide wieder rausgesucht hat.
Ja, ich habe einen, It's Like They Know Us. Da sind so Bilder aus der Werbung und aus Webseiten, die irgendwie das Familienleben zeigen sollen mit lustigen Kindern, die verkrampft lachen und Gott, so. Ja, das ist so ein bisschen, die parodiert so ein bisschen die Werbewelt.
Scheiß Stock Photography.
Ja, fand ich ganz amüsant.
So ist es im realen Leben.
Ja, natürlich,
genau. Wirklich so, Mann. Kinder sind
ja
so.
Spannend, sich vorzustellen, was man, also wo so ein Stockfoto jetzt jeweils verwendet würde.
Windeln?
Ja, also die meisten sind ziemlich eindeutig zuordnbar, aber dann gibt's auch immer wieder so welche, die so.
Versicherung.
Klassisches genauso. Customer Support, ja, Frau mit Telefon.
Aber die eine Frau mit Telefon, es gibt nämlich nur ein Customer Support Foto. Okay. Mit dieser einen Frau mit Telefon, die Blonde, okay, mit den super blauen Augen einfach.
Aha.
Es gibt einen Hipster mit Manduka.
Genau, also, und der Rest ist alles Versicherung. Alles.
Alles, vor allem.
Kinderversicherung.
Vor allem die Frau im Hochzeitskleid mit dem nackten Baby.
Ja, Versicherung, alles Versicherung, Mann.
Ja.
Okay, vielleicht auch nicht.
Ganz vor allem die Frau mit
Mama
dem
Marienkäferkind. Mhm. Ja.
Schön, machen wir mal weiter.
Die Schwangere mit dem Fußball.
Und jo, der Hipster mit dem Baby.
Hipster mit dem Baby.
Ja. Okay, nächste. Aber ich glaube, den hatten
wir schon. Shit Recruiter Say. Ja, kann man immer mal wieder erwähnen. Was ist jetzt passiert?
Oh. Moment. Welches Bild hast du gesehen?
Das macht ja mein
Customer Care. Customer Care.
Zweitjob. Also, ich weiß nicht, ob wir das jetzt so gut beschreiben können, dieses Bild. Aber der Ingo hat ein Bild gefunden, wo eine Frau am Telefon ist.
Ich war Customer Support, eindeutig.
Und also ihr werdet es sehen, wenn ihr durch diesen Tumblr schaut.
Wir wollen einfach weiter runter.
Das ist sehr offensichtlich und der Ingo hat sich schon ein bisschen gefreut.
Ja.
Okay, machen wir mal weiter.
Der Ingo weiß, worum es geht.
Ja, genau. Ja,
machen wir mal weiter.
Der andere Tumblr?
Shit Recruiter Say. Das ist einfach nur mal so Auszüge aus Recruiter-Spam, den wir wahrscheinlich alle bekommen. Und der uns alle nervt.
Cool, yeah.
Und das ist einfach mal, sind mal so die Stilblüten von irgendwelchen seltsamen Recruitern zusammengefasst.
Machen wir mal einen Toten der Woche.
Ja, zwei Tote der Woche sogar.
TV-Hersteller Metz. Wer kennt die nicht?
Wer kennt die nicht? Wie Löwe gab es noch einen zweiten. Metz in Deutschland, die irgendwie teure Geräte hergestellt haben, weil es ist halt teuer in Deutschland zu produzieren. Und die sind jetzt auch pleite.
Oh, na gut, machen wir den nächsten. Was ist das?
Das nächste ist...
Ovi-Store.
Der Ovi-Store.
Oh nein, nicht der Nokia-Store, Mann.
Der Nokia-Ovi-Store.
Scheiße, was soll ich denn jetzt auf meinem Nokia-End fucking, was noch, diesen Ovi-Store benutzen?
60, Dings. No. Ja, ich kann dir erzählen, es gibt Hoffnung.
Ich weiß.
Hoffnung.
Ich weiß.
Opera übernimmt ihn.
Nee, echt?
Doch. Dann ist er ja nicht tot. Dann ist er ja nicht tot.
Ja doch, er ist danach nicht mehr Ovi-Store.
Achso, also
wieso, was? Haben sie das gesagt?
Ja, da heißt dann bestimmt Opera-Mini-Store.
Also was du ja machen kannst...
Der Mini-Store, gibt's da noch einen großen?
Der Maxi-Store. Also was du ja machen kannst, du kannst dann auf Kazaa deine Dienste immer noch piratisieren.
Total safe.
auf Kazaa kannst du dann deine Jar-Files laden oder so, die dann halt auf deinem Nokia Ovi-Phone geladen werden können. Ja. Ah ja, schön.
Good also time. total gut. Microsoft hat gesagt, den stinkenden Scheiß brauchen wir nicht mehr und gibt den irgendwie wieder zurück nach Skandinavien. Da kennen die sich da aus damit. Sehr gut.
Opera ist Skandinavien?
Ja.
Was ist das hier? Nokiamuseum.info. Was es nicht alles gibt, das ist unglaublich.
Was ist das? Kommen wir.
Ja.
Ja,
ja
machen wir weiter.
Nee, gut.
Kommen wir zum .com der Woche, weil auch diese Woche hat Kim sich mal wieder gemeldet. Also ja,
ganz schön lange keinen Kim
also bekommen. Also sowohl Kim Jong-un hat sich gemeldet, echt? Bringt jetzt seine Schwester irgendwie in den inneren Zirkel der Macht, habe ich gelesen. Ja. Ich wusste gar nicht, dass er eine Schwester hat, aber er hat scheinbar...
Auf einmal
hat er... hat auf einmal eine Schwester, die jetzt auf einmal ganz schön viel Macht hat.
Hat eine Schwester und die hat jetzt total viel Macht. Also dass der eine Kim und der andere Kim hat gesagt, ey, Dude, ich bin pleite.
Dudes? Oder
ja,
hat er das zu seiner Mega-Internet-Party gesagt? Oder wie ist das?
Dude,
auf seine Mega-Internet-Party. So, Leute, wir können nicht mehr weiter feiern. Vorbei
genau.
Einfach. Keine Internet.
Genau. Er hat irgendwie, scheiß viel Geld für scheiß Anwälte ausgegeben. Und deswegen ist er scheiß pleite.
Oh,
scheiß
und jetzt?
Pleite. Nicht cool.
Und jetzt?
Was weiß ich und jetzt? Ist mir doch egal. Also ich meine, keine Ahnung. Der muss halt seine Verfahren da irgendwie durchstehen.
Und dann?
Ja, was weiß ich, dann kriegt er entweder sein Geld wieder oder nicht.
Ach so.
Das ist auch immer so, du klagst irgendwie und dann kriegst du oder nicht. Ach, ich weiß es nicht.
Das ist ja blöd jetzt. Na gut.
bin Gott sei Dank noch nicht.
Er sieht ein bisschen traurig aus, aber immer noch genauso dick wie damals.
Ja, aber ich meine, wenn man schon mal 10 Millionen ausgegeben hat für in allen Welten, dann tun die anderen paar Millionen auch nicht mehr weh.
Ja, stimmt. 10 Millionen für Anwälte sind ganz schön viele Millionen.
Ja, diese Anwälte, ich weiß auch nicht, das ist halt einfach eine Seuche, so gefühlt.
Nicht nur gefühlt, ist einfach wirklich
die Wahrheit. Ja, ist lustig, ich habe da, ich habe vor kurzem mal irgendwie einen Artikel über The Rise of Bullshit Jobs gelesen und ich glaube, das erste Beispiel, was da kam, waren irgendwie Corporate Lawyers. Also, ja.
Ja, ja, es ist schlimm, dass man die überhaupt braucht. Und dann
nee, die braucht man ja nicht, das ist ja das Problem.
Die sorgen ja dafür, dass man.
Ja, also, ja, sie brauchen.
Nee, dass die, man, das, genau, dass sie gebraucht werden.
Ja, genau, also im Endeffekt sorgt die Tatsache, dass dieser Beruf existiert, dass er eine Existenzberechtigung hat, weil wenn eine Firma irgendwie Corporate Lawyers hat, die andere Firmen verklagt, dann brauchen die auch wieder Corporate Lawyers und darum ist das irgendwie so. Ja, so.
Das ist
und wenn die merken, sie haben nichts zu tun, dann suchen sie sich was,
das ist ein Perpetuum mobile der Arbeitsbeschaffung.
Oh ja, also es ist, yeah. Also es ist ja, quasi eine Arbeitsbeschaffung.
Es produziert aber nicht mehr. Es produziert ja nicht mehr.
Ja, genau.
Es produziert nicht mehr.
Naja, Perpetuum mobile heißt ja, es läuft ewig und macht dann noch mehr Energie draus.
Erstmal komplette
Selbsterhaltung.
Erstmal nur die Selbsterhaltung ist genug, dass es sich
ja, selber. Ja, aber da muss ja immer was reingeben, du musst ja Geld reingeben, dass es läuft.
Hä?
Du musst ja diese Corporate Lawyers.
Es geht ja jetzt nur mal darum, dass die Anwälte, die Corporate Lawyers, selber dafür sorgen, dass sie immer mehr Arbeit haben. Ja. Also gegenseitig. Hm. Also du brauchst
du
halt
musst trotzdem,
zwei. Du brauchst halt mindestens zwei Corporate Lawyers und dann Fibonacci.
Ja, aber du musst Energie reintun.
Fibonacci Lawyers.
Sprich, Geld verbrennen, dass das funktioniert.
Ja, das ist das Leiden, das du nachher ausbaden musst als Person, als Betroffener. Aber das Perpetuum mobile selber ist die Arbeit der Corporate.
Nee, ich bin dagegen, dass das Perpetuum mobile ist. Ich glaube, da muss man.
Ja, ich möchte das auch mit nichts Gutem verbinden.
Ich habe den Artikel übrigens mal verlinkt, soll das irgendjemand interessieren.
Ist so schön.
Okay.
Machen wir weiter.
Da kommen wir eigentlich auch gleich perfekt zu den News, weil darum geht's ja jetzt irgendwie auch in unserem ersten News-Artikel.
Compliance, ja. Energy.
Compliance, genau. Wichtig für die Compliance. Lawyer said.
Ja.
Ja, also wir haben hier im Podcast ja schon mehrfach von Slack geredet, dass der Fly die bei der Arbeit einsetzt, ich bei der Arbeit einsetze.
Oh, Instant Messaging Group Chat Döns.
Genau.
Ja, also Instant Messaging ist, glaube ich, nicht die richtige Bezeichnung.
Group Messenger.
Es ist so Gruppenchat oder irgendwie so, ja, Teamchat würde ich es mal nennen.
Genau. Und das ist ja ein ziemlich hippes, junges Startup gerade. Also über das Jung, da kann man nochmal reden, weil die gibt's schon ein bisschen länger. Aber jetzt kommt eine interessante Wendung in dem Ganzen. Sie werden nämlich nächstes Jahr was anbieten. Das hieß irgendwie Slack Plus.
Genau.
Also das nennen sie Slack Plus. Das ist ein Plan oder ein Feature-Set an ihrem Produkt dran, das dafür gedacht ist, Corporate, Big Corporate Companies zu gefallen. Ja, also sie sagen halt, ja, wir haben jetzt gerade die ganzen hippen Startups, die haben wir alle schon als Kunden und jetzt wollen wir auch noch so IBM, Microsoft, was weiß ich, wer noch alles. Wahrscheinlich auch so aus dem Bereich Healthcare und Banken und Versicherungen.
Also ich glaube eher letztere, ja.
Und ja, wahrscheinlich die anderen haben es alles schon. Also zumindest von Microsoft weiß man ja seit dem Satya Nadella-Ding, dass die das haben. Also dass auch Microsoft das nutzt. Jedenfalls wollen sie Firmen haben, die als Beschaffungsgrundlage für solche Software haben, dass es möglich sein muss, Nachrichtenverläufe zu extrahieren.
Und zwar alle.
Also dein Boss, dein Manager muss in irgendeiner Weise, also irgendein Boss in diesem Unternehmen muss das Recht eingeräumt bekommen, dann die technische Fähigkeit haben, Nachrichtenverläufe zu exportieren. Und dahingehend passt jetzt eben Slack seine Data Policy an, seine Terms und seine Privacy Policy passen die ja an und auch das Produkt, dass es das kann. Und
das hört jetzt gar nicht so gut an, muss ich.
Das hört sich nicht so gut an, genau, das ist der eigentliche Punkt. Also bei uns ging dann auch irgendwie gleich in der Org ein bisschen.
Das heißt, also sie speichern jetzt alles und der Firmenboss oder dein Teamboss könnte dann immer gucken, was ihr den ganzen Tag so geschrieben habt.
Naja, die Sache ist ja die, speichern tun sie die Sachen ja so oder so, weil deine Chatverläufe sind ja auch für dich persönlich durchsuchbar und so weiter. Ich glaube, also momentan ist es so, du kannst da irgendwie so eine Verfallsdauer für deine Personal, also für deine privaten Nachrichten definieren, wann dann irgendwie die Sachen gelöscht werden, und du kannst halt auch Nachrichten wieder löschen. Aber ich bin mir jetzt tatsächlich auch nicht sicher, wie da die Retention Policy ist, also wie lange die Sachen bei denen tatsächlich auf den Servern gespeichert werden. Du hast dann halt irgendwie momentan so keinen Zugriff mehr, und auch dein Chef hat jetzt irgendwie nicht die Möglichkeit, deine privaten Nachrichten einzusehen.
Genau. Also es gibt bei Slack, ganz kurz, ich kann das insofern auch halt sehen, weil wir selber bei meiner Firma einen eigenen Slack-Account haben. Ich kann einstellen für private Nachrichten, also das, was Leute sich untereinander in im One-to-One-Chat schreiben, und für Channels, also für das, wo mehrere Leute reden, kann man einzelnen Retention-Policies vergeben. Und
ja, für dich jetzt oder für die Firma?
Für deine Organisation.
Sowohl als auch. Also man kann, glaube ich, Default-Werte für die privaten Chats vorgeben, aber die Benutzer können das nochmal überschreiben und ihre eigenen Werte einsetzen im Standard.
Aber maximal geringere Werte. Nicht, also wenn ich sage 14 Tage, dann kannst du nicht sagen 30 Tage. So, und die Aussage von Slack ist, sie löschen das dann auch. Das heißt, sie hätten danach auch keinen Zugriff mehr drauf. Das ist auch eine Frage, das geht für mich jetzt aus der Stellung jetzt von Slack selber gerade nicht hervor, ob das in Zukunft dann anders wird. Also ob dann in Zukunft das trotzdem bestehen bleibt und nur für deinen direkten Vorgesetzten oder so, oder für erstmal nicht mehr sichtbar ist. Außerdem ist es noch so, dass Slack diesen Einschnitt in die Privatsphäre der User, also der kommen wird, jetzt mal versucht, so klein zu reden wie möglich. Und zwar gibt es dabei folgende Caveats. Das erste ist, das wird erst ab dem 01.01.2015 aktiviert und ist auch nur für Unterhaltungen ab dann möglich, sagt Slack. Daneben sagt Slack, okay, das kann nur eine spezielle Person in deinem Unternehmen, also es gibt dann halt so eine Special Role wieder im Slack, und nur wer diese Rolle hat, kann das, und das ist angeblich limitiert auf einen kleinen Nutzerkreis, wenn nicht sogar nur eine Person. Und sie sagen, sowas, so ein Compliance-Export muss schriftlich gefeilt werden, also für den muss schriftlich gefeilt werden bei ihnen und wird dann auf Einzelbasis von einem Slack-Mitarbeiter untersucht. Ja, okay, kann man viel sagen, ja. Ich habe es bei uns in der Unterhaltung im Slack dann selber auch mal so angemerkt. Ich fände das, prinzipiell habe ich da nichts dagegen. Ich hatte schon eher gedacht, so, das geht die ganze Zeit schon. Ich meine, wie ist das mit deinen E-Mails in deinen Exchange-Server? Da kann ja auch.
Der Admin kann immer rein.
Eben. Also das ist jetzt insofern jetzt nichts groß Neues.
Ja.
Oder nichts groß anderes. Es ist halt da jetzt auch noch schade. Ja. Und was ich mir persönlich halt gewünscht hätte, ist so ein Transparenzbericht in irgendeiner Weise. Wenn es das Feature schon geben muss, ja, wenn Corporate Law halt sagt, das Feature muss es geben, dann bitte so transparent wie möglich, dass zum Beispiel irgendwie pro Quartal oder pro Jahre von Slack oder auch in den jeweiligen Organizations ein Report veröffentlicht werden muss, wie oft sowas denn vorgekommen ist, und auch sowas wie, wenn jetzt irgendjemand meine Nachrichten bei Slack angefordert hat, dass ich nachträglich benachrichtigt werde. So betroffene Benachrichtigungen. Einfach Transparenz. Aber ich glaube, das wird nicht passieren.
Es gibt da mehrere Seiten dieser Medaille. Also ich glaube, das Feature ist so implementiert, dass du nur die Nachrichten dass du nur das komplette Archiv am Stück exportieren kannst und jetzt nicht die Nachrichten einer speziellen Person. Und,
na gut, aber okay, aber dann hast du halt die Nachrichten einer speziellen Person gleich.
Das ist richtig, aber ich meine, in entweder dem Blogpost von Slack selber oder in dem Verge-Artikel gelesen zu haben, dass dann alle auch eine Benachrichtigung bekommen, wenn dieser Export passiert. Das heißt, theoretisch gibt es die Möglichkeit, dass es gemacht wird. Wenn es gemacht wird, bekommen aber auch alle, weil halt die Nachrichten von allen Leuten, die dann halt betroffen sind, auch mit drin sind, bekommen die aber auch eine Nachricht, dass dieser Export stattgefunden hat. Das habe ich zumindest da so reininterpretiert. Ich suche mal kurz den die Textpassage.
Okay. Ja. Ja, der Trollmoment für mich war dann daraus gleich irgendwie zu folgern, okay, es wird in Zukunft so ein Startup-Perk sein, den Mitarbeitern zu versichern, dass sie nicht auf dem Slack Plus Plan seien. Ja, weil nur dann dieses Feature aktiviert ist. Dann, also Slack hat hier so eine Bulletlist von, okay, also erstmal ist das nur ein Feature vom Slack Plus Plan. Es ist standardmäßig nicht an. Es gibt einen Multi-Step Process. Und signed letter on company letterhead. Oh ja, das wird ja sehr schwer werden. Und ich sehe jetzt hier gerade. Doch hier steht, im letzten Punkt steht bei Slack, du hast recht, Flady, sobald das Feature, nicht sobald ein Report passiert ist, sondern nur, wenn das Feature für die Organisation aktiviert wird, werden sie alle Teammember über Slack darüber informieren, dass das Feature jetzt aktiv ist und ihre privaten Nachrichten möglicherweise.
Okay, also ich habe jetzt mal ein Zitat aus dem Verge-Artikel hier reingeschrieben. Es kann natürlich auch sein, dass die da irgendwas reininterpretiert haben, was jetzt tatsächlich nicht der Wahrheit entspricht. Ich bin mir nicht sicher. Aber naja, ist jedenfalls irgendwie blöd und weiß ich nicht, auch wenn es wahrscheinlich nie vorkommen wird, würde ich mich dann trotzdem beobachtet fühlen, was vielleicht auch Sinn und Zweck von so einem Feature ist. Weil sind wir mal ehrlich, also wenn Leute irgendwie miteinander kommunizieren wollen, dann kommunizieren sie miteinander und dann hilft halt auch irgendeine Privacy Policy, die man dann unterschreibt, oder irgendeine Firmenpolicy, die in der sowas drinsteht, dass die halt irgendwie das einfordern können, hilft dann halt im Zweifelsfall auch nichts, denke ich. Hm. Also ich weiß nicht, zur Not benutzen die Leute dann halt Facebook Messenger auf ihrem Smartphone und nicht auf dem Geschäftsrechner.
Solche Dinge, ja. Also das wird sich nicht verhindern lassen, dass die Leute sich außerhalb der Arbeit notfalls treffen und dann so reden, das passiert ja immer. Ich glaube, ja, also das Fiese ist halt so, Slack macht halt da so einen Deal mit dem Teufel, ja, sie wollen halt in diese Firmen rein, sie wollen halt die als Kunden haben und suchen halt nach irgendeinem Weg, wie sie das so hinkriegen, dass das mit den Regeln, die die Unternehmen als Grundlage haben, compliant ist und gleichzeitig sie vor den Usern nicht wie der blöde Depp dastehen. Ganz kurz, Pleidi, zu dem Quote, das du da rausgepackt hast, das ist im Prinzip nur eine andere Schreibweise von dem, wie ich es gerade gesagt habe. Es geht nicht darum, dass wenn der Boss einzeln einen Export anfordert, sondern es zielt darauf ab, wenn dein Boss einmal dafür sorgt, dass dieses Feature aktiviert ist, dann.
Okay, ich habe das so interpretiert, dass jedes Mal, wenn dieser Export gemacht wird, benachrichtigt wird. Hätte ich cooler gefunden, aber
naja. Aber es wäre ja auch super nervig einfach bei irgendwie 1000 Leuten, die dann alle gleichzeitig so eine fucking Nachricht bekommen. Dass jetzt,
naja, dann bekommen die halt alle eine Nachricht, ist doch okay.
Ja.
Naja, also ich meine, das ist ja jetzt keine Sache, die ständig stattfinden sollte, TM.
Also gut, einmal im Jahr halt und dann kommt das auf Glacier und
genau.
Ja, wahrscheinlich ist es deswegen wiederum so, die haben das bei Glacier abgelegt und können das nur im Bulk abfragen.
Ja, genau. Und immer bloß 10% davon aber.
Genau.
Ist ja mal klar.
Weil es wieder von Bendel eingelesen werden muss.
Ja, natürlich.
Oder die gute neue Welt.
Naja, das Problem ist halt, in einem Unternehmen, was irgendwie so nicht nur an einem Standort agiert, braucht man halt sowas irgendwie. Also ich glaube, für mich wäre es quasi unmöglich, meine Arbeit zu machen, weil ich halt nicht bei meinen Kollegen im Büro sitze, sondern halt irgendwie daheim. Und man braucht irgendwie so ein Tool. Und ich glaube halt, es wird früher oder später kein Tool in der Hinsicht geben, was so eine Funktion nicht anbietet, weil alle, also das sind alles gewinnorientierte Unternehmen und die wollen halt alle auch diese Firmen haben, die ihnen viel Geld bringen und das sind halt diese großen Versicherungen, was weiß ich, Banken, Enterprise, Fuba, Blub. Und ich glaube, früher oder später wird man da wahrscheinlich gar nicht drum rumkommen um sowas, auch wenn man es überhaupt nicht will. Es sei denn, man hostet halt selber. Und die Lösung, sowas selber zu hosten mit all diesen Features, die diese Dienstleister anbieten, das ist halt auch nicht ganz trivial. Also es ist irgendwie eine blöde Situation momentan und ich weiß nicht, ich eine gewinnorientierte Firma, die hat halt kein Gewissen. Sag mal's mal ganz krass. Und die hätten jetzt auch nicht
diese. Welche Firma ist nicht gewinnorientiert?
Ich glaube, ist Firma nicht sogar per Definition gewinnorientiert? Ansonsten bist du ein gemeinnütziger?
Ja, genau.
Ansonsten bist du die Lidl-Stiftung. Aldi. Nee, warte.
Warte. Ja.
Ja, eben.
Also ich glaube, Firmen sind von Prinzip her gewinnorientiert.
Genau. Ja, so im Kapitalismus ist es so.
Ja.
Verdammter Shit.
Ja, wie gesagt, und da ist jetzt halt das Problem, die wollen halt das Geld der großen Firmen abgreifen und die großen Firmen wollen dieses Feature und ich glaube, dass sie diesen Blogpost jetzt irgendwie auf die Art und Weise geschrieben haben, wie er jetzt geschrieben wurde, ist auch eigentlich nur ein Zeichen dafür, dass sie halt gerne auch die kleineren Startups behalten würden, weil die ansonsten halt alle davonrennen würden, weil ich glaube, bei HipChat haben sich alle drüber aufgeregt, als dieses Feature kam vor ein paar Monaten, haben wir glaube ich auch mal drüber geredet kurz. Und sagen wir mal, bei Slack drücken doch dann wahrscheinlich schon viele ein Auge zu, weil es zum einen ein Dienst ist, der ja coole Features hat und irgendwie zumindest funktioniert und sie es zum anderen irgendwie so versucht haben, so zu verpacken, dass es irgendwie so noch okay ist, aber Fakt ist halt, ich glaube halt so, wie soll ich sagen? Ist halt eine schwierige Situation, weil man will halt das Geld haben und die Firmen fordern sowas.
Ja, ich meine, einer der Gründe, warum bei Slack jetzt gerade viele auch ein Auge vielleicht zudrücken werden, ist dann auch wieder der. Du hast gerade HipChat angesprochen. Es gibt keine wirkliche Alternative mehr dann. Also ich kenne außer IRC. Slack und HipChat und hier Campfire, was einfach nur grottenalt ist.
Ab ins Usenet.
Usenet.
Genau, ja, DMCA Takedown. Mal bei deinem Provider anfragen, hier alles exportieren. Ja.
Nee, es ist tatsächlich halt wirklich so ein Problem, diese ganze Geschichte, weil es gibt halt auch keine guten Alternativen. Campfire ist de facto tot. Es gibt keine guten Clients dafür. Die werden auch nicht mehr weiterentwickelt. HipChat bietet genau den gleichen Scheiß. Plus es funktioniert bei uns im Büro, im lokalen Netzwerk nicht aus Gründen. Man kann sich einen Java-Server oder sonst was hinstellen. Da hat man aber diese ganzen Durchsuch- und Archivfunktionen und diese ganzen Bots und die Integration von Third-Party-Services nicht. IRC genauso. Das müsste man alles selber bauen. Und dann wird's halt schon
Leute,
schwierig.
Leute, setzt euch alle wieder in ein Büro und redet miteinander.
Mag ich nicht.
Nee, das ist tatsächlich halt auch für Firmen ein Problem, weil die Leute, die irgendwas können, die sitzen halt im Zweifelsfall nicht vor deiner Haustür. Und genauso ist es für mich halt auch so. Ich glaube, ich könnte den Job, den ich jetzt hier heute mache, könnte ich halt nicht machen, wenn ich hier die ganze Zeit im Büro sein müsste, weil ich dann halt irgendwie ständig in der Gegend rumpendeln müsste. Und da hätte ich halt keine Lust drauf. Und bei mir ist es noch okay, ich wohne nur 120 Kilometer von meinem Arbeitsplatz weg, aber das ist pro Weg. Aber das ist mir trotzdem zu weit, um da täglich hinzufahren.
Jo.
Und also irgendwie ist man halt schon in der Situation, man hat jetzt diese schönen neuen Tools und irgendwie ist man halt auch darauf angewiesen, um irgendwie sinnvoll arbeiten zu können. Aber gerade so, wir haben halt irgendwie alles Mögliche. Wir haben unseren Continuous Integration Service, wir haben GitHub, wir haben sonstige Dinge, alles an Slack angebunden, dass wir da Notifications bekommen, wenn irgendjemand einen Pull-Request stellt und sonst was. Wenn wir diese ganzen Features nicht hätten, dann würde es uns wahrscheinlich die Arbeit schon schwerer machen. Und da sind die halt momentan also quasi konkurrenzlos.
Ja, dann muss man es wohl nehmen und den Tod sterben.
Tja, so ist es, genau. Du musst ja nicht aktivieren, das ist so einfach.
Ja, oder
guck mal, wir haben dieses ganze Problem einfach gelöst, indem wir es nicht.
Ja, genau, oder ich denke, dieser Riesenplan, der wird auch sehr teuer sein, wenn er auf irgendwelche großen Enterprise-Geschichten ausgelegt ist. Das heißt, im Zweifelsfall wird es solche Firmen von der Größe, wie jetzt die, bei der ich arbeite, oder andere Startups, wird es wahrscheinlich gar nicht betreffen, weil die sich diesen Plan gar nicht erst leisten können. Oder diesen Tarif.
Okay, dann machen wir weiter.
Ja, ganz kurz, der Slack Plus Plan wird das Doppelte kosten vom normalen.
Ja, gut, das heißt, es ist ja gar nicht so viel Geld. Egal wie toll.
Also momentan Standard kostet $6.67 pro User und Monat. Und Plus wird bei $12.50 pro User und Monat anfangen. Ja. Und dann gibt's auch noch Slack Enterprise $50 bis $100 pro User und Monat. Also.
$100 pro
Uiuiui.
Ich habe einfach das
Versicherungen haben nicht. Geld, weil die haben Anwälte und Anwälte haben viel Geld.
Aber warum sollten die Slack benutzen? Die sind doch viel zu alt.
Ja. Schleck.
Verstehe nicht. Na gut, machen wir weiter.
Ja.
Jo.
Genau.
Schön. So, was gibt's noch für tolle Sachen?
Robot Security.
Jetzt ist
Overlord.
Genau. I for one welcome our new Robot Security Guard Overlords.
Ja.
Ja. Und zwar, Microsoft hat Robot Security Guards.
Echt?
Für sich, die, für ihr Gelände.
Laufen die da rum?
Ja, die sehen so ein bisschen aus wie Daleks.
Und das ist, ja,
das ist schon ganz schön geil.
Ja. Und bald stehen die vor deinem Office, ja, kurz noch den,
und sagen, wenn du in dein
Slack auch nur was Gefährliches eingegeben hast, noch nicht mal abgeschickt hast, ja, so wie bei Facebook, wir analysieren auch das, was die User nicht abschicken, ja, und schon steht der Dalek vor deiner Tür.
Also, nee, plötzlich also steht die, dann halt die, der Dalek hinter dir und sagt einfach, investigate.
Ja, genau. Genau. Also, die Roboter haben wohl noch keine Waffen. Aber, sie können wohl einen Human Officer rufen oder
Assist.
Ja.
Ja, sie haben ein LiDAR-System, das werden sie wohl noch hinkriegen, dich damit irgendwie dir das Augenlicht zu schädigen.
Ja, also sie brauchen super fette Laser auf jeden Fall.
Wahrscheinlich kannst du sie umhusten.
Also so wie die aussehen, sehen die auf jeden Fall so aus, als wenn du das Ding unbedingt umwerfen willst. Ja, also das steht da so und eigentlich willst du es umwerfen.
Aber dagegen kicken einmal.
Ja, weil die sind jetzt auch nicht so schwer. Nee. 136 Kilo, also den kriegst du schon noch umgeworfen, weil der steht halt auch so komisch wackelig.
Der sieht halt auch aus wie ein Riesenpenis. Der kann nicht wieder aufstehen, wenn er umgefallen ist. Entschuldigung.
Ein Riesenmikropenis. Also
ich glaube, ich würde ja so ein Teil einfach dann irgendwie, zu zweit kann man sowas schon tragen, einfach mitnehmen, ins Auto einladen und mal durch die Gegend fahren, dann mal gucken, was passiert.
Ja, hat der einen Staubsauger mit drin? Weil dann nehme ich den kurz mit, ja, das ist zu mir nach Hause.
Eigentlich ist ein Roomba.
Oh mein Gott, ich hätte gern Roomba, der aussieht wie ein Dalek. Kann mir das bitte jemand bauen?
Mit so einem Pümpel, ja, vorne.
Oh yeah.
Der, weißt du, der kann dann auch irgendwie mit seinem Pümpel, kann der dann auch unterm Sofa und so. Oder neben Sofa oder auf dem Fensterbrett Sofa, oder sowas saugen.
CouchDB Exterminator.
Also das ist auf jeden Fall, was, so stelle ich mir dann die Zukunft vor, wenn du irgendwie von solchen Dingern gejagt wirst. Polizei.
Ja, also ich stelle mir das vor allem so vor, wenn dir so ein Ding sagt, ja, weißt du, steht so ein riesen, sorry, Penis vor dir.
Riesiger Bandlager einfach.
Stay calm. Und du so, what?
Exterminate.
Wenn sie nicht ruhig werden, dann muss ich meinen Officer.
Also ich find's super. Und
du,
auch ein bisschen
und du lachst dich einfach nur krumm.
Ja. Genau, die haben auch schon voll gute Ideen, was man für Waffen an das Ding so ranbauen kann. So ein Taser oder Tränengas.
Zwei große kugelförmige, nein.
Nein, geht nicht.
Zwei Bowlingkugeln.
Ich weiß nicht, warum wir die rangebaut haben, aber wir haben gedacht, es sah gut aus.
Das ist gut, dann erschießen also nicht nur die Polizisten 12-jährige Kinder, sondern auch die.
Nee, werden nur getasert. Nur getasert.
Bisher.
Die überrollen dich. In Wirklichkeit, das Ding schmeißt sich dann so auf die Seite und dann rollt es so auf dich zu.
Also sie sagen, die haben die Roboter jetzt nicht für immer im Einsatz, sondern nur temporär.
Nur temporär, ja, nur bis morgen.
Ja, irgendwie wollen die für bei Demonstration.
Bei Demonstration! Ja!
Genau, ja. Nightscope, ich weiß nicht, was sie machen.
Ach, nö.
Jedenfalls, also ich fand das eine lustige Sache auf jeden Fall und so ist die Zukunft, wenn du dann gesetzt wirst von solchen Dingen. Mhm. Vorbei. Ja,
wir freuen uns schon.
Sie kriegen alle diese Dinge kriegen immer so die Form, also als ob die es vorausgesehen, die sehen doch auch so ein bisschen jetzt so aus, also wie diese bei dieser DJI Phantom Inspire Drohne,
ja,
die sehen jetzt auch so ein bisschen aus wie diese Teile bei Portal.
Oder bei, ja, auch bei.
Ja, also genau. Diese Drohnen, die da so rumstehen und dann klappen die auch auf und in der Mitte ist ein MG oder so.
Ja, genau. Oder wie von Wall-E das weiße.
Ja, Eve.
Eve. Genau.
Eva.
Genau, also sie sehen alle einfach so aus. Ich weiß nicht, warum sie die alle weiß machen, weil das ist auch voll blöd, wenn die dreckig werden, musst du die ja ständig putzen.
Ja, da gibt's ja dann eine Staubsaugereinheit dafür.
Genau, dann kriegst du einen extra Roboter, der deinen Roboter sauber macht.
Das wäre doch total cool, da könnte man doch dann die ganze Zeit mit so einer Drohne außen rumfliegen und die Drohne hat dann halt einfach irgendwelche Putzlappen dran. Und
ja. Robot Cleaning Robot.
Ja, auf jeden Fall.
Oder das ist dann am Ende der einzige Job, den wir Menschen noch haben, ist die Roboter sauber machen.
Ja.
Ja.
Gut.
Und ansonsten werden wir gesappt. Einfach.
Genau.
Scheiße, Roboter.
Schrubbfester.
Schön.
Wir freuen uns auf die Zukunft.
Geil, oder?
Das halten cool. Wir so fest. Auch die nahe Zukunft wird bringen, dass Firefox demnächst mit Yahoo sucht. Also zumindest erstmal in den USA.
Ja.
Aber okay. Ja, sie haben
also quasi mit Bing. Jetzt,
Bing. Ja.
Gibt's dann irgendwie wieder spezielle Builds für Deutschland und USA oder wie? Also gibt's ja wegen der Sprache schon eh immer, aber.
Scheinbar, ja. Also erstmal für die USA, was es dann für andere Länder heißt und ob das dann vielleicht nachzieht, ist jetzt noch nicht klar. Aber scheinbar hat Yahoo einfach mehr Geld geboten als Google. Vor allem Google hat ja seinen eigenen Browser schon. Für die ist es ja nicht mehr so wichtig wie am Anfang, dass sie da die Standardsuchmaschine sind noch. Und Yahoo hat gerade so viel Geld und die wissen ja nicht, was sie damit machen sollen.
Wo haben die dieses Geld eigentlich her, frage ich mich die ganze Zeit.
Gerade fragen. Gibt's noch?
Du erinnerst dich an diesen ganz großen Suchkonzern aus China, der letztens an die Börse gegangen
ist? Ja.
Ja, Yahoo war da zu großen Teil dran beteiligt und hat jetzt x Milliarden rumliegen und weiß nicht, was mit dem Geld ist.
Ach, Apple okay, das erklärt einiges. Ich habe mich nämlich die ganze Zeit gefragt, die können doch von ihr, die haben irgendwie so ein paar Popelprodukte, die können doch nicht so viel Geld abwerfen, dann bieten sie irgendwie die jedem auf Flickr einen Terabyte Speicher an und so für kostenlos. Also das kann doch irgendwie, ja, aber plötzlich macht alles Sinn, ja. Kapitalgeschäft.
Ja, die haben einfach gut investiert, ja. Und deswegen haben sie jetzt einfach ein paar Milliarden rumliegen und kaufen Dinge das und
Produkte
kaufen,
können sie ja nicht, aber
ja,
an die
ja, aber, ja,
investieren also, können sie.
Ja, obwohl sie da ja, also man sehe Flickr und was sie alles gekauft haben und danach schon wieder zugemacht haben, Flickr funktioniert noch, aber so ein paar andere Sachen, so ein richtig glückliches Händchen hatten sie in letzter Zeit auch nicht.
Ja.
Aber hey, sei es jetzt erstmal drum. Jedenfalls die Standardsuchmaschine demnächst in Firefox ist Yahoo. Gucken wir mal, was dabei rauskommt. Also ich meine, im Endeffekt, mir ist es jetzt pups egal, weil ich eh mit DuckDuckGo suche in letzter Zeit. Ich weiß nicht, ob wie schätzt ihr eure Eltern ein, wenn die jetzt eine andere Default-Suchmaschine vorgesetzt kriegen, würden die das überhaupt
merken? Bekommen sie ja tatsächlich nicht. Meine Eltern haben seit Jahren den gleichen Firefox installiert und der wird ja nicht die Suchmaschine umstellen, wenn er ein Update zieht.
Abgesehen davon, meine Eltern suchen ja nicht über den Firefox. Also die geben mir ja erstmal www.google.de ein.
Echt?
Ja, natürlich.
Nice. Hast schon gut konditioniert.
Ja.
Falls es zu diesem kommen sollte, dass aus Versehen die Suchmaschine geändert wird.
Ja, das www ist wichtig. Wichtig.
Ja, das verstehe ich.
Google.de.
Wichtig. Was, wenn du ein viertes Mal wichtig machst, dann ist es zu wichtig.
Das ist too damn important. Das ist wie wenn du Ausrufezeichen important hinten dran schreibst.
Ja. Oh, ja, ja.
Ja, nee, da kommt dann
HTTP-Code 4,
was gibt's denn noch nicht? Ja. 458 zurück für too important.
Genau, way too important.
Ja, aber was denkt ihr? Bringt es überhaupt irgendwas? Werden da Leute, die sich nicht damit auskennen, jetzt plötzlich mit Yahoo suchen oder stellen die dann erstmal alles um? Oder ist es wie bei deinen Eltern, dass sie jetzt sagen, sie tippen eh immer erstmal google.de ein, bevor sie www.google.de, sorry.
So viel Zeit muss sein, ja.
Bevor sie irgendwas im Internet machen, in diesem unsicheren Internet da draußen. Also,
ich glaube, das kommt ganz drauf an, wenn du mit sowas anfängst, dann ist es ja nicht das Problem. Und wenn du es umstellst, ja, da werden ein paar Kinder auf dieser Welt halt irgendwie mal kurz Anpassungsaufwand haben und den Leuten erklären müssen, dass auch das Internet ist, ja. Also, die werden dann aber sagen, ja, das Internet sieht jetzt anders aus.
Aber es ist nur noch das gleiche Internet.
Das Internet hat ein Update bekommen und jetzt ist es halt lila und weiß ich nicht.
Das ist Internet lila.
Ja, ist halt so.
Ja, ich hab dem Netz einfach auch so ganz viele Berichte gelesen oder so Tipps gelesen, so ich glaube ich bei TeamViewer oder so, wie man solchen Leuten denn Dinge erklären soll. Ja, und man soll halt nicht sagen, mach Firefox auf, sondern such den Fuchs, der die Welt anguckt oder so. Ja, und so ähnlich ist dann halt auch da. Sag nicht zu denen, mach den Browser auf, sondern das Programm, das Internet startet.
Mach das Internet auf.
Ja, und genauso,
sag doch einfach, mach das fucking Internet auf.
Ja. Und dann ist das halt auch nicht die
Computer, das Internet auf.
Genau. Das ist dann halt nicht die Suche, sondern das Internet.
Ja, also ich meine, im Zweifelsfall kann man da auch irgendwie mit irgendwelchen Themes oder sonst was arbeiten. Also ich glaube,
User-Style-Sheet.
Nee, also ich glaube,
gibt's das schon?
Nee, das ist auch wie Google.
Ja. Also ich glaube, die Leute merken es dann oft gar nicht. Also ich habe tatsächlich meine Eltern einfach auf einen Firefox konditioniert, indem ich einfach das Internet Explorer-Icon versteckt habe und dem Firefox ein Internet Explorer-Icon gegeben habe. Also hat auch funktioniert.
Also ich bin gerade mal wieder auf yahoo.com gewesen. Ich war da so quasi noch nie. Und es sieht einfach aus wie die GMX-Startseite.
Ja, das ist ja auch so, GMX.
So traurig einfach.
Also die Erfindung von GMX. Also.
Oh, ein ekelhafter Fisch.
Ja, geil, oder?
Das Dragon. Was man sich ja, auf jeden Fall. Das Nee, ich glaube, da was passiert denn, wenn ich da jetzt noch Binärgewitter suche?
Wahrscheinlich das Richtige.
Auf jeden Fall ist der Kim mit seiner Schwester auch.
Naja.
Ja, aber die.
Naja, sagen wir es mal so, da ist halt plötzlich alles lila.
Aber das sind doch Google-Suchergebnisse da in der Mitte.
Nee, kann ich sagen.
Das sieht doch voll nach Google aus.
Das Bing.
Bing.
Oh, Bing.
Bei mir ist auf der rechten Seite auf jeden Fall die Hälfte frei. Das ist so ein bisschen wie Google Plus ganz am Anfang, wo einfach nichts ist.
Ja, das auch nennt sein, sich,
dass da ein Google, dass da ein Adblocker aktiv ist und eigentlich müsstest du da viel Werbung sehen.
Nee, das nennt sich vorausschauend.
So. Oh. Warte mal, das ist ein guter Plan. Oder?
Vorausschauendes Responsive Design.
Wer war
Disable temporarily, kann ich das hier?
Oh, die Seite ist halt nicht mal responsive. Oh, ja.
Oh Mann, was können die eigentlich?
Ja, powered by Bing steht ganz oben.
Bing!
Schwachmatenhaufen. Wirklich nicht mal responsive die Seite. Was können die eigentlich?
Achso, nee, auf der rechten Seite ist immer noch keine Werbung. Ich habe jetzt meinen Adblocker ausgemacht.
Es war ja auch nur ein Tipp vielleicht. Ich sehe auch keine Werbung, aber hätte ja sein können.
Wo ist denn hier die Werbung? Das macht doch keinen Sinn.
Wo ist denn hier die
Werbung? Ja, ist so ohne Witz.
Wann ist denn hier
das
die
ist
Werbung?
Das Internet, da muss doch das irgendwo Werbung
doch
sein.
Ja, ist doch so. Ich meine, es kann doch nicht sein, dass du auf Yahoo bist und dass du da keine Werbung irgendwo
hast. Wo ist Herr Wang, der mir seine Medikamente verkaufen will?
Ach gut, der fünfte, sechste Link ist gleich der Inbegriff von Frickelsystem.
Ja, natürlich.
Hätten wir es mal wieder.
Binärgewitter.
Ja. Yahoo, der Inbegriff von Frickelsystem.
Yay.
Okay. Gut. Auf jeden Fall haben sie viel Geld. Sie wissen zwar noch nicht, was sie damit machen, aber erstmal bunt rumkaufen.
Ja.
Und ich meine, lieber das Geld Firefox geben, als anderen Blödsinn damit machen. Ne? Und ja, Mozilla Foundation hat damit natürlich die Möglichkeit, etwas mehr Unabhängigkeit von Google zu gewinnen. Das ist auch gar nicht.
Ja, und etwas mehr Abhängigkeit von Yahoo dafür in Kauf zu nehmen. Also ich meine, das kommt ja irgendwie dann aufs Gleiche raus.
Ja, also ich meine, sie werden ja immer noch für Deutschland und andere Länder Geld von Google kriegen.
Ja, aber ich denke in Zukunft wahrscheinlich weniger, oder?
Ja, auf jeden Fall weniger.
Also.
Aber trotzdem hast du jetzt mal eine andere Firma, die da Geld reinpumpt.
Also ich denke, im Zweifelsfall ist es auch ganz gut, sein Einkommen so ein bisschen zu diversifizieren, wie man so schön sagt, damit sollte einer der Kunden abspringen, die nicht irgendwie gezwungen sind, alle Mitarbeiter zu entlassen oder einen Großteil der Mitarbeiter zu entlassen, sondern irgendwie halt noch weitermachen können.
Jetzt haben wir ganz auf Google erwähnt, gehen wir doch gleich zu Google Flat Buffers.
Ja, Google hat irgendwie mal wieder eine neue Library rausgebracht, wie sie es denn so öfters tun. Nach Protocol Buffers jetzt Flat Buffers. Ja, fand ich ganz interessant. Also das ist irgendwie eine Serialization, also so ein Datenformat, ein binäres Datenformat, was eigentlich für C++ gedacht ist. Aber auch Support für Java und Go bietet. Und ich glaube, das Besondere daran ist, das bietet einem Zugriff auf die Daten, die man da so binär bekommen hat, ohne dass man sie irgendwie parsen oder auspacken muss, sondern die arbeiten quasi auf den rohen Daten, die sie da so reinbekommen. Und irgendwie die Idee ist, sowas für High-Performance Gaming oder irgendwelche anderen Sachen, die sehr performance-kritisch sind, wo es halt auf Rechenzeit ankommt. Finde ich, sieht schon mal ganz gut aus. Also im Zweifelsfall wird das vielleicht auch noch auf andere Programmiersprachen portiert. Könnte man sich dann mal angucken, wenn man es braucht. Also ich bin jetzt nicht so, weiß ich nicht. Also ich bin jetzt nicht in dem Bereich, wo es auf super High Performance ankommt und bei mir reicht im Zweifelsfall auch ein JSON. Aber finde ich mal ganz interessant, dass es da irgendwie auch so in Transportformaten so ein bisschen Innovation gibt.
Okay.
Also ist unter.
Machen die irgendwie was anders oder so?
Wie bitte?
Also machen die irgendwas anders oder besser als jetzt Protocol Buffers? Ich habe das nicht verstanden, was jetzt hier unten steht.
Naja, Protocol Buffers parst die Daten, die du reinkommst, muss es halt erst nochmal parsen, erst nochmal in ein anderes Objekt umkopieren, bevor du dann irgendwie damit arbeiten kannst, was halt Rechenzeit kostet und was halt auch mehr Speicher kostet und was dann halt auch wieder auf Garbage Collection oder Memory Management geht. Und im Fall von Flat Buffers ist es halt so, dass du dann halt irgendwie, du kriegst ein Binärpäckchen rein, dann wirfst du das gegen Flat Buffers und dann kannst du direkt darauf arbeiten, ohne dass du da irgendwie noch das Teil komplett irgendwie parsen musst oder umpacken musst oder so. Und
Da gab's ein anderes Projekt, wie hieß denn das? Das war auch irgendwie Captain Awesome oder so, awesome? Sowas irgendwie so, Irgendwie so eins. Awesome. Und die haben auch gesagt, ja, wir sind unendlich mal schneller als Protocol Buffers, weil wir gar nicht parsen müssen.
Also,
und das war quasi also, das Gleiche und es gab schon vor zwei Jahren.
Also es gab Message Pack, könnte das sein? Aber ich glaube, Message Pack war nochmal irgendwie, also ist auch ein Binärformat, aber ist eher so an JSON angelehnt.
Shit, ich find's.
Ja, vielleicht findest du der Chat.
Ja, ich meine, ihr könnt
genau, also ich weiß, könnt ihr mal. Hier, Captain Proto. Captain Proto war es. Und Captain Proto ist hier infinitely faster. Ich mach das einfach mal dazu, weil das quasi das Gleiche ist. Es ist so schön.
Ja.
Alles wiederholt sich, nur dass es nicht von Google
ist. Ja, genau. Also das ist halt von Google, ist Let unter Apache-Lizenz und es gibt auch irgendwie ein White Paper, wo man sich mal angucken kann. Naja, das White Paper sind irgendwie zwei Bildschirmseiten. Und es ist nicht wirklich ein Paper, sondern das ist einfach nur ein Teil ihrer Seite. Es ist irgendwie ein weißer Hintergrund, aber es ist kein Paper.
Genau.
Tut mir leid.
Also Google. Du willst auf jeden Fall deinen Captain Proto haben, weil das ist schon abgestanden. Das gibt's nicht schon.
Ja, die Frage ist, ob es abgestanden.
Hat keiner benutzt.
Ja, die Frage ist halt, ob es tatsächlich benutzt wurde oder nicht. Ich glaube, Flatbuffers wurde intern bei Google auch schon eine Weile länger benutzt, als es jetzt irgendwie so die letzten paar Tage, nachdem es veröffentlicht wurde.
Okay, ich lese mal ganz kurz den ersten Abschnitt zu Captain Proto vor. Captain Proto ist ein insanely fast data inter-exchange format and capability-based RPC system. Think JSON except binary. Or think protocol buffers except faster. In fact, in benchmarks, Captain Proto is infinitely times faster than protocol buffers.
Das ist gut.
Also ich finde, das hört sich genau richtig an.
Was die halt sonst noch anbieten, ist irgendwie starke Typ-Checks und irgendwie die Möglichkeit, deine Formate zu versionieren, sodass du dann halt auch abwärtskompatibel bist, so, dass du halt auch noch irgendwie so, wenn du jetzt irgendwie eine Nachricht im alten Format bekommst, dass du die irgendwie trotzdem noch benutzen kannst, so. Und das soll halt irgendwie super schnell sein und Dinge. Wie gesagt, ist jetzt nichts, was ich irgendwie wahrscheinlich benutzen werde, aber ist mal cool, dass es sowas gibt und wenn man irgendwie so ein Multiplayer-Game oder sowas schreiben will, dann ist es wahrscheinlich ganz cool.
Also auf der Captain Proto-Seite gibt es auch eine Gegenüberstellung von den ganzen Sachen, Protocol-Buffers, Captain Proto, SBI und Flat-Buffers und da kann man sich dann anschauen, was
Flat-Buffers ist da schon mit
drin. Ja, das ist da schon mit drin.
Interessant.
Ich mach das da einfach mal dazu. Vielleicht will man ja lieber das haben, wer weiß.
Vielleicht, also ist vielleicht auch cool, so.
Ja, die bei Captain Proto sind so schnell, ja, dass sie auch
Flat Buffers unendlich schon, mal schneller einfach. Unendlich mal schneller. So schön. Also, ja, also das ist auf jeden Fall schon ein bisschen älter. Mal gucken, wann der erste Commit bei Captain Proto war. Weil das kann man sich in GitHub angucken.
Gut, während du das guckst, gehen wir schon mal weiter.
Na gut.
Google, noch weiter?
Ja.
Bring Lovefield.
Genau, also im Gegensatz zu Flatbuffers ist es tatsächlich was ich vielleicht irgendwann mal benutzen könnte, weil das hat irgendwie was mit Web-Dingen zu tun. Das finde ich ganz interessant, auch weil es von Google kommt. Also wir erinnern uns noch, es gab noch so vor dieser ganzen HTML5-Welle gab es mal für ein Browser-Plugin, das nannte sich Google Gears. Erinnert ihr euch daran noch?
Mhm. Ja.
Und Google Gears.
Die furchtbaren alten
Zeiten. Ja, Google Gears hatte unter anderem auch die Möglichkeit, persistenten Speicher in Form von einer Datenbank im Browser anzubieten. Und zwar.
Das hat halt DOM Storage vorgebaut.
Genau. Also es hat dir quasi eine SQLite-Datenbank im Browser gegeben. So. Als diese ganzen HTML5-Datenbanken, also so, was jetzt irgendwann mal IndexedDB wurde, angefangen haben, gab es auch immer noch die Möglichkeit, SQLite im Browser zu verwenden. Das ist dann, glaube ich, dieses DOM-Storage geworden, was der Matt gerade gemeint hat. Oder täusche ich mich da? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, wie diese API
also, ja.
Hieß.
Bestimmt. Ja, das ist am Ende DOM-Storage.
Genau, und irgendwann sind sie...
Oder Web-Storage.
Genau. Und irgendwann sind dann die Browserhersteller oder dieses HTML5-Konsortium auf die Idee gekommen, ja, es ist vielleicht doch nicht so cool, eine relationale Datenbank im Browser einzubauen, sondern wir wollen eher was so ein bisschen mehr wie JavaScript ist. Und dann kam da ja diese IndexedDB raus und das ist quasi so ein Document-Store auch im Browser. Also quasi, du kannst da so JSON-Objekte speichern und indizieren und die sind halt auch schnell durchsuchbar und so. Und da gibt's eine Query-Sprache, die halt auch so ein bisschen aussieht wie JSON oder die eigentlich JSON ist. Und interessanterweise hat Google jetzt aus irgendwelchen Gründen Lovefield gebaut, was wiederum eine JavaScript-Library ist, die auf IndexedDB oben drauf sitzt und da eine relationale SQL-Datenbank nachimplementiert oder als Query, also die quasi eine Query Engine, eine SQL-Query Engine auf IndexedDB oben drauf ist.
Also man hat IndexedDB gemacht, weil es ja nicht so cool ist, relationale Datenbanken im Browser zu haben, und jetzt hat Google auf eine IndexedDB wiederum relationales Interface.
Ja, aber tatsächlich passiert das in letzter
Zeit. Wupp.
Nee, aber tatsächlich passiert sowas in letzter Zeit relativ häufig.
Ja, wir hatten das dem letzten Mal so mit Compiling.
SQL war doch nicht so schlecht. Lass uns wieder zurückgehen zu SQL.
Ja. Und dann können wir darauf dann ja wieder einen anderen Wrapper machen, der es dann aussehen lässt wie NoSQL.
Ja, genau. No. Das decken wir so lange bis in die Unendlichkeit. Genau.
Bis in die Unendlichkeit, bis Protobuf. Ja.
Nee, also ich denk, die Motivation ist halt, IndexedDB ist und bleibt ja trotzdem ein Document Store. Und das, was man da rausholt, das sind auch Dokumente. Also das ist jetzt nicht so, als ob da irgendwie das dann irgendwie so komplett aussieht wie eine relationale Datenbank. Das ist es nicht. Aber die Art und Weise, wie man da Queries absetzt, die sieht dann halt anders aus. Und vermutlich ist das dann einfach so ein Wrapper, der dann halt IndexedDB-Queries aus SQL generiert. Okay. Die Frage ist jetzt, ob man das unbedingt will oder nicht. Die Tatsache ist halt schon, dass sehr viele Entwickler, gerade Webentwickler, halt SQL können und da irgendwie nicht nochmal einen weiteren Dialekt lernen müssen, sondern schon in der Lage sind, sehr komplexe Queries in SQL zu formulieren, was sie vielleicht in der anderen Query-Sprache nicht können. Deswegen.
Oder was halt lang braucht, was man halt erstmal wieder lernen muss.
Und das Schlimme ist ja, das ist mir an mir selber aufgefallen, SQL sinkt halt irgendwie früher oder später auch ein. Also ich habe SQL irgendwie in meiner Berufsausbildung gelernt, dann habe ich es wieder im Studium gelernt, dann habe ich zwischendurch mal irgendwie hier mal was gemacht, da mal was gemacht. Das Schlimme ist, ich kann jetzt irgendwie, auch wenn ich es nie explizit wirklich... Ich
kann immer noch SQL!
Ja, nee, das Schlimme ist tatsächlich, ich bin jedes Mal wieder entsetzt, wenn ich denke, oh, ich möchte hier einen komplexen Query machen, und dann tippe ich ein bisschen Zeug runter, wo ich denke, ja, das könnte jetzt richtig sein. Und das funktioniert dann teilweise auch. Und obwohl ich irgendwie so immer versucht habe, auch irgendwie in Sachen NoSQL-Datenbanken und so irgendwie mich von relationalen Datenbanken fernzuhalten, es geht halt doch nicht. Und ja gut, jetzt bin ich halt auch schon...
Man denkt halt bei Querying irgendwie instinktiv, also mir geht's da ähnlich im Fall, man denkt instinktiv an SQL. Ja. Also ich habe halt viel in meinem früheren Job lange mit SQL. XPath gemacht.
Nicht nur an SQL, in SQL.
Ja, also genau, man denkt gleich so Select, Stern und los
und geht's. Dann,
ja. Ja, also ich habe auch beruflich lange XSLT und XPath gemacht, oh mein Gott.
Tut mir leid, ja.
Und da war es dann auch immer so, dass man sich immer wieder gewünscht hätte, so es gäbe so ein Parser oder irgendwie sowas, dass man so ein SQL-Query schreiben kann, also dass man den DOM wie so eine Art relationale Datenbank betrachten könnte, mit ziemlich tiefer Verschachtelung natürlich, und SQL schreiben könnte, und das macht einem XPath-Query draus. Weil XPath halt einfach schrecklich ist mit seinen Knoten und Zeug. Aber ja. Ja, vor dem Hintergrund finde ich das dann gar nicht mehr so trollwürdig.
Ich fand das auch ganz interessant. Ich war irgendwie vor 2 Wochen, das war der Grund, warum ich bei der letzten Sendung nicht dabei sein konnte, da war ich irgendwie auch auf diesem, wie nannte sich das Ganze, Microsoft Technical Summit. Das war irgendwie auch so eine Veranstaltung von
Pure Technology.
Ja, genau, das war so eine Veranstaltung, wo sie halt irgendwie so ein bisschen neue Technologie und sonst was gezeigt haben. Das war auch irgendwie was in Deutsch. Und die haben auch so ein Time-Series-Analyse und sowas, also so Echtzeit an Query-Mechanismen gezeigt, die sie jetzt irgendwie neu bringen. Und die werden tatsächlich auch mit so SQL-artigen Dialekten gequeried, obwohl das eigentlich gar nichts mit relationalen Daten zu tun hat. Allein aus dem Grund, weil die Entwickler diese Sprache halt können und irgendwie mit diesen Queries was anfangen können. Ja.
Praktisch.
So viel zum Thema.
Ja. Schön.
Also ich weiß nicht, ob ich das irgendwie jemals benutzen werde, aber wenn jemand irgendwie da einen Use Case für hat, kann man schon machen.
Kann man es schon machen, genau. Kommen wir von Sachen, die man machen kann, zu Sachen, die definitiv, oder nee, zur Sache, dass man immer alles kaputt machen kann. Ja?
Oh also man
kann nicht nur ja. Sachen kaputt machen, man kann sie auch immer kaputt machen und aus der Kategorie heute less.
Genau, also wir hatten letztes Mal Strings, was man kaputt machen kann. Strings, das Tool, das Unix-Tool, was alle Leute benutzen, um ihre Malware zu proben.
Ja.
Kann man quasi dann direkt geowned werden mit. Und diesmal ist es less, also das bla 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 irgendwas machen und dann pipe less, dieses less pipe.
Ja.
Weil das Ding kann jetzt auch schon wieder viel, 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 viel mehr Dinge, als es eigentlich tun sollte. Es sollte nämlich eigentlich nur so ein
Pager
sein. Quasi ein Pager sein, genau. Aber es kann halt so viel, es kann irgendwie bunt machen und es kann irgendwelche anderen Sachen parsen und dann damit irgendwelche Dinge tun und so. Was es eigentlich alles gar nicht soll, aber es trotzdem kann. So, das wäre jetzt prinzipiell kein Problem, wenn die Sachen nicht alle unendlich alt wären. Diese ganzen Formate und so, was es alles kann, sind alle so alt, zum Beispiel CPIO und oder was gibt es hier noch? Ja, gut, GZ würde jetzt noch gehen. Oder du kannst ISOs in Less reinpipen und dann macht irgendwie das Richtige.
Oh Gott.
Ich hab mir auch gedacht so,
what? Less ISO, what?
Ja, genau. Und das geht alles und hat sich hier einer auf der Full-Disclosure-Liste mal geschrieben, hat gesagt so, ja, es kann diese ganzen Sachen und wir haben ein ganz bisschen mal gegen diese ganzen Tools, die da verwendet werden, gefasst und dann sind die natürlich alle super explodiert an irgendwelchen Header-Parsing-Geschichten und so und denkst du so, oh mein Gott, das ist alles ist einfach so kaputt, ja. Und less mit den ganzen Bonussachen
passt auf, was ihr einfach anlässt.
Genau, passt einfach auf, was ihr in euer less reinpiped oder man kann unset
kompiliert einfach euer less neu, so dass es die ganzen Sachen nicht mehr kann.
Genau, also man kann unset less open und less close und dann passieren diese ganzen bösen Sachen nicht mehr. Also Ubuntu macht es zum Beispiel. Und also hier gibt es hier komische Formate wie .cpi, .r42, .ear, .zoo, .a.
.zoo?
Also .a kennt man jetzt vielleicht auch noch, aber .zoo habe ich auch noch nie von gehört. Und das ist alles so absurd, weil das alles so alt ist und das kann dir dann alles einfach um die Ohren
fliegen. Die neuen Sachen kann es nicht, aber die alten kann es noch.
Die alten, also die neuen Sachen kann es dann auch, aber die sind halt nicht so alt wie diese ganz alten Sachen. Das heißt, sie sind genau. Weniger wahrscheinlich kaputt.
Neue Sachen sind weniger alt als alte Sachen.
Ja, wenn es halt so ist.
Und alte Sachen sind immer kaputt.
Genau, also das ist so krass.
Merkt ihr in eurer Küche und in eurem, was weiß ich, Gartenhaus oder so, alte Sachen sind kaputt und neue
Sachen
brauchen noch eine Weile, bis sie kaputt gehen.
Ja, genau, aber sind dann auch, kann man dann, also man kann sie auch erst benutzen, sobald sie alt sind. Das ist das Problem, weil sie dann abgestanden sind, aber dann sind sie kaputt.
Ja,
schön.
Direkt. Okay, less ist kaputt.
Ja, genau, also du kannst mit less auch so PDFs öffnen wohl unter Ubuntu.
Ah.
Abgefahrener Schritt.
Kommen wir zu einem anderen total spannenden Thema, der Hacker-Barbie.
Genau. Es gab...
Was?
Also.
Ja,
Feminist-Hacker-Barbie.
Ja, ja.
Feminist-Hacker-Barbie. Also
erklärt mir doch mal bitte, worum es da geht.
Also es ging um ein Buch von Barbie, was sie gemacht haben, wo Barbie quasi so ein, keine Ahnung, Computer hat und dann wird der von Virus befallen und dann muss ihr Freund helfen, dass sie quasi wie ein Computer benutzen kann.
Ja,
und
na,
die,
so
und sie kann
ist
nicht.
Es ja im realen Leben auch.
Pass auf, das ist jetzt super sexistisch von dir, das finde ich nicht in Ordnung. Genau, ist nicht in Ordnung von dir, Ingo. Kriegst
doch,
dafür
nicht
gleich kriegst ein Minus 1 und ein Unlike oder so.
Sendungsexport in die Öffentlichkeit.
Genau, also Ingo. Wir sind nicht auf Ingos Seite bei dieser Sache.
Ja.
Wir finden auf jeden Fall, dass Feminist Hacker Barbie von uns gepickt werden muss, weil das super lustig ist.
Wir sind auf der Seite der Gewinner.
Nein, weil, also, pass auf. So, das war die Geschichte zu dem Buch. Das wurde dann gepult von Hasbro, glaube ich, gehört Barbie.
Ja.
Ja, früher
Mattel.
Mattel, ja. Mattel, gut, was halt Mattel, ist ja auch egal. Sind
ja, Mattel
ist doch alles eins mittlerweile.
Genau, und die haben dann gesagt, okay, das Buch ist nicht so gut, weil das macht ja, lässt Barbie voll dumm aussehen. Aber jetzt...
Aber
gibt es quasi
ist Count- blond.
Was bist du für ein fucking...
Es geht weiter.
Alter,
was ist
Ingo,
los?
Fuckt ab, Mann. Du kannst gleich rausgehen, ja?
Sitzt
bist du ja
nackt
vorbei.
Hier und regt sich über blonde Frauen auf.
Echt, ist nicht in Ordnung von dir. Jedenfalls ja, ist dann quasi Feminist Hacker Barbie so das Buch nochmal genommen und da waren immer solche Bubbles, wo halt drin stand, so, oh, ich hab mein Computer ist kaputt und komische Sachen. Und dann haben sie da irgendwas Lustiges halt reingeschrieben. Ja, also was zum Beispiel? Die Community zum Beispiel. Was waren die lustigen?
Was zum Beispiel total unsexistisch ist, ne?
Genau,
ist auch toll, dass ihr schwarzer Freund ihr hilft.
Nein, sie hilft dem schwarzen Freund bei den Bildern, ja? Weil ihr Freund so ein Kacknoob ist und immer noch Emacs benutzt und sie wartet, bis er gebootet hat, quasi. Und hier sind nämlich die lustigen. Ich hatte einen anderen Link. Und zwar, genau, das war hier der. Nein, weiß nicht, funktioniert. Jedenfalls sehr lustig.
Sehr lustig, gut.
Und sehr gut und der Ingo ist einfach ein super Sexist, finde ich nicht in Ordnung von dir. Burrys, Burrys, Burrys. Ja. Nicht in Ordnung.
Ich bilde einfach die Realität ab.
Nein.
Ja, doch,
du bildest einfach fucking Sexismus ab. Ja. Das ist nicht in Ordnung, Mann.
So ist es.
So, ich habe hier die Zusammenfassung von den lustigsten noch.
Die Frauen sollen alle mit den blonden Puppen spielen und die Männer machen was weiß ich. Spielen mit Autos. Oder wie war das? Ach, egal.
Nicht in Ordnung.
Mit Computern.
Boys, boys, boys.
Gut. Also fix a page. Und kann man sich das Buch dann auch jetzt als PDF runterladen oder gibt es das ausgedruckt? Nee.
Noch, ich glaube nicht.
Das lebt auf Twitter oder so.
Ja,
okay.
Genau, also alle können ja quasi ihren eigenen Shit dazu schreiben, weil das ist Internet und so. Und gut,
also er lädt auch jedes Mal andere Sachen mit anderen Beschreibungen, wenn ich jetzt auf die Seite gehe, oder? Sehe ich das richtig?
Kann sein, vielleicht. Mhm. So, gucken.
Sehr schön.
Ja, genau, machen wir einfach weiter.
Gut.
Das ist nicht in Ordnung von jemandem.
Besser als Hacker Barbie.
Machen wir einfach weiter, bevor
Nee, ist nicht
Ingo
besser als
noch weiter.
Du bist auf jeden Fall schlechter als Feminist Hacker Barbie.
Ja, ja. Aber wo wir gerade bei Mattel waren, ihr erinnert euch ja an das Hoverboard, das ist ja in dem Film auch von Mattel. Und es kommt jetzt bald demnächst.
Es gibt's jetzt schon, ne?
Ja, ja.
Wir schon kaufen einfach.
Kannst du schon kaufen.
Glaube ich. Ich weiß nicht, ob man schon kaufen
genau.
kann. Man kann es
Wir hatten es vor zwei Sendungen, glaube ich, mal schon mal kurz, dass das Jahr 2015 bald kommt und jetzt irgendwie alle plötzlich meinen, weil 2015 kommt ja Marty McFly zurück in die Zukunft sozusagen. Und es ist ja bald. Und fliegende Autos haben wir noch nicht, aber zumindest die Hoverboards kommen jetzt. Und der Skater Tony Hawk.
Den gibt's noch. Ich habe auch gedacht, der ist so alt, aber der sieht aus wie damals. Quasi hat sich nichts geändert.
Ja, der ist irgendwie, der ist halt aus einem Computerspiel.
Nee, der ist einfach maximales Level erreicht und jetzt ist Level da.
Ja, okay, das ist einfach Max Level. Jetzt hört er auf zu leveln und hovert lieber.
Ah. Ja.
Der skatet nicht der mehr.
Hovert jetzt.
Mhm. Gut. Also da gibt's jetzt auch ein Video, was man sich angucken kann.
Genau.
Genau.
Ich weiß nicht, ich habe jetzt nirgends auf dieser Seite gesehen, wie das denn eigentlich funktioniert. Macht es dann irgendwie bläst es ganz doll Luft irgendwie unten
also,
raus?
Also das kann ich mir tatsächlich ja nicht vorstellen.
Nee, es war irgendwas mit Magneten. Du kannst es nur auf bestimmten unter Oberflächen fahren. Da musst du nochmal in vor zwei Sendungen gucken. Da war ein Link drin. Da war so ein bisschen technische Beschreibung drin.
Dann sollte ich
das war irgendwie genau mit Magneten-Dings. Also es geht nur
fucking
auf
Magnets,
bestimmten Oberflächen.
Ja, was ich auch lustig finde, ist, dass man da ein Developer-Kit kaufen kann. Da hast du zwar kein Board, aber irgendwie so ein kleines Kit dieses Motors.
Ein Simulator.
Ja, nee, das ist schon so. Das ist halt so ein kleiner Würfel und der schwebt dann halt. Und dann kannst du irgendwie mit dem Dinge entwickeln, weil der schwebt. Ja.
Schön.
Also,
fänd ich
interessant. Ich guck mal, was so ein Ding kostet.
Over 9000!
Wenn ich auf Buy Now klick, passiert nichts. Schade.
Ich glaube, das heißt, du kannst es nicht
erst kaufen. Ich glaube, ich kann es nicht kaufen.
Sondern erst später kaufen.
Schade. Ah, hier, nee. Whitebox Developer Kit kostet $299. Das geht eigentlich.
Vielleicht brauchst du eins.
Vielleicht, ich weiß
nicht. Aber ich meine, hier für $700 kannst du dir doch so ein Hoverboard jetzt kaufen.
Also da steht, dass wenn du einer der ersten 10 Leute mit einem Hoverboard sein willst, dann musst du $10,000 spenden.
$10,000?
$10,000.
Fuck me. Kauf ich mir lieber 10 Drohnen, Mann.
Ja, aber...
Die alle um mich herumfliegen und mich filmen, während ich durch die Stadt laufe.
10 Drohnen wäre...
Außerdem sind die all gone.
Ja, all gone, genau. Und komischerweise sind es 11 Baker.
Ja,
wahrscheinlich
10. Hat Tony Hawk einfach 10 Stück gekauft.
So, bam, ich will sie alle haben.
Ja.
Und wahrscheinlich ist es am Ende so, dass es gar nicht schwebt mit durch Luft oder irgendwie sowas, sondern du brauchst noch speziellen magnetisierten Boden oder so.
Ja, also nicht... Also es wäre, glaube ich, schlimm genug, wenn du so einen Metallboden brauchst, weil die hast ja auch nirgends. Also irgendwas, was dann wirklich
ich frage mich zum Beispiel, wie das auf Teppich oder so dann funktioniert.
Also wenn du
der Teppich ist, der dann so den Luftdruck so
aufbaut. Vielleicht gibt's dann in der Zukunft einfach spezielle Skateparks, die dann irgendwie diese Beschichtung haben und dann musst du Eintritt zahlen und kannst dann mit deinem Hoverboard rein und rumhabern.
Oder du hast halt so einen komischen Roboter, der so vor dir so das auslegt.
Außerdem hast du dann so ein
Auto,
was
tapeziert dann quasi deine Strecke vorher.
Ja. Nee, du hast dann so ein Auto und du kannst dich dann einfach dranhängen. So wie...
Nee, du hast eine Drohne, da kannst du dich dranhängen.
Genau.
Dann kannst du dich dabei filmen, wie du mit der GoPro kannst du dich dabei filmen, während du an der Drohne dranhängst und durch irgendwie die Innenstadt irgendeiner...
Das war auch geil. Wir haben das Jahr 2050. Was hast du heute gemacht? Ach, mit meiner Drohne. Ich habe mich von meiner Drohne auf meinem Hoverboard gesehen.
Ja, einfach mal Selfie haben. Ja,
genau.
Ein Hover-Selfie. Kann man schon machen.
Praktisch,
total gut.
Ja, kann schon machen.
Willkommen in der Zukunft. Es ist sehr schön. Kommen wir zu Remote AI.
Remote.
Also wenn ich IE, könnte ich entweder an mich selber denken, weil ich bin ja auch IE, an Microsoft. Aber es geht scheinbar doch um
Microsoft. Es geht um Microsoft. Ja, es ist schon ein bisschen eine ältere News, hatten wir noch nicht drüber geredet, fand ich ganz interessant. Es gibt mittlerweile, man hat ja immer so das Problem, wir arbeiten ja alle irgendwie nicht auf Windows man will irgendwie eine Webseite entwickeln und mal gucken, ob die auch irgendwie im Internet Explorer tut, und dann musste man bis jetzt halt immer irgendwie so Windows in einer VM installieren und dann kriegt man wieder, vergisst man irgendwie das zu registrieren und kriegt dann irgendwie den Black Screen of Shame. Das ist alles irgendwie nervig und so.
Aber demnächst gibt es ja kostenlos.
Das gibt es tatsächlich schon jetzt kostenlos. Und zwar,
ich meine das ganze Windows.
Ach so, ja, das. Kosten. Aber da musst du es trotzdem noch installieren und dann den Internet Explorer in der richtigen Version haben so. Ja. Und irgendwie hat Microsoft jetzt auf seinem neuen hippen Trip irgendwie den Remote AI rausgebracht. Und das ist quasi so ein Tool, da kannst du dich irgendwie bei Microsoft, wenn du da einen Entwickler-Account hast, kannst du dich damit einloggen und dann kannst du dir eine Version, Internet Explorer-Version raussuchen. Und die wird dann für dich auf Azure gebootet und du bekommst dann einen Remote Desktop, der quasi bei dir irgendwo, ich glaube, im Browser tatsächlich lebt.
Oh Gott.
Das ist ziemlich geil.
Und dann eigentlich kannst du damit deine Webseite ansurfen und gucken, wie die im Internet Explorer aussieht. Und das.
Also ich finde es ja geil, cool, dass du da wirklich drauf surfen kannst. Anstatt nur quasi so ein Screenshot zu haben oder so, wie es ja schon mehrere Seiten gibt.
Na naja, gut, aber so responsive in dem Sinne wird das ja wohl auch nicht sein.
Die sagen, es ist near.
Also es ist das Ganze basiert auf irgendeiner optimierten Version von RDP, die nur ein einzelnes Window anzeigt. Und RDP ist ja eigentlich schon so ganz responsive, so. Also ich
gut, müsste man mal auf.
Wie viel Mühe die sich machen, anstatt dass sie einfach mit ihren Kack-Browser fixen. Ne?
Ja.
Ja, das Problem ist ja, du kannst die Vergangenheit nicht mehr fixen. Weißt du, deswegen haben die Leute Vergangenheit auf ihren Computern und du möchtest aber gern sehen, wie die Vergangenheit denn aussieht.
Ja, es hat auch gar nichts mit der Vergangenheit zu tun. Es ist halt einfach, du wirst immer AI irgendwann testen müssen, weil Microsoft halt selber davon ausgeht oder der immer noch einer der wichtigsten Browser ist. Und dann wirst du halt testen müssen, selbst wenn der Internet Explorer jetzt relativ standard compliant irgendwie wäre, was sich ja in den letzten Jahren schon ein bisschen verbessert hat mit den letzten Versionen, was so HTML5 Support und so angeht, musst du ja trotzdem noch im IE testen, und das ist ja das Problem, das wir alle gerade haben, so,
also
keine IE installieren können bei uns.
Du kannst auf Modern IE kannst du ein IE 11 für Windows 10 runterladen, für VirtualBox für Linux, und dann hast du da irgendwie 5 Parts Punkt RAR. Und die kannst du dir dann auspacken und dann hast du irgendwie deine Dings. Und das finde ich schon krass eigentlich. Dann hast du eine Virtual Box, weil die du dann quasi starten kannst, ohne dass du das in deinem Browser brauchst. Dann. Also ich finde es ziemlich nice eigentlich.
Ja, so ist das ganz cool. Ja. Kann ich mir das auch dockern?
Ja. Nee.
No. Auf jeden Fall.
Ja, doch, das läuft auf jeden Fall in Alexi.
Super, ich versuche mir da gerade einen Account zu klicken und jetzt darf ich natürlich kein Passwort haben, was länger als 16 Zeichen ist, weil das ist verboten.
Oh Gott.
Oh, Pleidi.
Pleidi, das weißt du doch, Mann.
Sei doch froh, dass sie dir schon länger als 8 erlauben.
Ja, genau.
Naja.
Darf maximal aus 4 Zeilen bestehen.
Genau.
Aus 4 Zahlen.
Also aus den Zahlen 1 bis 4, nicht aus vier Zahlen, ja. Eine Zahl 1 bis 4.
Ja. Du darfst dir die Reihenfolge raussuchen.
Ja, aber es gibt bloß eine Zahl, die du wählen kannst. Ja, machen wir weiter.
Ja. Nein, wir kamen jetzt gleich schon, das war schon.
Ach so, das war die Überleitung, da habe ich das verkackt einfach,
sorry.
Du
hast es nicht ganz verstanden, das ist jetzt um Ubuntu LXD.
Genau, nicht LXC, sondern LXD.
Ja.
Ja, und wer kann was dazu?
Nicht LSD, sondern LXD.
Wer kann was da?
Ja, das X steht für irgendwas und das könnte auch ein S sein. Ja.
Oder X wie gegen, L gegen D, LXD.
Ja.
Nee.
L mal D.
Oh.
Ich bin immer noch bei diesem Sign-up-Prozess.
Ach, dann mach den mal anders fertig, weil wir wollen jetzt
über
LXD. Jetzt
musst du Docker erklären.
Genau.
Nee, LXD. Nee, also.
LXD. Linux Container Daemon ist irgendwas, was auf Docker aufsetzt.
Ja, jein. Also das Ganze ist irgendwie ein Daemon, der läuft auf, also der wird von Canonical entwickelt und ist quasi da so prädestiniert auf Ubuntu zu laufen. Und das Ganze soll irgendwie so ein Container Orchestration Framework sein. Also das soll irgendwie dafür zuständig sein, dass du quasi so im laufenden Betrieb so Container zwischen irgendwelchen Maschinen verschieben kannst und das soll quasi so ein Framework um dieses ganze Container Gedöns außenrum bieten. So habe ich das verstanden. Und da stand auch irgendwas drin, dass sie mit Hardwareherstellern zusammenarbeiten, so dass es quasi auch irgendwelche Hardware einen Hardware-Schutz geben soll, damit einzelne Container nichts voneinander mitbekommen, was scheinbar jetzt allen Anschein nach ja momentan noch nicht möglich ist. So, zumindest nicht.
Genau, also so ein bisschen Verbesserung von Docker LXC.
Ja, genau, und Docker soll in dem Fall halt das Tool sein, um das Deployment zu machen. Und da stand auch was, dass sie an Integration in OpenStack arbeiten, dass quasi OpenStack als Management genutzt werden kann. Und dieser LXD ist quasi dann so die Schicht dazwischen, die das Ganze koordiniert und orchestriert und so weiter und so fort. Klingt interessant, ist aber jetzt wahrscheinlich für den eher interessant, wenn man irgendwie so ein Cloud-Provider ist oder irgendwie ein Webhoster und man will seinen Kunden halt irgendwas anbieten, was halt irgendwie so quasi so schnell ist wie auf tatsächlicher Hardware. Aber man will halt diese Flexibilität von VMs haben. Aber halt nicht mit dem ganzen Overhead, der damit drin steckt. Also man möchte halt irgendwie Webhosting für Kunden anbieten, so dass die sich gegenseitig nicht ihre Dateien lesen können und so, so dass die halt irgendwie auch sicher voneinander abgeschottet sind und die Ressourcen beschränkt sind und so weiter und so fort. Wie gesagt, man möchte halt dann irgendwie nicht die Nachteile von einer richtigen Virtualisierung haben und dann ist es vielleicht so ganz interessant, das mal so zu tun und halt auch im Zweifelsfall, wenn man mal irgendwie eine Maschine, tatsächlich physikalische Hardware austauschen möchte, dann kann man halt auch irgendwie, könnte man über so ein System dann sagen, ja okay, jetzt mach doch mal diese Maschine leer, verschieb doch mal die ganzen Container auf die anderen laufenden Maschinen, dann kann man die austauschen, kann sie wieder zurückverschieben und
ja, so ein bisschen kann das ja Ubuntu auch schon mit ihrem, also den Teil, den du gerade beschrieben hast, macht ja Ubuntu mit Maas, also Metal as a Service. ja, ich kann auch nicht dafür, dass sie das so genannt haben. Da kannst du ja dann wirklich sagen, okay, ihr, das ist die Maschine, deploy mir mal alles, was du da brauchst, drauf. Und dann nimmt er das gleich in sein System ein, bootet da alles, was er, also macht so einen Bootstrap da drauf und nimmt dir das dann gleich in dein Mars-Framework oder in dein OpenStack-Framework mit rein und dann hast du die Maschine da und kannst sie halt so mit verwenden für deine Cloud-Umgebung. Wahrscheinlich wird es halt sich damit auch so integrieren. Ja. Aber ich habe das alles noch nicht ausprobiert. Das ist halt, es klingt alles mal interessant, müsste man sich mal angucken, wenn man mal die Zeit hätte, ne? So.
Ingo.
Ja.
Ich glaube das.
Ich glaube, im Zweifelsfall ist es jetzt halt nicht, man hat jetzt nicht die Zeit, sondern man hat halt irgendwie nicht die Aufmerksamkeit dafür und es gibt halt im Zweifelsfall wichtigere Dinge.
Genau, also wir warten einfach, bis es fertig ist und können es dann direkt mit und installieren.
Ja, beziehungsweise wir haben einfach nicht den Anwendungsfall.
Naja, bei mir also ist es ganz halt ganz klar so, ich entwickle halt Software und ich versuche mich dann halt auch von diesen anderen Sachen, die halt hauptsächlich Zeit fressen, irgendwie fernzuhalten. Und das ist halt auch so ein Ding. Also damit jetzt irgendwie rumzuspielen, ist schon ganz, wäre schon mal ganz interessant, aber ich habe halt im Zweifelsfall einen Fokus auf andere Dinge. Ich würde es allerdings gerne benutzen. Also ich fände es tatsächlich cool, wenn irgendwie mal so ein Webhoster sowas anbieten würde und ich könnte mir dann halt auch für kleines Geld irgendwie vielleicht auch in Deutschland irgendwie eine lokale VM schießen, die oder halt einen Container schießen, wo ich mal eine Applikation rein deployen kann und das kostet mich halt nicht so viel wie ein kompletter V-Server. Und
ja, du kannst dann ja auch OpenVZ V-Server nehmen, das ist ja quasi das Gleiche.
Ja, da gibt's ja auch
welche. Ja. Genau.
Also OpenVZ, wenn du wirklich sowas nur haben willst als quasi draufgedumpt, dann kannst du sowas nehmen. Oder kannst du auch KVM und, also das ist ein bisschen teurer dann, aber es ist
genau, bei KVM hast du halt die komplette Virtualisierung, das genau. Ist ja schon.
Und bei Linux V-Server hast du den Kernel, den quasi, der vom Host mitkommt.
Ja,
aber
kannst keine Kernel-Module installieren.
Also was das Coole an LXD ist, dass du keine Virtualisierungspower brauchst, dass du es quasi wieder auch ohne so viel echten Computer laufen lassen kannst. Zum Beispiel kannst du auf einer virtuellen Maschine kannst du LXD laufen lassen und dann ist es quasi wie so ein gechained router, das ganz viele anderen Computer. Ja. Und das kannst du sogar dann, ich weiß nicht, kannst du es dann auch auf einen OpenVZ laufen lassen? Wenn es das darunter unterstützt? Ich glaube nicht, wahrscheinlich nicht. Aber auf dem KVM oder Xenhost kannst du, oder Xen.
Ja, aber OpenVZ ist doch auch im großen Teil nur LXC.
Ja,
benutzen auch größtenteils nur LXC oder haben sie
naja, sagen wir es mal so, LXC ist ja auch so ein bisschen so ein Management-Zeug auf diese Container-Capabilities, die schon im Kernel mit integriert sind. Also ich glaube, Docker benutzt mittlerweile auch nicht mehr direkt LXC, sondern das benutzt halt diese ganzen Container-Fähigkeiten, die der Linux-Kernel mitbringt. Ich glaube, da muss man auch nochmal differenzieren. Also der Linux-Kernel hat die Möglichkeit, so Prozesse abzuschotten und irgendwie Ressourcen zu vergeben oder zu begrenzen.
C-Groups.
Und es gibt dann halt noch eine Management-Schicht, die dich das konfigurieren lässt und so.
Also LXC ist quasi das User Space Interface zum Linux Kernel Containment Features. Mhm. Und zwar die Features sind Kernel Namespaces, AppArmor und Selinux Profile, SecCom Policies, CRoot, Kernel Capabilities und Control Groups, also C-Groups.
Viel Spaß.
Ja, also quasi alle guten Sachen vereint.
Mhm. Alles.
Und natürlich kannst du den auch direkt fahren, wenn du da eh quasi drauf baust.
Ich verstehe nicht. Das ist so ein Ding irgendwie, so ähnlich wie Cloud und alles. Dieses ganze Zeug. Könnt ihr das mal irgendwie erklären, ohne die ganze Zeit irgendwelche neuen Namen für irgendwas zu benutzen?
Nee.
Was? Wieso?
Könnt ihr mal irgendwie, kann man mal Docker erklären, ohne dann gleich wieder LXC zu sagen? Oder kann man? Ja,
Linux-Container.
Ja. Also gut. Okay, ich glaube, ich probiere es mal. Also Docker ist ein Framework, um mal ganz generisch gesagt, eine Anwendung in einem Container zu deployen. Und dann hast du da so ein Docker-File, da schreibst du Anweisungen rein, die benötigt werden, um jetzt dein Zeug mal zu provisionieren und dann letzten Endes deine Anwendung zu installieren. Und dann hast du halt quasi deinen Kram. Der läuft jetzt irgendwie in so eine, oder den hast du so konfiguriert, dass der in einem Docker-Container läuft. Und Docker ist dann quasi eine Schicht auf, die auf Funktionalitäten des Linux-Kernels aufsetzt, um dann quasi so ganz viele dieser Container auf einem Linux-Betriebssystem getrennt voneinander laufen zu lassen.
Ja, also
hat man so.
Es geht mir jetzt.
Ja.
Sorry, wenn ich das so gesagt habe. Es geht mir jetzt gar nicht um Docker im Speziellen. Ja. Also, sondern eher um diese Art. Also ich habe Docker, glaube ich, also was es mir bringt, mittlerweile größtenteils verstanden. Also der Vorteil ist halt der, dass ich auch meine Infrastruktur nachher sozusagen in Git einchecken kann und versionieren kann und gleichzeitig den Vorteil habe, dass ich das alles, ja, also wie virtualisiert habe. Ich kann, wie Fleide zum Beispiel vorher gesagt hat, ich kann meine Container auf der einen Maschine laufen lassen und dann kann ich sie da runternehmen, woanders hinschieben, die Hardware upgraden und mich einfach nicht mehr groß drum kümmern müssen. Das soweit alles klar. Nee, was ich da meinte, ist vor allem so, es war jetzt seitdem letzt auch wieder hier irgendwas von Amazon Web Services, irgend so ein, wie heißt das da immer, Reinvent. Und ich habe mir die Keynote mal angeschaut und da wirst du wahnsinnig. Ja, da stellt sich halt irgendwie ein Typ hin und erklärt mit einem Bullshit-Buzzword das nächste Bullshit-Buzzword.
Ja.
Und die ganze Zeit wird von Data Warehousing und ich weiß nicht was geredet. Ich will dem sein Data Warehouse an den Kopf schmeißen.
Für Big das. Data, Mann.
Oh.
Big Data.
Big Data Warehouse.
Und irgendwie habe ich so das Gefühl, dass es da
aber
nicht
Amazon groß anders. Und Warehouse ist doch, wäre doch
schon. Ja, Amazon ist, was das angeht, auf jeden Fall das neue IBM, ja, also.
Ja, schon mal die richtige Kategorie.
Nehmen sich da nichts mehr. Ja.
Tja, das ist halt das Problem quasi. Je komplexer der Shit wird, desto schwieriger wird es halt auch, das Zeug zu erklären für einfach.
Es muss ja nicht so komplex sein.
Ja, das Problem ist es aber.
Naja, also ich glaube,
ich kriege es auch hin, Computer-DAOs irgendwie das zu erklären, was sie da machen müssen. Und,
ja,
und ihnen halbwegs ein Verständnis dafür zu geben, warum sie das jetzt klicken müssen.
Warum man das braucht quasi. Du willst quasi einfach erklärt haben, warum man das braucht.
Ja, bei Docker habe ich es mittlerweile einigermaßen verstanden.
Ja, weil du es schon 10-mal erklärt bekommen hast.
Genau, ja, aber was zum Beispiel, also es konnte mir noch keiner erklären, was ein Data Warehouse nur von der großen Datenbank mit noch ein bisschen Logik dran geklatscht und mit CRUDs und so unterscheidet, außer, dass es anscheinend halt einfach nur ein Bullshit-Buzzword dafür ist. Dass man sagt, weil das andere zu profan klingen würde.
Naja, ein Data Warehouse erlaubt es dir halt in absehbarer Zeit Abfragen zu machen, die du in einer normalen Datenbank nicht machen kannst in absehbarer Zeit, weil da halt die Datenstrukturen andere sind. Kann man das ungefähr so sagen?
Kann ich mir nicht vorstellen, weil es ist, glaube ich, auch super Bullshit.
Ich habe keine Ahnung.
Weil zum Beispiel, wenn du Google hast, ja, die haben einfach unendlich viele Einträge in ihrer Datenbank und die haben kein Data Warehouse und die können dir trotzdem innerhalb von 10 Millisekunden
sagen. Naja, die haben quasi ein Data Warehouse. Die bauen sich ihr Data Warehouse
selber. Ah, okay.
Die haben,
sobald es schnell ist, ist ein Data Warehouse. Nee, wenn es so lange ist, ist es keins.
Die haben kein Data Warehouse, weil sie müssen es dir nicht verkaufen.
Data Warehouse hast du
in dem Moment, wo du jemanden diese Leistung verkaufen musst und ein catchy Marketing-Name dafür brauchst.
Das ist
dann sagst du, oh, ich habe hier Amazon Redshift, ja, das ist deine One-Stop-Go Data Warehouse-Solution. Ja. So, und
ist doch gut.
Und sobald jemand so anfängt, dann will ich ihm einfach nur mit Baseballschläger as a Service begrüßen.
Ja, aber wenn du so ein armer CEO, CIO bist, Chief Information Officer.
Investigation Officer.
Ja,
Investigation Officer.
Dann musst du dir ja an diesen Marketing Buzzwords dich aufhängen und sagen, das brauchst du da.
Oh ja,
kannst
bitte
du aufhängen. Einkommen.
Das sind Leute, die sollen das öfter machen, Alter.
Hängen den CIO auf. Dann kannst du deinen Einkäufern sagen und gehen und sagen, kauf mir doch mal so ein Data Warehouse.
Ja, ich habe immer mehr das Gefühl, es muss alles in irgendwelche Excel-Listen passen, ja? Data Warehouse ist 3, check.
Ja.
Beschafft.
Ja. Naja, das ist halt, das ist.
können wir da einen Haken dran machen, ja?
Correct.
Können die Lawyers jetzt noch sagen, dass das irgendwie hier CVE irgendwas compliant ist und dann check dran und weiter geht's?
Genau.
Naja, das Problem ist halt, das ist halt so Sprache, die so im Großen und Ganzen diese, in Anführungszeichen, Entscheider sprechen, die wissen nicht, was Cloud ist, aber sie wissen, dass sie es wollen. Aus irgendwelchen Gründen. Und
Ihr kennt doch alle diese Browser-Plugins, die man sich installieren kann, die einem Cloud durch irgendwelche Fäkalsprache ersetzen. Ja, Beispiel CloudBud oder so, ja. Richtig cool wird's, wenn man das in seiner Firma als Standard-Extension installiert und die Leute, also man selber drauf geschissen, ja, aber die anderen Leute es gar irgendwann erst merken, so, da steht immer irgendwie Bud. Allein dafür würde ich gerne mal in so einer Firma arbeiten
Button
und dann
Management.
So in der IT da arbeiten und denen so ein Browser-Plugin allen installieren, ja. Naja.
Ja.
Naja, gut, ich meine, Leute reden halt über Buzzwords. Oder mit Buzzwords
macht Spaß, ja.
Also ist irgendwie, ach, ich weiß nicht, ich krieg da auch immer das Kotzen bei solchen Sachen. Also war ja bei dieser Microsoft-Veranstaltung da letztens nicht anders. Aber ich weiß nicht, ich glaube, da muss man sich irgendwie damit abfinden, weil wenn man sich ständig drüber aufregt, macht es ja auch nicht besser.
Genau. Buzzers are gonna buzz.
Nur hohen Blut. Ja.
Ich habe übrigens jetzt mal diesen Remote AI ausprobiert und zwar nicht im Browser, sondern das funktioniert über diesen Remote Desktop Client, der tatsächlich auch im App Store ist und den man tatsächlich auch auf dem iPad installieren kann. Und da gibt man irgendwie seine Credentials ein, die man tollerweise, man kann das Passwort nicht rein kopieren, sondern man muss es abtippen, darum ist es wahrscheinlich auch nur maximal 16 Zeichen.
damit du es dir merken kannst.
Ja. Nee, das ist einfach nur Selbstschutz. Nur Selbstschutz vor deinem langen Passwort.
Aber ich habe jetzt gerade mal die Binärgewitterseite im Internet Explorer, weiß ich nicht, 10 oder so, was auch immer das ist, geladen und das ist schon ganz nett. Also es ist halt irgendwie so, es wirkt wie ein Fremdkörper, weil das ist halt ein Windows-Fenster, was jetzt gerade auf einem Mac irgendwie läuft, aber es tut und es ist eigentlich auch, wenn ich hier in der Gegend rumscrolle oder so, also es fühlt sich schnell an, also auf jeden Fall irgendwie zu vergleichen mit, wenn ich jetzt hier auf meiner lokalen Maschine eine VM laufen habe.
Okay. Na, immerhin.
Also schön. Funktioniert schon ganz cool. Also wenn man das machen will und irgendwie mal testen will, dann braucht man auf jeden Fall sich nicht mehr den Aufwand machen, das alles jetzt hier selber zu installieren, sondern man kann es auch einfach irgendwie in der Gegend rumklicken und es tut.
Mhm. Okay.
Geil. Okay. Dann kommen wir zu WhatsApp. WhatsApp.
What's up?
Das total hippe, geile Ding. Die Schlingel führen jetzt Verschlüsselung ein.
Diese bösen. Muss man die App jetzt auch noch benutzen am Ende?
Ja, ich verschlüssel auch.
Genau, wir müssen es benutzen.
Wer benutzt WhatsApp?
Zwangsweise.
Nee. Nicht mehr.
Nee, klar.
Also ich weiß nicht, ich habe das seit 2 Jahren oder so, habe ich irgendwie mein ganzes Gedöns gelöscht. Und habe seitdem auch nicht mehr das Bedürfnis gehabt, das zu installieren.
Gut, aber jetzt gibt's einen neuen tollen Grund, es endlich zu tun, weil sie führen Verschlüsselung ein und nicht nur irgendeine Verschlüsselung, sondern sie haben sich tatsächlich die Jungs von TextSecure gegriffen und haben gesagt, du, ihr könnt es doch, macht es doch mal richtig auch bei uns. Und jetzt kommen sie mit TextSecure-Verschlüsselung. Also wir hatten, glaube ich, schon mal über TextSecure geredet.
Aber da war es noch nicht weit genug, dass man es benutzen konnte.
Man kann es ja immer noch nicht benutzen. Also so richtig. Ja. Gibt halt keine iOS-App und keine Windows-Phone-App und keine Desktop-App und sowieso.
Ja.
Deswegen wollte es bisher noch irgendwie keiner verwenden so richtig. Aber wenn es jetzt in WhatsApp einzieht, dann ja. Also, weil die TextSecure-App oder TextSecure-Verschlüsselung löst ja so ein paar Probleme, die andere so haben beim Schlüsselaustausch dann und hinterher zu sagen, na, ich war es vielleicht doch nicht.
Ja, nee, vor allem löst es also, halt auch das Problem, wenn du mit jemandem chatten willst und der bekommt Nachrichten
offline
und der bekommt dann halt quasi Nachrichten, die auf dem Server zwischengespeichert werden und der kann die gerade nicht annehmen, dann hast du halt Probleme mit dem Key Exchange und sonstigen Dingen.
Genau, das wird dabei alles gelöst und deswegen ist es eigentlich ganz cool und für WhatsApp sicher mal eine Möglichkeit, um zumindest das in unserer Community schlechte Image mal so ein bisschen aufzupolieren.
Na gut, glaube ich nicht dran. Zweifler werden zweifeln. Also das ist ja weiterhin ist WhatsApp closed. So, und damit ist ein wichtiger Teil dessen von sicherer Krypto nicht erfüllt, nämlich dass man kann es nicht inspizieren, kann es nicht überprüfen. Selbst wenn es Open Source wäre, ja, die Version, die im App Store drin liegt, die alle Leute runterladen, die muss ja nicht binary identical sein. So.
Also TextSecure wäre Open Source, also das Protokoll.
Ja, aber du kannst ja nicht sicher sein, dass sie das implementieren.
Genau, so. Du kannst nicht 100% sicher sein, dass sie das nehmen.
Das so. Ist
du könntest das für Android nachschauen, oder? Das ist doch eh bloß diese Java-Shit, den man relativ leicht decompilen kann.
Ja gut, aber du kannst, ich meine, das ist ja eine Anwendung, die mehrere tausend Zeilen Source-Code hat, die blickst du wahrscheinlich schon so oder so nicht durch und wenn das dann irgendwie...
Ja gut, das hilft ja aber auch nicht, wenn es Open Source ist dann. Also das ist ja keine...
Du
musst, wenn dann das Binary aus dem Store...
Ja, aber es ist, glaube ich, auf jeden Fall besser, den originalen Source-Code zu haben, als irgendwie irgendwas, was du decompiled hast.
Also so Android-APKs zu decompilen ist tatsächlich relativ cool und einfach und man kann... relativ. Aber darum geht's ja nicht.
Also
es geht nur darum, dass es quasi nicht von Natur aus Open Source ist.
Ich kann's insofern einfach nur willkommen heißen, weil bisher war auf jeden Fall nix.
Ja.
Jetzt kann's ja nur besser sein. Ja, also schließt zumindest mal vielleicht die ganzen Lighthacker irgendwie aus. Und es ist auf Android schon live, sagten sie irgendwie.
Genau, also
und, von Android noch
zu
nicht.
Von Android zu Android ist es jetzt wohl schon verschlüsselt.
Ja, genau.
Alle anderen werden irgendwie folgen.
Ja. Wir hatten, glaube ich, gar nicht drüber geredet. WhatsApp hat demnächst noch was Lustiges eingeführt. Das habt ihr alle gar nicht mitbekommen, weil ihr alle nicht WhatsApp benutzt, ihr Schlingel.
Oh nein, ja? Was denn? Erzähl jetzt mir.
Lesebestätigung. Zwei blaue Haken.
Was?
Der Schwangerschaftstest für WhatsApp. Zwei blaue Haken. Also das,
du siehst, ob jemand anders deine Nachricht gelesen hat.
Genau, Lesebestätigung. Mhm. Aber nicht deaktivierbar vom Gegenüber.
Ja, das ist ein bisschen blöd.
Ist das so wie bei...
Ja,
ja, ist, auch, ist, was wir
ist Telegram. Ja,
bei Telegram ist es auch
bei Telegram
so.
Aber
da kannst du es ausschalten,
also,
oder?
Okay, genau, also der Witz ist, du kannst halt beim WhatsApp kannst du ja einstellen, so ey, ich will nicht, dass andere Leute sehen, wann ich online bin oder war. Dann siehst du es von anderen auch nicht mehr, aber trotzdem kann also die Lesebestätigungen gehen daran vorbei. Der Witz ist, sie haben das ja auch ohne direktes Update der App ausgerollt. Also
ja,
sie haben
das
in-App,
schon drin.
In-App ausgerollt, hatten sie halt irgendwann mal mitgespielt wahrscheinlich. Also bei iOS muss das wahrscheinlich mit dem Update gekommen sein, wo sie es an das iPhone 6 und 6 Plus angepasst haben. Und dann haben sie das halt irgendwie über einen Remote-Switch aktiviert. Ja, nur der Vollständigkeit halber. Ich find's total witzig, weil sich so viele Menschen immer wieder drüber aufgeregt haben und ich schon lange wiederum bei WhatsApp über den Punkt hinweg bin, dass ich jetzt auch noch ausblende, wann ich zuletzt online war. Das sollen die Leute ruhig wissen und sollen die Leute ruhig wissen, wenn ich ihre Nachricht gelesen habe und sie ignoriere. bin ich halt mittlerweile, also ja,
sozialer Druck.
Dann habe ich, also bei WhatsApp tausche ich einfach nicht so wichtige Details aus, dass es irgendwie relevant wäre, wann ich es gelesen habe.
Ja, aber du bist auch kein 14-jähriges Mädchen.
Ja, aber da ist ja erstmal gar nichts relevant.
Ja.
Also wenn ein 14-jähriges Mädchen,
ja, aber
ist,
da bist du dem sozialen Druck ausgesetzt. Weißt du, wenn du das dann die Nachricht von deiner besten Freundin gelesen hast, aber nicht direkt geantwortet hast,
dürfen die
dann
das?
Ist das schon eine Kündigung der Freundschaft.
Ja, aber das
und
ist
dann
doch,
ist das nächsten Tag das Thema auf
das
dem Schulhof.
Das ist doch das Beste zum Erwachsenwerden. Wenn sie in dem Alter schon endlich mal drüber reden und sich drüber klar werden, dass sie dann sagen, Chantal, ich kann nicht immer gleich antworten.
Fuck, ey.
Das war nicht politisch korrekt.
Super. ich fand, das war total korrekt, okay. Einfach.
War das
korrekt?
Nicht, war das nicht korrekt, weil ich Chantal mit Alter angefangen habe, oder?
Ja.
All day.
Oder war einfach mein Frankfurter Assi-Deutsch nicht korrekt?
Ja, sowohl als allgemein Cabo, Cabo, oder wie war das?
Chabo. Chabos wissen, wer der Babo ist. Der Typ, übrigens, hier Haftbefehl. Ich muss das jetzt kurz einstreichen. Einstreichen.
Einfach mal den Chabo einstreichen.
Fett den Chabo einstreichen. Dieser Mensch ist jetzt unter die Schriftsteller gegangen. Believe it or not.
Was schreibt er so?
Weiß nicht. Wahrscheinlich das Gleiche, was er bisher gerappt hat.
Schreibt jetzt seine Raps auf und sagt das vor.
Er hat es auf jeden Fall Bushido-like geschafft, dass die Zeit darüber schreibt.
Ja, fuck me, ey. Aber wahrscheinlich nur in der Kolumne, oder?
Aber dann hast du es geschafft. Wenn die Zeit über dich schreibt, dann hast du es geschafft, glaube ich.
Der Titel ist Haftbefehl CSU Wahlkampf gib dir Kugel. Ich finde das einfach mal
schön. Okay.
CSU Wahlkampf.
Viel Spaß damit. Ja. Jedenfalls WhatsApp Verschlüsselung.
Ja.
Naja, und WhatsApp und Haftbefehl und Assi-Deutsch, das passt doch alles zusammen.
Also. Ja. Okay,
alle guten Sachen. Genau. Wenn Deutsch auf WhatsApp, dann Assi-Deutsch. Dann nur Assi-Deutsch.
Ich weiß es nicht. Also ehrlich gesagt ist es mir egal, weil WhatsApp ist halt immer noch ein Produkt, was nur auf einem Device funktioniert und ist somit für mich generell nicht benutzbar. Und okay.
Ja, und gehört auch.
Also und das Ding ist halt, es ist halt wieder so, die Nachrichten an sich sind verschlüsselt, aber die Metainformationen, wann ich wie mit wem kommuniziere und in welchen Abständen und so, die sind halt trotzdem einsehbar. Und es gehört halt immer noch Facebook und man weiß halt nicht, ob die noch im Zweifelsfall irgendwelche Law Enforcement Schnittstellen mit einbauen, damit die dann halt, wenn irgendwie jetzt
Compliance Export.
Genau, Compliance. Genau, wenn jetzt irgendwie eine Bundesbehörde irgendwie möchte, dass die einen Compliance Export machen, dann weiß halt auch nicht, ob das nicht trotzdem irgendwie möglich ist, weil der Matt hat es halt schon erwähnt, es ist halt Closed Source. Es gibt halt auch keine Alternativ-Clients dafür, mit denen man das irgendwie verifizieren könnte.
Ist quasi alternativlos.
Ja, perfekt für die Bundesregierung.
Perfekt. Perfekt.
Ja. Genau, Frau Merkel benutzt nur noch WhatsApp.
Ja. Also, weißt du wenigstens, woran sie
ist? Alternativlos!
Weißt du wenigstens, woran sie
genau.
ist dann?
Genau. SMS werden demnächst abgeschaltet, Frau Merkel steigt um auf WhatsApp.
Das wäre doch mal eine schöne News. Meinst du nicht auch?
Ja, nee, also sehe ich genauso. Können wir, glaube ich, abhaken. Ist nett, dass sie es machen. Verschlüsselung ist schon mal gut, damit nicht jeder mehr zuhören kann. Metadaten sind immer noch da, gehört immer noch Facebook. Ich werde es nicht benutzen. Andere werden es wahrscheinlich auch nicht benutzen.
Ja.
Aber besser als nix.
Also ja, im Zweifelsfall ist es halt auch so, wenn man jetzt so zurückguckt, also für mich war damals der Hauptgrund, WhatsApp abzuschaffen, weil sie meine Wi-Fi-Mac-Adresse von meinem iPhone als XMPP-Passwort genommen haben.
Die Bösen.
Bestes Passwort.
Nee, das ist halt so damals so implementiert gewesen. Ich glaube, irgendwie bei Android haben sie irgendwie die E-Mail genommen und bei iOS haben sie die Mac-Adresse genommen. Und das ist halt einfach kein sicheres System und somit könnte halt quasi jeder, bei dem ich mal ein WLAN war, irgendwie mein Passwort mein Account aufmachen. Das hat sich in der Zwischenzeit geändert, aber das zeigt halt irgendwie mit was von einer, also das war so eine Lücke, die war ja wahrscheinlich Monate offen und wurde halt einfach gekonnt ignoriert. Und ich meine, okay, jetzt ist es von Facebook gekauft worden. Facebook hat irgendwie, hat ein Interesse daran, die Daten für Außenstehende nicht unbedingt offen zu halten. Das heißt, da ist es schon gut, wenn irgendwelche Hacker-Kiddies da nicht rankommen, aber im Zweifelsfall ist halt Facebook selber trotzdem an den Daten interessiert und man weiß halt nicht, was. Also ich möchte jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, es kann auch sein, dass es wirklich sicher ist, aber man weiß es halt nicht. Und
man weiß
es ist genau.
Auf jeden Fall muss Facebook auch Geld verdienen, auch mit WhatsApp.
Echt? Müssen die das? Ich habe gedacht, die haben das aufgegeben.
Nein, nee, wir haben festgestellt, wir leben im Kapitalismus. Unternehmen und Firmen im Kapitalismus sind gewinnorientiert, wollen Geld verdienen.
Ja.
Facebook ist auch ein Unternehmen, gleich böses Unternehmen verdient Geld.
Oh, verdammt.
Auch mit WhatsApp.
Na, ich weiß nicht, ob im Zweifelsfall Unternehmen generell böse sind, aber wir können schon festhalten, die wollen halt Geld verdienen. Die Frage ist, wie wollen sie das mit WhatsApp eigentlich machen? Also ich glaube, WhatsApp hatte irgendwann mal, die haben ja irgendwie unglaubliche Mengen User und irgendwann gab es doch damals so die Geschichte, dass die dann irgendwie so $1-2 im Jahr oder so von jedem User verlangen, damit man da irgendwie das weiterhin benutzen kann. Und das erste Jahr ist irgendwie kostenlos oder so, aber gibt es da irgendwie gerade so ein
Wir Konzept. Wissen es nicht, wir verwenden es nicht. Also hier, Matt vielleicht verwendet es.
Matt, gleich warum machst du sowas?
Gleich mal sein Handy in die Hand genommen und schreibt jetzt WhatsApp-Nachrichten.
Alle hochverschlüsselt.
Ja, Matt,
das wisst ihr nur noch nicht.
Doppelverschlüsselung.
Double Compile.
Du machst sie in Base 64 kodiert und keiner kann sie lesen.
Oh nee, ROT 13.
ROT 13.
Ich darf keine Zahlen und Umlaute verwenden.
Apropos Base 64 verschlüsselte Passwörter habe ich auch schon wieder gesehen jetzt auf Servern, habe mir gedacht so.
Ja.
Beste Plan. Ja.
Verschlüsselte, ne?
Ja, verschlüsselt. Also das,
du musst diese Anführungszeichen sagen. Also.
Verschlüsselt.
Fair. Mhm. Fair für Hacker. Mhm.
Total fair.
Gut.
Ja.
Na gut. Aber gut. Das nur nebenher. Also es gibt's immer noch und Leute denken, das ist eine gute Idee.
Auf jeden Fall ist es eine gute Idee.
Ja, beste Idee.
Es ist genauso gut, wie sie in Klartext abzuspeichern.
Nee, auch. Besser.
Besser?
1000-mal.
Okay.
Weil man sieht's einfach.
Genau, es ist einfach Liter.
Du siehst es so und denkst dir, okay, das sind dir zwei ist gleich am Ende dieses Strings. Was könnte das nur sein?
Wait.
But there's more.
Habe ich im Studium irgendwie mal einen Dozenten gehabt, der hat darüber gelacht. Was könnte das nochmal sein?
1660.
Wer hatte das nicht?
Gut,
kommen wir von der einen Verschlüsselung zur anderen Verschlüsselung. Wenigstens gute Verschlüsselung. Mozilla und die Electronic Frontier Foundation haben sich gedacht, also das mit den Zertifikaten und den CAs klappt irgendwie nicht, wir müssen da mal was tun. Und sie haben die Let's Encrypt-Kampagne gestartet.
Encrypt all the things.
Ja, genau. Nice. Und zwar so einfach, dass es jeder Dummy benutzen kann, also jeder Dummy auf seinem Server.
soll im Sommer 2015 starten. Es ist dann so, dass du nur noch, ich glaube, nur noch zwei Befehle brauchst. So, oder nur noch einen. Du musst nur noch sagen, let's encrypt und deine Domain und dann kriegst du gleich ein Zertifikat und alles hinterhergeschmissen und bist
total
safe.
Total sicher.
Ja, naja, also shit. Ich meine.
Nur apt-get install, Moment, da muss ich ja erst, wenn das so ist, dann muss ich ja erstmal dem Apt-Repository trauen.
Ja, naja, das machst du. Dein ja Hersteller immer. Vertraust du ja schon.
Ja, super.
Ja, nee, und was ist
Open
dann
Source?
Da?
Wie, was
also,
passiert denn da?
Fertig, Magic, was willst
du? Du sagst, let's encrypt und was passiert dann da? Oder was bekommst du dann da hinten raus?
Das geht doch auch nur, wenn du die Domain so im Standard-Apache von Ubuntu konfigurierst.
Ja, wahrscheinlich.
Naja, gut, du wirst, der wird dir wahrscheinlich eine CSR generieren, also einen Key anlegen, eine CSR generieren, die zu Firefox schicken, also zu Mozilla schicken.
Also die haben hier eine
Zertifikat
Technology.
Und das Zertifikat kommt zu dir zurück und dann.
Ja, okay, das heißt, sie werden eine CA und die ist dann irgendwie einfach, ist die dann auch kostenlos oder?
Ja.
Okay. Also das heißt, das ist schon mal, und die ist auch irgendwie und wahrscheinlich die, dann, ist die irgendwo in Browsern außerhalb von Firefox anerkannt? Oder wird sie das sein?
Ich denke mal, das wird sie sein. Das
die haben auch Akamai mit an Bord.
Okay.
Und Cisco.
Die machen jetzt alle Let's Encrypt, Google.de.
Also Ziel ist natürlich, dass alle Leute sich einfach ein SSL-Zertifikat für HTTPS oder was auch immer, also für SSL-TLS-verschlüsselte Verbindung klicken können. Kostenlos, automatisch, selbstverlängernd. Also nicht, dass du irgendwie dir alle zwei Jahre oder ich meine, du kriegst ja auch bei zum Beispiel Start-SSL, die wir ganz oft schon verwendet haben, erläutert haben und die ich ja auch verwende bei meinen ganzen
Servern. Geld?
Musst du dich halt
Du solltest dafür Geld verlangen, dass du Werbung für die machst.
Nee, also Start-SSL ist halt die zurzeit die Variante, wo du kostenlos für ein Jahr oder für zwei Jahre ein SSL-Zertifikat bekommst, was in allen Browsern und Mail-Clients und was auch immer funktioniert.
Das hab ich gerade nicht ganz genau verstanden. Wie heißt das?
Moment, es kommt was geflogen.
Oh.
Und wenn Mozilla und die EFF das anbieten, finde ich das natürlich noch viel cooler. Ja. Weil wer traut schon komischen israelischen Unternehmen?
Ne? Das heißt, wir brauchen nur noch.
Wie heißt das israelische Unternehmen?
Wie hieß das nochmal?
Ja.
Ist das ein israelisches Unternehmen? Das wusste ich nicht. Jetzt vertraue ich dir.
Ja.
Vertraue ich dir.
Die rufen aber dich trotzdem mit einer +1-Nummer an.
Ja, super. Und Mozilla hat Yahoo als Startseite.
Ja.
Und denen soll ich vertrauen, oder
ja,
was?
Also irgendjemand muss ja...
Die haben mein Vertrauen einfach gebrochen.
Irgendjemand muss ja vertrauen auf dieser Welt. Also nein, ich bin ja eigentlich dafür, diese ganze CA-Scheiße abzuschaffen. Die sollen auch kein Geld
mehr. Das sollen sie alles mal in DNS reinpacken.
Genau, und alles in DNS reinpacken, haben wir, glaube ich, auch vor ein paar Sendungen schon erwähnt. Weil dem DNS-System vertrauen wir eh. Und wer seinen DNS-Einträge machen kann, der kann da auch das Zertifikat reinschreiben, gibt's ja auch, ist ja alles standardisiert, ja, ist ja alles schon fertig. Müsste man nur benutzen, ihr Kacknoobs.
Müsste man nur mal machen.
Ihr Kacknoobs, die Browser machen, ja.
Das
wäre nur der Browserhersteller mal.
Gibt's eigentlich jetzt schon einen guten DNS-Server, der nicht quasi kaputt ist die ganze Zeit?
Ich weiß es nicht, alle, die ich kenne, sind ständig kaputt.
Siehst du, ich glaube, wir haben da ein Problem. Wir haben da ein Bootstrapping-Problem.
Ja, wobei es gab doch mal den von DJ Bernstein, der nicht mehr weiterentwickelt wird und dann.
Ja, merkst du was? Merkst du was?
Der war einfach zu gut, der wurde nicht weiterentwickelt.
Genau, der ist fertig.
Ja, wobei, wenn die mit DNSSEC an sind, funktionieren die relativ safe.
Naja, wenn dein DNS-Server, also dein DNS-Daemon an sich exploitable ist, dann hilft dir halt auch nicht, dass der DNS-Sec anhat.
Doch, der ist dann sicher.
Ja, natürlich, automatisch.
Sobald du DNS-Sec davor hast, ist alles
genau, einfach alles HTTP verschlüsseln und dann ist gut.
Naja, also ich meine, trotzdem musst du ja erstmal die Vertrauenskette dann an der Stelle noch unterminieren. Also ich meine, die oberste CA... Ach, der oberste DNS-Server hat ja den Key und...
Wenn deine Box geroutet ist, ja, Mann.
Ja,
wenn deine Box geroutet ist, dann ist eh...
Ja, aber das ist ja das gleiche Problem wie bei DNS-Cache-Poisoning. Wenn du irgendwo einen kompromittiert hast, dann hast du halt im Zweifelsfall die User, die da ranhängen, den kannst du halt in Man-in-the-Middle unterschieben. Klar.
Ja, aber nicht, wenn DNS-Sec an ist. Dann wenn DNS-Sec an ist, geht DNS-Poisoning nicht mehr.
Okay.
Ja. Ja. Du gehst an die Rootkunden, fragst den, wie ist denn das Zertifikat für die nächste Stelle? Dann geht der zu .de und fragt, okay, wie sieht's denn da aus? Und dann geht der zu deinem DNS-Server.
Das machst du bei jedem Request.
Sagt, ja.
Oh, ist das nicht fürchterlich ineffizient?
Der muss die ganze Kette durchgehen.
Aber der kann wahrscheinlich auch cachen, oder?
Ja, aber dann hast du wieder das Problem mit Cache-Poisoning. Oder?
Ja, aber sobald du am Anfang mal die Root-Dings gefragt hast, genau, nach dem blöden Zertifikat, ist doch schon... Also,
ja, wahrscheinlich.
Also ich glaube, es kann schon funktionieren.
Also wäre auf jeden Fall eine bessere Lösung als das, was wir momentan haben, aber schauen wir mal.
Ja, okay, machen wir einfach mal weiter.
Noch, genau.
Also es gibt es jetzt wohl und also ich finde es ja cool, muss also ich ganz ehrlich
noch,
sagen.
Noch gibt es, also letztes Skript gibt es noch nicht, soll aber nächstes Jahr starten. Und wäre ein einfacher Weg, damit alle Serverbetreiber, Hobbyisten sich schnell ein Zertifikat klicken können, da nichts mehr zahlen müssen.
Und man
muss
noch nicht mal was klicken. Nice.
Ja, genau.
Geil.
Du kannst auf der Kommandozeile machen, du musst nichts klicken.
Ja. Muss ich mir dann irgendwie auf meinem Gentoo, muss ich mir dann erstmal apt-get installieren.
Ach komm jetzt.
Ah, jetzt komm, fucking, dann sagst also, du Gentoo, Build,
Emerge, Let's Encrypt, alles gut.
Let's Encrypt und dann eine halbe Stunde, botte in Köln kurz neu. Das ist auch schon fertig.
Du meinst 3 Tage und dann
ist... Naja, je nachdem, wie langsam dein Computer halt ist. Ja. Nee, die sind ja alle voll schnell geworden. Vielleicht brauchst du noch eine halbe Stunde oder so.
Also wäre super, wenn es klappt. Ich habe da noch so meine 2.
Also ich finde es geil.
So einfach ist wie dieser.
Also ich finde es ja, ich würde es pornös finden, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen.
Ja, finden würde ich das auch so, aber ich glaube nicht, dass es so wird.
Na und?
Wieso nicht?
Was ist, wenn es so wird? Dann ist geil.
Ja, wenn es so wird, ist es geil, aber ich glaube nicht, dass es so wird.
Bist du ein alter Pessimist, Mann.
Solange
Butterfest kommt da, es ist. Butterfest ist schon, Mann.
Genau. Solange Yahoo der Mozilla Foundation Geld gibt, wird es Let's Encrypt auch weiterhin geben. Ne?
Ist gut, oder?
Wenn die pleite sind,
stimmt,
wird es auch nicht mehr geben.
Aber jetzt haben sie ja Yahoo
Prism Gag Order. Ach, da war irgendwas.
Ja, Prism Break, Mann.
Also Yahoo gibt uns eigentlich kostenlose Zertifikate nächstes Jahr.
Geil. Weil die so nette Typen, weil sie so viele Cash Mines gemacht haben von dem Yahoo-Deal. Also
ja.
Firefox von Yahoo-Deal, nice.
Ja, genau. Geil. Also eigentlich
und
nur...
Und alles nur wegen AliExpress, Mann. Ja. Ich sag's dir, alles genau. Ist eigentlich wegen Alibaba und AliExpress.
Genau, nur deswegen.
Man kann alles zurück auf China quasi.
Ja, nur weil die Chinesen so gute Kapitalisten sind.
was ein bisschen absurd ist, wenn man das so sagt.
Nee, die Chinesen, die waren schon lange, bevor sie eine Planwirtschaft waren die ja schon kapitalistisch. Also
Das heißt, jetzt sind sie eine kapitalistische Planwirtschaft oder wie funktioniert
das? Ja, so würde ich das, oder egal. Kapitalistischer komm. Kommunismus, ich weiß es nicht. Ach, das ist irgendwie alles verwirrend.
Ich glaube, so funktioniert das mit diesen 2 Wörtern nicht. Die kann man nicht so zusammen verwenden.
KK, kaiserlich-königlicher Kapitalismus.
Ja.
Oh,
so wie WWW.
Okay,
ja.
Aber ich glaube, die Chinesen, die konnten schon Handel treiben, bevor sie irgendwie diese aktuelle Staatsform hatten. Ging schon.
Ja, die haben sie auch erst seit knapp 100
Jahren. No, that's hardcore. Ja.
Und irgendwie Handel treiben tun sie schon seit tausenden von Jahren, deswegen. Ja.
Ja, aber das ist.
Das sind 100 Jahre in der Retro-Perspektive.
Retrospektive ist das, glaube ich.
Dafür kriegst du auf jeden Fall ein Plus. Ja, weil du so ein schönes Wort gesagt hast. Hast du ein bisschen verkackt, aber.
Die Retro-Perspektive.
Könnten wir jetzt bitte wieder zu Themen kommen, von denen wir ein bisschen Ahnung haben?
Oh, das wird jetzt schwierig. Was ist das? Oh, wir überspringen das nächste Thema. Nein, wir können darüber reden. Und zwar, die Überschrift heißt When GIF Serve JavaScript. Ausrufezeichen.
Ja. Das macht total viel Sinn.
Nein, es ist...
ja, genau. Nee,
also ja, nein. Es ist wirklich so.
Also es ist eine coole Sache. Und zwar geht es darum... dass hier jemand aufzeigt, wie man quasi ein GIF so vorbereitet, dass es gleichzeitig ein Bild ist und ausführbarer JavaScript.
Ja.
Und das ist quasi die Grundidee. Und man hat es ja immer öfter jetzt, dass man irgendwie, also du findest eine tolle Cross-Site-Scripting-Vulnerability auf dem Server. Das Problem ist, du willst eigentlich Source Code nachladen, aber dann hast du das Problem mit dem Same Origin Policy Quatsch und so, das ist alles voll blöd. Aber du hast auf dem Server die Möglichkeit, irgendwie Bilder hochzuladen, ja?
Ja.
Und dann kannst du es mit dem Vorschlag, was er hier quasi aufzeigt, hast du die Möglichkeit, ein GIF hochzuladen, was valides GIF ist, was du parsen kannst und gucken kannst, okay, ist
aber
das.
In Wirklichkeit ist es kein GIF.
Doch, es ist beides. Das ist wie dieses.
Boah, beides!
Weißt du
echt?
Noch?
Oh!
Nein!
Nee, also ja, das ist Ingo, oh. Das kannst du dir so vorstellen, es gab vor einer Weile mal irgendwie so ein Perl-Skript, das hat irgendwie so eine Weltkugel geprintet, wenn man es ausgeführt hat und wenn man das nach .ps umbenannt hat und an einen Drucker geschickt hat, dann hat der Drucker die gleiche Weltkugel ausgedruckt.
Oh! Echt?
Nein! Nein. Doch!
Oh.
Nein! Doch!
Oh. Genau das.
Genau, also das ist so die Grundidee und das, also das ist erstmal eine coole Sache, aber was noch cooler ist, dass er mit passendem Assembler quasi aufzeigt, wie dieses Bild zusammengesetzt wird und wie das Ganze mit diesem mit dem validen JavaScript überhaupt funktioniert. Und zwar ist relativ, also der Assembler ist relativ einfach und gut zu lesen, weil er viele Sachen dazu geschrieben hat. Er hat hier oben zwei Variablen, die Höhe und Breite heißen. Dann hast du am Anfang den String GIF 89a, was quasi sagt, okay, jetzt fängt ein GIF an, genau. Danach hast du DW für Data Word, das heißt, du sagst quasi eine Wortlänge, die dann aus Höhe und Breite besteht und es fängt am Anfang an mit einem Slash Stern, also quasi mit einem Anfang mit vom Kommentar. Mhm. Du hast quasi also GIF 89a Anfang des Kommentars, hast du ein paar Sachen, Background Color und diese ganzen anderen Sachen, die du alle brauchst, um ein valides GIF zu bauen. Und am Ende hast du DB Stern Slash zu ist gleich 1 quasi. Du hast GIF 89a ist gleich 1 quasi. Das ist deine erste Expression. Und dazwischen halt Kommentar, das dann quasi ignoriert wird und dann kannst du danach sagen, es ist gleich create element script und dann kannst du dann anderen JavaScript nachladen. Weil sobald du quasi angefangen hast, von dort JavaScript, also den JavaScript auszuführen, kannst du dann auch alles andere machen quasi. Und das ist eine ziemlich coole Sache, weil der ist gut geschrieben, man hat Bilder dazu und ich meine, was will man mehr von einem tollen technischen Blogpost?
Ja.
Coole Sache.
Und auch gefährlich sozusagen.
Oh, gefährlich. Also man muss natürlich schauen, diese Art von Schwachstellen sind dann immer solche, die du dann mit anderen Schwachstellen kombinieren musst, weil die selber noch keine, kein Problem
sind, halt ein Enabler, wie
genau.
Man so schön sagt.
Also es ist ein Teil in der Kette, in der Exploit-Chain. Und wenn man das dann quasi zu seinem Eigen machen kann, dann kann man dann das beliebig einsetzen, wenn es die Möglichkeit dazu gibt. Und ja, also wie gesagt, das Assembler, cool, dass es da mit dazu gezeigt hat, weil du kannst es dann auch kompilieren und dann hast du entsprechend das GIF, was das Richtige macht. Ja, finde ich schön, auf jeden Fall.
Und ja, ist ja dann ganz nett, dann kann man irgendwie auf Seiten, bei denen man eigentlich kein JavaScript nachladen kann, JavaScript
genau,
nachladen.
Genau, hat man dann vielleicht doch noch die Möglichkeit. Ja.
Allerdings scheinen da auch die Browserhersteller mittlerweile drauf reagiert zu haben, oder das habe ich zumindest so interpretiert, dass die jetzt irgendwie dann mal gucken, dass halt keine Sachen mit dem falschen MIME-Type irgendwie so einfach ausgeführt werden.
Ja, die Sache ist ja, dass der MIME-Type stimmt.
Nee, der MIME-Type stimmt ja nicht.
Ach so, also wenn du das von dem Dings nachlädst.
Ja.
Ja, also genau, also wenn du das vom Server mit MIME-Type PNG
Image slash GIF
nachlädst, dann darf das kein ausführbarer JavaScript.
Genau, sein. Und wenn du aber momentan, also der Exploit funktioniert ja deshalb nur, weil du einen Script-Tag generieren kannst und du kannst da halt quasi als Location kannst du ein GIF angeben und das wird dann halt ausgeführt als JavaScript. Und das sollte ja nicht gehen eigentlich, weil das ist der falsche MIME-Type.
Ja, genau.
Und
also dann muss man natürlich auch davon ausgehen, dass der MIME-Type immer richtig gesetzt ist, was jetzt vielleicht
bei... Ja, aber ich meine, es gibt ja bei diese Content-Security-Policy, bei der du bestimmte Dinge angeben kannst, damit sowas unterbunden wird. Unter anderem, dass nicht von externen Seiten JavaScript nachgeladen werden darf und so weiter. Wenn, da könnte man ja sagen, okay, wenn diese Content-Security-Policy aktiv ist, dann darfst du auch keine JavaScripts mit dem falschen MIME-Type ausführen. Punkt. Weil dann bist du eh, du hast jetzt deinen Browser in den Secure-Mode geschalten, dann soll er gefälligst in dem Secure-Mode bleiben.
Soll er secure bleiben, ja. Einfach. Keep secure, man.
Genau.
Oh yeah. Also hier gibt's auch gleich ein Proof of Concept, wo man das dann ausprobieren kann. Weil das sollte eigentlich nur ein GIF sein. Warte, wo sind wir hier? Da. Nee. So.
Aber, okay.
Good. Also bei meinem aktuellen Firefox tut es gerade noch so.
Good. Okay.
Dann kommen wir mal zu Twitter.
Ja.
Also bisher war ja einfach nur Facebook irgendwie unangenehm. Twitter will aber auch.
Ich weiß nicht, Twitter geht doch schon eine ganze Weile in die Richtung.
Ja, immer mehr. Neueste Sache in der Richtung ist, sie wollen jetzt rausfinden, was du so für Android- und iOS-Apps installiert hast und das natürlich auch irgendwie für Werbung benutzen. Mehr brauchen wir dazu, glaube ich, auch nicht groß sagen.
Doch, ich habe nämlich seit jetzt schon einem halben Jahr mein Twitter nicht mehr geupdatet, weil er immer irgendwelche neuen Permissions will. Da habe ich gesagt, nee, ist mir doch egal, funktioniert noch. Das darf ich einfach
noch.
Und wenn es nicht mehr
funktioniert. Dann sagen sie, API Version 3, du darfst nicht mehr.
Okay, wenn die das machen, dann sage ich, okay, dann halt nicht. Ja. Fickt euch doch einfach hier, Spackos.
Ja, vielleicht.
Nicht in Ordnung.
Vielleicht kommen wir irgendwann dahin, dass immer mehr Leute sagen, fickt euch doch jetzt, Spackos, bei Twitter.
Ja, was machen sie denn Böses?
Ja, weiß ich nicht. Habe ich doch gerade gesagt.
Twitter jetzt.
Ja.
Ja, Twitter trackt, welche Apps du installiert hast auf deinem Computer.
Und benutzt es für Werbung.
Genau, ja. Ja, also erstmal hier Market Research und so.
Erstmal
Daten sammeln.
Das ist einfach nur Research. Und Research ist gut.
Research ist gut.
Auch wenn es zu Atombomben mit multiresistenten Keimen führt. Research ist gut.
Fuck me. Das nächste Level einfach. We have to go deeper.
Bei iOS ist es gar nicht ganz so einfach, das zu tracken?
Das ist bei beidem ziemlich einfach. Ich hab zu beidem mal irgendwie so angehängt, wie man das machen kann. für den geneigten App-Entwickler jetzt, der einfach mal schauen will.
Wir sehen, du machst das auch öfter.
Nee, ja, also der Witz ist, der Gist, den ich angehängt habe, der ist tatsächlich aus einem praktischen Beispiel und der andere auch, aber da kann ich den Code gerade nicht angeben, wo ich den her habe. Wir haben das demnächst bei einer App selber so eingebaut, aber nicht.
Aber nicht, da kommt nicht der Code her oder so.
Also wir haben das halt nicht so eingebaut, um zu tracken, was für Apps installiert sind, sondern halt, um gezielt eine App zu schauen, ob die denn installiert ist, ne? Also das Problem an der Sache ist ja folgendes, wenn du unter iOS oder Android, wenn du aus einer App eine andere App launchen willst, wie machst du das? Und bei beiden ist es eigentlich nur so einfach möglich oder am einfachsten möglich, dass sich die App auf so einem Custom URL Scheme registriert. Ja, und du das dann aufrufst. Also du rufst dann eine URL auf, die mit diesem Scheme beginnt und alles andere danach kann halt so übergeben werden. Da gibt's dann auch so Pseudo- oder Quasi-Standards wie X-Callback oder so, mit denen man dann auch noch weitere Informationen mitgeben kann. Und bei uns ist eben der Anwendungsfall der, dass wir aus der einen App unsere App kurz geöffnet wird. Dann macht der User da was und wenn er damit fertig ist, dann wollen wir zurück zu der App, aus der er kam.
Ja.
Und da ja nicht garantiert ist, dass die App das wieder unterstützt, dieses URL-Scheme, also es ist halt einfach nicht garantiert, es ist ein Teil des Anwendungsfalls nur, müssen wir halt erstmal schauen, ist das denn unterstützt. Und bei iOS ist das eben so, es gibt diese UI-Application-Klasse und die hat eben eine Methode, die heißt canOpenURL und dann kannst du halt der eine URL geben, die zum Beispiel mit deinem Custom-Scheme beginnt und dann sagt es dir, ob iOS eine App hat, die damit umgehen kann. Und du kannst halt, wenn du jetzt irgendwie so, was weiß ich, sagen wir Tweetbot oder so, und dann gibt's halt so Tweetbot --/, dann kannst du davon ausgehen, wenn das System darauf reagiert, dann ist wohl die App installiert. Ist natürlich ein bisschen blödsinnig bei so Protokollen wie TEL oder wie HTTP, weil das ist halt vom System gehandelt. Aber bei Custom Protocols geht das halt. So geht das bei iOS, also relativ simpel. Ja. Gibt eine Methode, bam, fertig. Bei Android ist es nicht ganz so einfach, weil Android hat ein bisschen aufwendigeres System dahinter mit diesen Intents und da ist es halt einfach so, du baust dir einen Intent zusammen, da habe ich jetzt vorher mal kurz so einen Gist geschrieben, wie das geht, musste mir das auch anfangs mal eben bei Stack Overflow zusammensuchen. Du baust einen Intent zusammen, der dein URL-Scheme enthält und dann holst du dir so einen Package Manager und über den Package Manager kannst du dir dann holen, ob es, also alle Activities holen, die zu diesem Intent matchen. Und dann kannst du halt schauen, also wenn du nur wissen willst, ob es jemand gibt, musst du ja nur schauen, ob die Liste nicht leer ist. Und theoretisch könntest du aber sogar noch jetzt da noch viel mehr Daten auswerten und schauen, welche Apps alle, welche Activities auf dem Android-System da gerade alle drauf reagieren und die ganzen Daten mit übergeben.
Also ich weiß nicht, aber für mich sieht es immer so ein bisschen aus wie dieses History-Grabbing von X-Video und sowas, was es so früher mal gab. Wo du dann quasi nachschaust, ob dieser Link schon mal gedrückt wurde, indem du dir die Farbe von dem Link anschaust.
Hm.
Und also ich weiß nicht.
Na, das ist halt, das ist halt
auf jeden Fall, das geht.
Ja, einfach. Das ist halt einfach vollkommen legitimer Anwendungsfall und es gehört halt in dem Falle, in beiden Fällen finde ich ja wieder so eine Art Security Manager außenrum, die so einen Call erstmal abfängt und den User fragt, hey, die und die App möchte schauen, ob Folgendes installiert ist. Also es ist halt nicht so wirklich User-Facing das Problem. Man kann es dem Benutzer nicht so leicht erklären.
Ja. Okay, und, aber ich meine, ich glaube, bei Android gibt es auch einfach so eine Capability, die sagt, okay, kann nachschauen, ob was du für Apps installiert hast, oder?
Nee, das machst du darüber.
Dafür brauchst du das schon.
Naja, also ja, du musst oder ja nicht unbedingt die Capability über einen URL-Scheme bauen, sondern du kannst ja den Intent irgendwie bauen.
Ach so.
Also du könntest auch nur einen Intent bauen, ich will E-Mails verschicken oder ich will Fotos öffnen.
Okay, alles klar. Aber dafür brauchst du schon extra Capabilities quasi. Weil ich habe jetzt gedacht,
Capability brauchst du dafür gar nicht.
Ja,
du brauchst
okay,
dafür keine Permission.
Es gibt so eine Permission, die sagt, okay, kann nachschauen, welche Apps installiert sind. Und ich glaube, dass sie das einfach
Das wäre mir neu.
Android check Apps installed. Also ich habe das auf jeden Fall schon gesehen. Okay, mal gucken, was sagt hier das Internet? Oh, jetzt surfen wir wieder das Internet und schauen, was.
System Permissions meinst du dann mal vielleicht?
Ja. Okay, warte. Hier, du kannst App installed or not. Gibt es irgendwie eine Function, nachdem du fucking Magic, was weiß ich. Extends Activity und dann kannst du da irgendwie onCreate Java Code und dann Magic.
Java Code Magic.
Links mir einfach
an. Java.magic. Kannst ja auch nochmal rein.
Obwohl, Java und Magic. Ne? Also, hier, Split, zwei
ja,
Welten.
Deswegen ist ja ein Punkt dazu.
Also du kannst auf jeden Fall get launch intent for package machen und dann, ja gut, keine Ahnung.
Ja,
ist mir auch, ich habe keine Ahnung. I don't know shit, vielleicht ist auch was anderes.
Genau, guckt es euch an, wenn ihr es machen wollt, dann.
Es geht auf jeden Fall irgendwie, aber ich weiß
also
nicht.
Also ich habe gedacht, man braucht dafür.
Wir wollen es ja nicht machen.
Ist es relevant? Also das Ding ist, benutzt irgendjemand von euch den Standard-Twitter-Client? Felix, glaube ich, oder?
Ja, ich benutze ihn.
Ich benutze ihn auf Android auch.
Das Interessante an der Sache ist ja in dem Falle bei Twitter jetzt nicht, aber bei Facebook ist es ja so, wenn du das SDK von denen einbindest, können sie das ja da rein
mogeln. Genau. Und Facebook.
Also jede App, die so ein SDK benutzt, da könnte das ja auch
ja,
schon
Facebook
drin sein.
Macht
also
das
reicht nicht.
Ja, auch. Also
genau. Also bei Twitter kann man sich gerade drauf verlassen, dass es in Tweetbot und so weiter zum Beispiel wahrscheinlich nicht so drin ist. Zumindest nicht das Feature von Twitter. Ob der App-Entwickler das selber eingebaut hat, weiß man ja wieder nicht. Aber bei Facebook ist es bekannt, dass das SDK diese Funktion selber hat. Ich meine, ist doch klar, Datenkrake. Glaubt noch irgendjemand, dass er Facebook für Umme kriegt? Naja.
Okay.
Traurig.
Nicht für Umme, Mann. Was ist das für ein Shit hier?
Ich glaube, da haben wir lange schon genug drüber geredet. Kommen wir mal zum spannenden Teil, nämlich Tablets.
Okay.
Nokia ist zurück, Leute.
Nokia ist zurück? Die ja, waren nie weg.
Die waren nie weg, doch.
Außer nur für ein halbes Jahr.
Sind die nicht kurz nach Amerika oder so?
Ich glaube, die sind gekauft worden, oder?
Ja, aber
ja, nicht alles.
Nur bestimmte Teile.
Aber ich habe gedacht, das Handy-Ding wurde verkauft.
Ja, das Handy-Ding war verkauft.
Und jetzt kommen sie neue
von
Handys?
Tablets? Nee, von Tablets hat
keiner Tablets, was gesagt. Tablets, was quasi nicht nur einfach nur große Handys sind.
Nee.
Und Phablets.
Genau. Und Micro.
Und Smartphones ohne SIM-Karten-Slot. Mit Do-it-yourself-SIM-Karten-Slot.
Do-it-yourself.
So zum Rausbrechen.
Kannst das Plastik so rausbrechen. So kling.
Also sie haben auf jeden Fall gedacht, ach, Android ist cool. Wir machen jetzt mal ein Android-Tablet.
Haben sie gedacht?
Ich meine, es sieht gar nicht so... Ja.
Es ist auf Android auch noch...
Es sieht halt aus wie ein fucking Tablet. Es ist nix.
Es sieht aus
wie ein Tablet.
Es sieht halt fucking 1:1 genauso aus wie ein iPad Mini. Sprecht's doch aus.
Nein.
Ja, okay.
Nicht, dass das Apple noch hört, Mann.
Warum haben die da ein F auf das Tablet gemalt, weil es Grade
ist ein,
F ist?
Ist ein Fablet. Ist ein Fablet.
Ja, nee, also ich glaube, bis auf das Gitter, was unten, also oder bis auf die da, wo die Lautsprecher drin sind, die Öffnungen sehen anders aus und es ist kein Apple-Logo hinten drauf, aber ansonsten
und es hat kein Home-Button.
Und das hat kein Home-Button. Ja, nee, aber ich habe es gesehen, habe gedacht, ach, das sieht doch ganz nett aus, aber ja, das war's dann halt
ja,
auch.
Ist kein Apple-Logo hinten, ja.
Kein Apple-Logo, es leuchtet nicht durch, Mann.
Nee, tatsächlich, ich weiß nicht, also was wäre jetzt der Grund, so ein Teil zu kaufen und kein Nexus 7 oder irgendwie ein iPad Mini?
Weil es aussieht wie ein iPad Mini und billiger ist.
Bist du sicher, dass es billiger ist? Also ich habe jetzt...
Ja, sag es ist billiger. Es ist billiger. Billiger. Es hat
ja, okay, 250 US-Dollar steht hier, okay.
Artikel drin.
Plus Steuern allerdings. Was kostet momentan so ein Dings-Tablet? So ein Nexus 7?
Nexus 7 gibt's nicht mehr, glaube ich.
Doch.
Da gab's ja nicht eine neue Version?
Es gibt gerade nur das 5, 6 und das 9. Es gibt keinen 7er mehr zum Verkauf. Haha, Felix.
Die haben so 200 gekostet.
Ja. Also im Zweifelsfall hast du dann halt ein Gerät, ein Hardware konnte Nokia mal bauen. Das sieht auch so aus, als ob es irgendwie hardwaremäßig ganz okay ist. Ist halt wieder irgendwie ein angepasstes Android drauf.
Da ist ein Android 5.0 mit einem eigenen Launcher.
Aber wie gesagt, also so von der Hardware her, ist schon ganz hübsch so. Sieht halt aus wie ein iPad Mini, aber ich meine, wenn man irgendwie was...
Hat auch die exakt selbe Auflösung, die exakt selbe
Pixel. Ja genau, die Buttons sind also auch exakt an der gleichen Stelle und der Kopfhörer Ausgang ist genau an der gleichen Stelle und die Kamera und so.
Aber es ist leichter und es hat eine bessere Kamera. Aber nicht ganz so starken
Akku. Wie definierst du bessere Kamera?
Bessere Kamera, das eine sind nur 5 Megapixel und das andere sind 8.
Naja, das Ding
hinten und 2 hat es.
Aber ich meine, du bist ja schon bewusst, dass allein die Auflösung der Kamera die Kamera jetzt nicht unbedingt besser macht, oder?
Ja, doch. Also, sagen wir so, die Kameras, die früher in den Nokia-Dingern drin waren, weil das ja immer welche mit Carl Zeiss Optik gedöns waren schon wesentlich besser. Als wie das jetzt bei dem ist, weiß ich natürlich auch
nicht. Also wobei ich glaube, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, zumindest in meinem iPad Air 2 ist, glaube ich, die gleiche Kamera oder die gleiche Optik drin wie in dem iPhone 6 und die sind beide eigentlich, also die haben jetzt zwar keine 8 Megapixel Auflösung, aber die haben, glaube ich, eine 2.0er Linse, wenn mich nicht alles täuscht. Nicht keine Linse, Blende.
Sieht eh klar.
Also die können halt auch in schlechten Lichtverhältnissen noch ganz gut Bilder machen und die sehen eigentlich auch ganz gut aus. So, also auch zum Beispiel im Vergleich jetzt mit meiner Spiegelreflex. Klar, ab einer gewissen Umgebungshelligkeit ist es dann kein Vergleich mehr, aber so im Großen und Ganzen machen die iPhone- oder iPad-Kameras eigentlich ganz gute Bilder. Wobei...
Sieht eh scheiße aus, wenn man ein Foto macht.
Und da einfach nicht mal. Also ich weiß nicht, ich habe auch tatsächlich mit meinem iPad das Einzige, was ich da benutze, ist irgendwie Fotobooth und das ist eh eine andere Kamera. Also das ist ja die Backfacing-Kamera, wo man sich dann selber irgendwie angucken kann und irgendwie lustige Bilder mitmachen kann.
Korrekt.
Ich meine, was Nokia N1 noch hat, sind halt 2 GB RAM und 32 GB
iPad
Speicher.
Nicht auch?
Nee, das iPad Mini 3 hat nur einen.
Ah, okay, dann war es das iPad Air, was jetzt 2 GB hat.
Und ist sogar ein bisschen leichter.
Also sieht aus wie nette Hardware. Ich meine, ist halt, ich weiß jetzt nicht, ob da noch irgendwie eine Klage kommt, weil das ist ja schon, also das ist ja schon ein bisschen mehr als einfach nur, es sieht ähnlich aus.
Tja.
Ist halt auch irgendwie so eckig.
Sogar der USB-Port oder was auch immer.
Der USB-Port.
Lightning-Port.
Nein, der USB-Port ist halt jetzt ein neuer. Nein, das, ja, klar.
Ist es der, den man in beide Richtungen
schickt? Genau, der.
Nein,
jetzt
ist soweit.
Da habe ich übrigens auch nachher noch ein Mimimi. Jetzt,
Mann.
Er heißt nicht Lightning, er heißt Darkening.
Darkening.
Ja. Die Zukunft ist jetzt, Mann.
Ja, also da ist ihnen ein guter Scoop gelungen. Und ich meine, es ist...
Ja gut, das ist halt der neue USB-Standard, den sie jetzt halt verbauen.
Selbst die Hülle. Aber den benutzt halt auch noch sonst keiner.
Das benutzt niemand gerade, ja. Das ist absolut...
Finde mal ein Tablet, was das hat. keins.
Doch, und eins, Nokia N1.
Ja.
Bang.
Genau.
Kannst du kaufen.
Das wird, kannst du kaufen, Mann.
Wird wahrscheinlich auch die nächsten Monate noch eins der wenigen sein, die das machen. Obwohl, wenn Nokia das jetzt vormacht, vielleicht ziehen dann andere nach.
Wie viel?
Was ich halt auch noch interessant fand, ist, dass sie tatsächlich ein Intel eingebaut haben. Das ist also kein ARM-Dingsi.
Atom-Shit oder was?
Das ist ein Intel Atom 64-Bit 2,3 Gigahertz.
Ja, steht da irgendwas von der Akkulaufzeit?
Nö.
Eine Million.
Das Jahre. Müsste man, das wäre halt wirklich interessant, dass man.
Also das Ding ist ja, ich meine, also ich habe vor kurzem, ich glaube auf androidpolice.com oder so war das, da gab es auch so ein Review, wo mal das iPad Mini, glaube ich, mit einem der Nexus-Tablets verglichen wurde und einer der großen negativen Punkte bei dem Android-Tablet war, dass das auch so im Idle-Modus relativ viel Energie rausbläst, obwohl es eigentlich gar nichts tut. So.
Also kann ich tatsächlich nicht bestätigen.
Also die hatten da irgendwas von so 15% ich glaube am Tag oder so sogar irgendwie geredet.
Ja, wenn das mal reicht, ja.
Ja. Und ja. Naja, ich weiß nicht, also wenn das jetzt irgendwie ein x86 ist, der jetzt vielleicht energieeffizienter ist als das, was wir so in unseren Laptops drin haben, aber ich weiß jetzt nicht, ob dann irgendwie, ob du da sehr lange viel mit diesem Gerät machen kannst. Ja, also wäre ich mal gespannt.
Also ich finde es jetzt gar nicht so schlecht. Vielleicht kaufe ich mir einfach.
Ja, mach mal.
Ja.
So, bam. Aber jetzt müssen wir erstmal schauen, wie. Genau. Oh, 250 US-Dollar ist jetzt echt gar nicht mal so viel.
Nö. Genau. Ich habe mir dementsprechend das Jolla-Tablet geschossen. Weil.
Wann kommt es raus? Nächstes Jahr oder übernächstes oder so?
Kommt Anfang nächsten Jahres raus, ja. Genau, da läuft jetzt gerade so eine Art Kickstarter, also ist eine Indiegogo-Kampagne, aber im Endeffekt ist es auch noch
ein Kickstarter. Not Kickstarter.
Ja, ist ein Not Kickstarter. Und das ist halt fast wie eine Nokia in 1, also hat fast die gleichen Sachen. Es hat halt auch einen Intel-Core, such mich mal drin. Es hat auch 2 GB RAM, hat auch 32 GB interne Platte in Anführungsstrichen. Hat aber noch einen SD-Karten-Slot, gute Kamera, bladiblub, ist halt ein bisschen schwerer und kostet, aber hat angefangen bei $189 zu kosten. Also das waren so die ersten, die auf Indiegogo weggegangen sind. Jetzt ist es, glaube ich, bei 209 oder sowas. Und irgendwann wollen sie es dann mal für 249 oder irgendwas verkaufen, glaube ich, am Ende. Und hat jetzt da schon mal die Sachen gebrochen, die sie sich so anvisiert haben. Sie haben jetzt neue Stretch Goals noch rausgebracht, dass sie doch eins rausbringen wollen mit
SD-Kartenslot.
Dass der SD-Kartenslot bis 128 GB haben
was
soll.
Was kann er jetzt?
Jetzt kann er nur bis 32 GB. Ja, wahrscheinlich wird der Chip, der das kann, irgendwie 3 Cent mehr kosten.
Dann sollen sie einfach einbauen, die Scheiße.
Ja,
das ist einfach nicht in Ordnung.
Ja, werden sie auch machen, wenn sie das geschafft haben. Und dass es noch eins mit Mobilfunk geben soll und wie auch immer.
Bin ich überzeugt.
Also, wenn ihr
was da ist
auch
da jetzt der
wollt,
Grund, das zu kaufen?
Das ist erstens verdammt billig gewesen, die ersten. So für $189.
Ja.
Zweitens hast du natürlich weder iOS noch Android drauf. Ja, du bist halt nicht an die Großen gebunden.
Somit
hast
du halt auch
irgendwie
nur einen Bruchteil von dem Ökosystem außenrum. Also das geht ja in beide Richtungen.
Ja. Ja, aber ich meine, dafür, wofür ich das Tablet benutze und es tatsächlich zum Surfen und genau. So in die Hand nehmen und schnell mal irgendwas nachgucken und dann wieder in die Ecke legen, dafür benutze ich mein Nexus 7. Ist das eigentlich und Videos gucken, das mache ich auch noch damit tatsächlich über Plex.
Ja.
Das sind so die zwei Sachen, die ich mit dem Tablet mache und das kriege ich mit dem Ding auch hin.
Ja, okay, Plex geht, weil das ist ja eine Android, da gibt's ja eine Android-App für.
Und halt in meinen Kalender reingucken. Tatsächlich und ab und zu mal noch auf Twitter rumsurfen und halt Nachrichten, also das, was halt
okay,
das
und,
Surfen so ausmacht.
Warum
aber
kannst du dafür
nicht
dein Nexus 7 benutzen?
Ja, benutze ich ja zur Zeit. Aber irgendwann brauchen wir ja auch mal was Neues wieder.
Was ist das denn, 2012 noch?
Nee, 13.
Ja, dann brauche ich das, glaube ich, von dir. Das hilft doch quasi nichts. Wenn du dann so ein tolles Dollar-Phone hast,
ja.
Nehme ich deins.
Okay.
Darüber reden.
Machen wir weiter, wir sind eh viel zu lang.
Also da könnt ihr jetzt auf jeden Fall noch mitmachen, wenn ihr wollt. Läuft noch 13 Tage. Auf jeden Fall finde ich es gut, wenn wir mehr noch Ökosysteme bekommen, weil nur zwei ist irgendwie ein bisschen blöd und deswegen ist auch noch ein Punkt für mich zumindest gewesen, das System zu unterstützen.
Wir haben noch mehr Kickstarter?
Genau, das war ein Kickstarter der Woche. Naja, gut, okay, das Tablet war noch ein extra. Jetzt kommt noch Kickstarter der Woche, wo wir gerade beim Jolla Phone auch so ein bisschen waren. Also wir waren gerade beim Tablet, aber die haben ja vorher auch so ein Phone rausgebracht. Da gibt es jetzt einen Kickstarter, die ein Keyboard basteln, was du dir dann hinter als, also gibt ja the other half, hast ja ein paar Connect am Jolla-Telefon dran und dann gibt's jetzt mal jemanden, der dann
die so rausgeführt sind.
Genau, ja. Da ist ein I2C und Strom und da baut jetzt jemand was dran, nämlich dass du so ein ja, Keyboard, so ein echtes Keyboard zum Anfassen.
Ja, ja. So wie
hast.
Damals noch,
so
wie beim G2 und beim G1.
Ja, na oder bei den Nokia Communicators.
Oh je. Yeah.
Ja, wie früher halt. Da kann man auch noch ein paar
Was ja. denn? Du hast eine fucking Tastatur, die unten rankleben kann.
Ja. Und du hast haptisches Feedback. Es gibt Leute, die mögen das.
Es ist tatsächlich, also weiß ich habe ja auch dieses G1 gehabt und ich war auch lange Zeit einer der Verfechter der Hardware-Tastatur, bis ich dann irgendwie mal erlebt habe, dass eine Software-Tastatur halt irgendwie auch gut funktionieren kann und ich weiß nicht, du schnallst dir dann irgendwie einen Klotz an dein Handy unten dran, dann ist es plötzlich doppelt so dick, wahrscheinlich deutlich schwerer und dann musst du jedes Mal, wenn du irgendwie was tippen willst, dieses Ding rausleiten. Also ich,
Nee, musst du ja gar nicht, oder? Kannst du immer noch ein Software.
Ja, aber dann hast du halt trotzdem ein Handy, was doppelt so dick ist und wenn du es nicht.
Ja, dann nimmst
du
es halt ab.
Wenn du es nicht rausleiten willst, dann.
Kannst du es ja abnehmen. Du kannst die Tastatur ja abnehmen und sie nicht mitnehmen.
Also. Ich frage mich halt, also meine Frage ist halt, warum möchte ich das überhaupt haben?
Ja, wenn du mit der Soft-Tastatur klarkommst und nicht das Bedürfnis hast, auf einer Hardware-Tastatur zu tippen, ist es ja auch völlig okay. Es gibt aber Leute, die sind damit schneller oder möchten dieses haptische Feedback, denen ist es so blöd, irgendwie die ganze Zeit nur auf Glas
zu
tippen.
Ja, und da kann man aber nicht einfach eine Bluetooth-Tastatur nehmen, die das Gleiche kann und die man irgendwo in die Tasche packen kann oder so?
Kannst du sicher auch
also
machen,
ich weiß
aber
nicht,
dann
ich
muss
bin,
halt
ich finde es halt ästhetisch fragwürdig, mein Handy plötzlich doppelt so dick zu machen, nur damit ich
also irgendwie... Also wenn du mal auf die Bilder schaust, dann ist es nicht doppelt so dick, sondern eher ein Viertel.
Ja, also vielleicht ist es auch überspitzt, aber ich also für mich ist das der Fazit, also ich bin da wahrscheinlich einfach nicht die Zielgruppe. Also ich...
Ja, das ist ja auch okay.
Also kann mir nicht vorstellen, warum ich sowas haben möchte.
Das ist ja auch kein Jolla-Phone.
Das ist, ja...
Aber ich bin ja, ich bin eh nicht die Zielgruppe, weil, ja genau, also ich würde mir auch kein Jolla-Phone kaufen.
Einfach.
Ja, aber es gibt tatsächlich viele Leute, die fanden dieses N900, was ja auch Nokia gebaut hat, richtig gut. Das war ja eins, wo du auch diese Tastatur so rausleiten konntest. Und wie gesagt, viele Leute stehen halt auf dieses haptische Feedback und ich, ja...
Du willst es auch haben.
Ich habe das auch gekickstartet. Einfach, okay, weil
du
es...
Du netter Typ bist einfach.
Weil es geht. Glaub,
der Ingo hat ein bisschen
Early Bird.
Nee, ist okay. Ich glaube, das ist ja auch alles...
Ich kickstarte einfach die Sachen, die ich gut finde, wo ich denke, die Leute
bist
brauchen
du,
das Geld.
Du bist so ein netter Typ. Du kriegst einfach so viele...
Völlig falsche Anlagestrategie, Herr Ebel.
Nee, genau.
Du musst Zeug kickstartern, was du nicht geil findest, weil das wird gefunden.
Genau, Ingo. Ja. Kauf dir doch lieber mal ein paar Heckler und Koch Aktien.
Genau.
Wer mit Krieg wird immer
Sick,
Geld verdienen.
Sick Sauer, oder wie war das? Die muss ich doch, die.
Ja,
die
beide.
Doch.
Am besten von beiden. Ja. Streuen.
Streuen
Sie mein Portfolio.
Ein paar deutsche Firmen, ein paar amerikanische Firmen. Ja. Die alles gut.
Einer wird gewinnen.
Ja, genau. und dann in Saudi-Arabien noch irgendwie einen Krieg anzetteln und dann.
Bundeswehr kickstarten und geht's los. Das ist so schön.
Panzer kickstarten.
Ich kickstarte diesen neuen Leopard 2 Panzer, damit wir endlich
Leopard 3
Panzer kickstarten.
Ich mein,
und ein paar Eurofighter.
Ich meine, das ist halt super, super geeignet, zum Beispiel für so einen Feldzug, ja. Du kannst dann so Stretch Goals definieren.
Stretch Goals bis nach Moskau.
Also weißt du, wenn du mindestens 500 Euro zahlst, dann darfst du mal, dann darfst du mal 10 Minuten mitballern.
Rot.
Genau.
So. Oh, genau. Wie weit wollen wir marschieren?
Ja. Stretch Goal bis nach Russland.
Du kriegst doch ein eigenes anonymer Krieger-Denkmal. Kannst du dir auch Perk holen.
dann kommen sie ja bei uns im Vladivostok auch vorbei. Das ist sehr schön.
Ja, stimmt. Eigentlich wollen wir das nicht. Nee, wir wollen es nicht. Wir finden es überhaupt nicht gut, wenn ihr hier vorbeischaut.
Wenn ihr hier vorbeilauft. Genau.
So.
Egal, kickstartet Sachen, die euch gefallen. Mir gefällt halt
Krieg.
Ingo gefällt. Mir gefällt der Krieg. Außerdem, wo wir gerade bei Krieg waren, vorm 30-jährigen Krieg gab es mal total tolle Adventure-Games, so 80er, erinnert euch, als ihr jung war.
Damals, jetzt halt noch schlecht
so,
und alles noch voll hässlich.
Monkey Island, Manic Mansion.
Manic Mansion fand ich immer kacke.
Manic Mansion war ein bisschen kompliziert, Monkey Island war einfach das beste
das
Game
einfach,
ever, ne? ever. Und genau in dem gleichen Stil gibt es jetzt von den Leuten, die Manic Mansion und Monkey Island auch gemacht haben.
Sind die nicht
tot
oder so?
Die sind noch nicht tot.
Okay,
alles klar. Sind halt alt, aber noch nicht tot. Also Ron Gilbert, Gott darf ich seine Seele nicht gleich, okay.
Der Geist. Geist von ihm, der hat sich aus dem Internet zurückgemeldet, hat gesagt, er macht jetzt nochmal ein Remake von irgendeinem alten Indie-Game von
das
damals.
Ist, das ist halt kein Remake, die machen jetzt ein altes Game. Das ist total tolle Idee.
Die haben jetzt eine neue Idee und machen sie alt.
Ja.
Ja. Die machen halt
boring. Ich verstehe es nicht.
Ich verstehe nicht über die Langweiligkeit von diesem Ding.
Die machen ein 2D-Point-and-Click-Adventure-Game wie früher in den 80ern oder Anfang der 90er. Sieht halt auch genauso aus, aber dafür, was diese Games früher hatten, waren ja einfach cooles Rätseldesign.
Brauchst du dafür
das
auch DOSBox? Also, oder läuft das dann?
Nee, es soll tatsächlich wahrscheinlich auch Android und iOS geben und vielleicht auch Sprachausgabe. Ja, das hatten die in den 80ern.
Nee, das macht ja keinen Sinn. Nee.
Aber trotzdem hast du wie so dieses Öffne und Schließe und das benutze das mit ganz cool einfach noch drin. Und auch das muss ich natürlich unbedingt gleich kickstarten.
Oh, das ist schön. Das sind quasi deine Picks.
Und, ja, das sind meine Kickstarter-Picks. Ich meine, wenn ich jetzt echt viel Geld übrig hätte, hätte ich ja eins von diesen Pledges genommen, wo sie dich in das Spiel einbauen. So nach dem Motto.
Wie viel ist sowas? 250?
Nein, das kostet
ich
eher find, mehrere
ich
tausend.
Ja, die dürfen das gerne machen, so, aber so sie müssen zwei, das Spiel auch programmieren wie damals, ja?
Ja.
Ja, alles,
ja, ohne
alles in Assembler. Alles in fucking Assembler.
Wahrscheinlich und, machen die das auch so.
Wahrscheinlich, weil sie es nicht anders können sie nicht.
Genau. Sie kriegen auch so ein 7 Zoll Röhrenbildschirm.
Ja, alles wird am echten Terminal, kein Emulator geschrieben.
Hm. Auf jeden Fall.
Ja, guck, also du kriegst für 2500 bauen sie dir so einen Avatar nach, der halt tot ist, und für 5000 kriegst du einen,
der lebt,
der wirklich
der irgendwas
im
redet.
Spiel irgendwas macht.
Aber das haben sie bis...
Das ist mir leider ein bisschen zu teuer.
Nee, das ist zu teuer. Da kann ich
mach doch einen Kickstarter, ja. Ingo. Lass dich doch... lass doch
Kickstarter
und ja, mach doch einen Kickstarter.
Genau.
Lass doch mal unsere Fans hier zahlen, damit sie dich in das Spiel einbauen.
Genau, für 5000 schaffst du es dann als Toter reinzukommen und Stretch Goal 10.000 kannst du auch leben.
Sehr gut. Ja.
Was so schön, Alter.
Sehr, sehr schön. Ach, die Welt ist so toll. Gut. Also wer Point-and-Click-Adventure-Games aus den 80ern mag, der sollte Tumbleweed Park unbedingt kickstarten. Gut. Dann, da ist jetzt die Frage, ob wir das heute noch machen. Wir haben alle unsere Amazon Fire TV bekommen.
Oh yeah.
Ja, aber noch nicht so richtig benutzt.
Ich hab den benutzt.
Ich benutze ihn
auch. Benutze
jeden
ihn bei
Tag.
Mir. Jeden Tag.
Ich hab keins.
Ich benutze immer noch
du hast
einen
Raspberry Pi bestellt oder was?
Ich hab's noch nicht bekommen.
Oh.
Ach. Ja, sollen wir darüber jetzt noch reden oder sollen wir einfach das verschieben?
Also wie gesagt, ich kann ja noch
also
nicht
weiß
dazu
ich, haben wir
sagen.
Na gut, dann warten wir aufs nächste Mal.
Gut, dann ich hab noch eine Pebble, aber die habe ich auch erst seit gestern. Also so eine Smartwatch. Weil wir haben ja ganz oft drüber geredet, dass Flighty es total bescheuert findet. Und da habe ich gedacht, jetzt muss ich mir unbedingt eine holen.
Disclaimer, ich find's auch weird. Also
ich habe ja nicht gesagt, dass ich es bescheuert finde. Ich sag nur, ich würde es für mich persönlich...
Du brauchst keins.
Also ich persönlich hätte da ein Problem damit, dass auch noch Notifications an meinem Handgelenk angezeigt werden. Ich kann das total nachvollziehen. Ich fände sowas super, um irgendwie meinen Podcast-Player zu steuern oder meinen Musik-Player oder um während ich joggen bin, so Stats anzuzeigen.
Genau, das kann das Ding alles.
Für sowas bin ich das total praktisch, aber ich finde halt die ganze Geschichte mit den Notifications ein bisschen blöd, weil ich habe da nicht genug Selbstkontrolle, um das dann wirklich irgendwie zu ignorieren.
Ich finde es ein bisschen klobig.
Ja, also, und das Problem ist, die ganzen Smartwatches, die es bis jetzt so gibt, die sind alle potthässlich. Oder vielleicht also nicht ganz potthässlich, aber nicht schwer genug, dass ich die am Handgelenk tragen wollte.
Die ist genau fast ungefähr genauso schwer wie die Uhr, die Matt so trägt. Ich habe
auch einfach die Referenz jetzt.
Oder? Ja, also, genau. Also die ist sogar leichter als die Uhr, die Matt trägt. Und ja, er trägt eigentlich so eine Hantel hier rum.
Ist alles
leichter.
Also ich hab ja tatsächlich seit, keine Ahnung, 16, 17 Jahren keine Uhr mehr getragen. Ja.
Ist komisch.
Und es ist extrem komisch. Also ich trage das Ding jetzt, na gut, heute Nacht habe ich es nicht getragen, also noch nicht mal 24 Stunden. Und es ist echt, beim ersten Mal habe ich gedacht, boah. Und dann habe ich gedacht, schwitze ich da eigentlich jetzt die ganze Zeit? Wie ist das überhaupt? Und?
Ist dann auch mit so einem, hast du die Pebble Steel oder diese Plastik?
Ja.
Pebble Steel.
Pebble Steel.
Ja, okay. Genau. Naja, weil es gab doch immer dann so, ich habe ja mal eine ganze Zeit lang so eine dicke G-Shock getragen und da hat das Band immer nach so ein paar Tagen immer angefangen, komisch zu müffeln.
Ja, also nicht, was du hast gemacht, du hast bei dieser Pebble Steel hast du ein, ich habe jetzt gerade noch das Lederarmband dran, das ist das Standardband, aber du hast auch so ein
Metallgliederarmband.
Ja, genau, hast du auch noch, ist auch noch dabei, habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Ich denke, da können wir auch nächstes Mal noch ein bisschen mehr drüber reden, wenn ich auch das noch experimentiert habe. Jetzt kann ich halt bloß sagen, es ist komisch, eine zu tragen. Bisher mag ich es noch, dass die Notifications alle bei mir am Handgelenk ankommen und ich einfach nur mal so drauf gucken muss, ach ja, was hat der Flyde jetzt gerade schon wieder für komisches Zeug in Telegram geschrieben? Ach, nicht so wichtig, muss ich kein Telefon für rausholen? Oder ist die Mail jetzt wichtig, die da gerade kam? Nee, nicht so wichtig. Oder der angruft, gehe ich ran, gehe ich nicht ran?
Ich habe ja jetzt gerade schon mal so kurz drauf geschaut und ich muss sagen, da brauchst du schon eine Lupe, oder?
Ja, also ich fand, es ging jetzt. Das war okay.
Also, wieso?
Also tatsächlich fand ich das jetzt gar nicht so ein
gutes Problem.
Also so glanzable ist das ja nicht.
Also wenn ich Geld gehabt hätte, wie immer, ne, und sie das auch nach Deutschland gechippt hätten, dann wäre natürlich diese Uhr von Michael Bastian, der irgendwie von HP auch kommt, irgendwie natürlich wesentlich schicker gewesen. Die kostet aber so 400, 500, 600, 700 Euro.
Also hier steht
ist aber so schön 400, rund.
Für 404 Euro.
Vier.
Genau. Kommt aber zurzeit nicht nach Deutschland. Und das ist auch nur, gibt da nochmal irgendwie eine Extra-Version, Limited Edition, die irgendwie 600-700 kostet. Mhm. Das sieht netter aus.
Es sieht halt ein bisschen so aus wie so ein klassischer Chronograph, aber.
Ja.
Wenn sie es nur nach USA schippen, warum schreiben sie denn Euro-Preis dazu? Das ist ein Quatsch.
Damit du weißt, was dir entgeht.
Ja, genau das.
Das wäre dein Preis gewesen.
Ja. Also die sieht schon, die finde ich schon richtig schick.
Das ist
ja,
aber gegen halt so ein Pebble.
Ja.
Muss man jetzt mal sagen.
Also der Grund, warum ich gerade so einen Stahlklopper wieder trage, ist der, ich habe keine andere.
Du brauchst
mein Fuelband ist ja seit einiger Zeit jetzt endgültig hardware-technisch kaputt. Also ich habe es ja kaputt gemacht, muss
warum
ich jetzt
hast du das gemacht? Hast du gedacht, das wäre eine gute Idee gewesen, die jetzt kaputt zu machen? Oder?
Ich musste. Also das
du
Problem
hast, ja. Hast du irgendwie eine Wette verloren oder so? Was hast du gemacht?
Das Fuelband hat sich mit Moist zugesaugt.
Mit
also
Feuchtigkeit.
Dieser Klick, naja, nicht mit Moist in dem Sinne, sondern so mit Dingen, die man halt, also hauptsächlich Staub.
Das ist aber nicht
Staub
Moist.
Staub gemischt halt mit Schweiß. Ja, ich habe es jetzt mal Moist genannt, verzeih mir. Mit Dreck auf Deutsch. Und das hat ja so einen komischen, so einen Klick-Zusammenmechanismus unten. Und der ist halt so chinesisch billig gemacht, dass sich halt der Dreck dazwischen reingesetzt hat und dann musste ich den halt irgendwie rauskratzen und dabei ist mir halt diese 0,5 Millimeter lange Rausdrückfeder entgegengekommen und jetzt krieg ich es halt einfach nicht mehr zusammen und ist mir auch egal, weil es war eh ein Scheißprodukt. Und,
war eh scheiße.
Ja, ohne
ich hab's getragen, weil ich gekauft habe.
Ohne Witz, es war halt eine recht stylische Uhr irgendwie und war so ganz nett und jetzt habe ich halt einfach wieder so eine normale Uhr, weil ich seither das gewöhnt bin, da am Handgelenk was zu haben. Ich das auch jetzt nicht mehr missen will und ich dachte halt einfach so, die Apple Watch kommt schneller. Und ich will dann auch genau diese Apple Watch mit diesem Metallgliederarmband, zumindest so für Daily Use, weil ich finde es halt irgendwie, schon bei der Uhr, ich finde es genial, so aus so vielen kleinen Teilen irgendwie so was zu bauen und das von Apple ist ja nochmal eine Nummer krasser und ja.
Aber genau die Apple Uhr würde ich halt nicht wollen, weil das müsstest du jeden Tag laden, das musstest du hier nur alle ein, zwei Wochen.
Ja, weil kann halt auch nix.
Ja, aber es reicht, es zeigt die Uhrzeit an und die Notifications.
Apple Watch kann auch nix, aber Retina.
Retina, Mann.
Ja, auf jeden Fall Retina. Ist wichtig.
Hauptsache Retina.
Egal, wir reden da dann demnächst nochmal drüber, wenn ich ein bisschen mehr Erfahrung damit habe. Kommen wir zum Lesefu.
Kann die eigentlich Induktion, die Apple Watch?
Ne, die also hat so ein Klick, so ein Ding sie hinten, dass du einfach nur hinhalten Induktion, und Pack machen musst.
Nicht Induktion.
Ja, doch, ist Induktion.
Aber mit so Magnetendings.
Aber du musst es raufpacken.
Ja, aber Magnetendings.
Ja, du musst es einfach nur hinhalten und es muss nicht mehr ausgerichtet sein oder so, sondern halt zirkular innen drin oder sonst irgendwie. Okay. Oder zwei Ringe oder wie auch immer.
Dinge.
Rap. Ringe, Dinge.
Okay, Lazyfu. Open Source Design.
Und dann hat er ganz schön viel Lazyfu.
Das bin ich.
Ja, vielleicht kann man da noch kürzen oder so.
Vielleicht musst du das zusammenstauchen.
Also Open Source Design, Blog-Eintrag, warum Designer und Developer nicht so gut zusammenarbeiten und was man da vielleicht verbessern könnte. Könnt ihr euch mal durchlesen, vor allem wenn ihr vielleicht so ein bisschen Design-Affinitäten habt und noch nicht wisst, warum ihr mal in Open Source Projekten auch mitarbeiten könnt und was die Open Source Projekte auch für euch tun könnten, dass es irgendwie besser funktioniert.
Also ich habe den Artikel tatsächlich auch gelesen. Ich habe jetzt allerdings keinen definitiven Lösungsansatz rausgelesen. So. Nee, also das ist nur so ein bisschen so, halt, ja, es gibt dieses Problem und es gibt diese persönlichen Probleme und dass Designer sich gerne bezahlen lassen würden, weil es gibt Gründe dafür und so. Aber es gab jetzt nicht so richtig den ultimativen Lösungsansatz, wie könnte man dieses Problem denn fixen, sondern das ist mehr so ein Aufruf, arbeitet doch mal zusammen, weil da kommen bessere Sachen dabei raus, wie wenn jeder sein einzelnes Zeug macht.
Es ist vor allem, also für mich war es erstmal überhaupt eine Problembeschreibung, wusste ich gar nicht, was in Anführungsstrichen jetzt die Probleme von Designern sein könnten, warum die so wenig mitarbeiten. Also das versteht man dadurch schon mal ein bisschen mehr und dann natürlich zwei, drei Sachen werden am Ende gegeben, Value of Design, dass man das ein bisschen mehr anfasst und vielleicht den Designern irgendwie Dokumente an die Hand gibt, dass es einfacher ist, damit zu arbeiten, spezielle Dokumente oder Style Guides zu entwickeln, dass man so eine Art schon CI so ein bisschen hat, wo die Leute mehr mit entwickeln können. Und dann habe ich gesehen, kann man jetzt auch irgendwie PSD-Files irgendwie auf GitHub angucken und bearbeiten oder nein, so.
Wusste man kann auch nicht. Man kann die sind mittlerweile in der Lage, also okay, Diffs für PSD-Files zu generieren. Also visuelle Diffs.
Ja. Ja. Und also jetzt nicht so irgendwie welche Ebenen und so, sondern einfach nur flat das PSD gegen das PSD.
Und dann sagt er, da hat sich was geändert rechts.
Ja, du siehst halt schon was, okay, aber halt so auf Pixel-Layer. Ja. Nicht so, das hat sich von da nach da verschoben, genau, sondern du siehst halt nur, da ist irgendwie was grün overlaid oder rot overlaid, was sich verändert hat.
Mhm. Gut, aber trotzdem.
Immerhin.
Was ich jetzt auch durch diesen Artikel gelernt habe. Und ansonsten natürlich ein Aufruf an Designer, sich mal mit den anderen Leuten, mit den Entwicklern zusammenzusetzen und vielleicht irgendwas Tolles zu starten.
Ja, ich meine, das ist halt auch ein Problem, was gar nicht so einfach ist, weil im Zweifelsfall hat halt so, sagen wir mal, wenn ich jetzt irgendwie in meinem Keller irgendwie ein Open-Source-Projekt zusammenschustern will, dann habe ich halt im Zweifelsfall gar nicht Kontakt zu irgendwelchen Designern, die mir da überhaupt helfen könnten. Also da ist es vielleicht auch erstmal so ein Bootstrapping-Problem, überhaupt mal irgendwie Kontakt zu Leuten zu haben, die einem vielleicht helfen könnten. Und ich weiß ja selber, wie irgendwie nervig es ist, wenn einen Leute, ja komm, du kannst doch programmieren, du kannst jetzt hier mal für wenig Geld an diesem Projekt mitarbeiten und wir beteiligen dich dann, sollte es irgendwie mal was geben oder so. Also ich weiß ja selber, wie abgeneigt ich für solche Sachen, also oder was für eine Abneigung ich gegenüber solchen Anfragen dann selber habe. Ich persönlich scheue dann auch davor zurück, irgendwie da mal so Designer, die ich jetzt kennen würde, mal irgendwie zu fragen, ob sie mir mal bei irgendwas helfen könnten, weil das hat gleich wieder so dieses, ja, ich möchte jetzt irgendwas von dir, aber ich bin nicht bereit, dir da irgendwie was dafür zu geben, Dings, also, ja. Und das ist jetzt tatsächlich dass Leute halt auch davor zurückscheuen, jetzt mal einen Designer zu fragen, ob sie ihm dem helfen oder ihr denn helfen könnten, ist vielleicht auch mal so ein grundlegendes Problem.
Ja, gut, und manchmal kennt man natürlich auch gar keine und weiß gar nicht,
ich mein, vielleicht,
was man machen kann. Und trotzdem sind ja, ich meine, es gibt ja auch viele Entwickler, die versuchen sich da mal an Design und meistens sieht es einfach dann blöd aus.
Außer du nimmst da Twitter Bootstrap und hast mich
fertig. Naja.
Ja, aber dann hast du immer noch kein Logo. Ich meine, wir hatten ja letzte Woche oder vorletztes Mal, wie so ein Logo entsteht. Das war ja auch ganz, ganz interessant zu sehen. Also, du musst ja irgendwie, wenn du ein Produkt hast, und Open Source sind ja auch nur Produkte, willst es ja auch irgendwie an den Mann bringen. Ja, du willst es vielleicht nicht verkaufen, aber trotzdem zählt's ja auch, dass die Leute das verwenden. Das möchtest du ja auch. Sonst brauchst du den Code ja auch nicht gar nicht schreiben. Und dazu gehört auch ein schönes schönes Interface-Design, dass die Leute sich auch zurechtfinden.
Das ist halt eine von den Sachen, die, nicht unbedingt, aber vielleicht auch inhärent mit dem ist, wie Open Source häufig entsteht, nämlich das, ich baue Software, weil sie mir ein Problem fixt. Mhm. Und wenn sie mir ein Problem fixt, dann kenne ich das User Interface ziemlich gut und dann kann ich auch mit Unzulänglichkeiten im UI besser umgehen, weil ich kenne es ja. Ich kenne ja den Golden Path, der für meinen Anwendungsfall funktioniert. Und das ist ein Fall, den habe ich bei Open Source Software häufig im GUI beobachtet, dass es eben so designed ist, oder designed, wäre häufig eine Übertreibung, so gebaut ist, wie es halt der eine Entwickler oder die paar Entwickler anfangs mal ihren Use Case hatten und sich dann nicht mehr weiter davon entfernt haben. Ja, und vor dem Hintergrund ist es eben sinnvoll, von Anfang an da jemanden dabei zu haben. Und genauso wie ein Developer halt.
Haben will, das ist ja immer die Sache.
Ja, also und genauso wie ein Developer halt auch eigentlich ja Geld dafür will ein Designer auch Geld dafür prinzipiell. Ja, und jetzt muss man halt schauen, wie man den da integriert.
Ja, also das Ding ist halt auch, also okay, wir reden jetzt von Open-Source-Projekten, die irgendwie, bei denen es in irgendeiner Art und Weise ein User-Interface gibt. Ich meine, wenn ich jetzt so nachgucke bei Open-Source-Projekten, in denen ich in der letzten Zeit irgendwie irgendwas gemacht habe oder an denen ich irgendwie gearbeitet habe, der Großteil davon sind irgendwelche Bibliotheken für Software, die ich selber benutze oder die ich selber haben möchte. Und da ist halt auch nicht viel mit User-Interface. Ich meine, natürlich gibt es da jetzt andere Produkte und da ist es halt auch wichtig, dass die cool benutzbar sind, aber ich glaube, die wenigsten Leute, die jetzt sagen wir mal ein Open-Source-Projekt gründen oder damit irgendwie mitarbeiten, machen das ja aus der Motivation raus, dass es jeder benutzen können muss. Und ich glaube, das ist halt so ein Problem, dass da halt auch gar nicht die Denkweise ist, oh, wir müssen das jetzt irgendwie auch mal nicht nur hübsch machen, sondern auch gut benutzbar, was ja auch wieder zwei Paar Schuhe sind, die man oft auch miteinander verwechselt.
Ja, etwas kann ein hübsches Icon haben und trotzdem grottig benutzbar
kann auch
sein. Das kann vom UI her auch schön aussehen, aber grottig benutzbar sein. Ja, ich meine ja auch, das liegt halt häufig daran, dass Open Source Software eben so zum Zwecke geschaffen wird, weil ein paar User sich selber ein Tool schreiben. Ne? Und ich habe das schon mehrfach irgendwie erlebt. Ich habe während meiner früheren Zeit, wo ich im früheren Job etwas mehr Zeit hatte, hatte ich mir irgendwie, damals sah Firefox zum Beispiel noch irgendwie ziemlich schlecht aus. Tut's auch heute noch, aber ich benutze es heute nicht mehr. Habe ich mir dann auch irgendwie vorgenommen, da mal ein bisschen was zu tun. Damals hatten sie noch gefühlt so kein wirklich großes UX-Team. Und es war halt einfach so schrecklich, da auch noch reinzukommen in die ganze Codebasis von denen und da mal irgendwas hinzukriegen. Da habe ich es halt immer wieder angefangen und dann gelassen. Jedes Mal frustriert irgendwie aufgegeben und man hatte auch nicht das Gefühl, dass die ganzen Coder, das mal so einfach genannt, einem irgendwie helfen wollen, da mal loszulegen.
Nein, dann läuft halt was falsch.
Also genau, und das merke ich auch bei vielen anderen Open-Source-Projekten. Ich hege mittlerweile gegen Open-Source in vielerlei Hinsicht da ziemlich viel Grummel. Ich habe häufig nicht so das Gefühl, dass die wirklich Beteiligung wollen, sondern da wird man halt auch häufig abgelehnt mit seinen Sachen und man kriegt häufig so ein, ja, dann forks doch, wenn du das hier anders machen willst, wir wollen das jetzt so haben.
Das ist halt oft das Totschlagargument bei solchen Sachen, dass dann halt, oh, es ist doch offen und dann mach's doch besser und forks doch, Aber man hat halt im Endeffekt, man möchte irgendwie irgendeine Software benutzen und man hat halt irgendwie ein Problem damit und man tut das kund und dann bekommt man halt auch gleich Gegenwind, weil die Leute das als persönlichen Angriff werten. Ich meine, das ist natürlich auch wieder eine Sache der Kommunikation. Ich meine, wenn man das nett formuliert und irgendwie in der Lage ist, sein Problem auch zu schildern, so dass es halt auch irgendwie auf der anderen Seite so ankommt, als ob das jetzt nicht nur eine unfundierte Kritik ist oder ein persönlicher Angriff, dann, ja, ich weiß gar nicht mehr, auf was ich jetzt eigentlich raus wollte. Verdammt.
Value of design, value of code.
Ja. Aber wie gesagt, ist ein Problem und fände ich ganz cool, wenn es da mal irgendwie auch so Community-Plattformen gibt oder geben würde, bei denen man so vielleicht sich gegenseitig findet, so dass irgendwie Designer mal Open-Source-Projekte finden könnten, an denen sie mal vielleicht arbeiten könnten oder umgekehrt.
Ist zum Beispiel etwas, wo ich einfach aufgrund dessen, weil ja eine App nie ohne UI auskommt, also nicht, geht ja nicht anders bei den ganzen Apps, die da, also Mobile-Apps meine ich jetzt, da sind Entwickler häufig viel kommunikativer und viel bewusster sich dessen. Also ich habe jetzt zum Beispiel den letzten Mal ein paar Entwickler irgendwie bei Mac-Apps hier, Money Money und auch dem Capelli von Dash, habe ich einfach mal gesagt, wie ich ihr Icon finde. Und das war ihnen alles ziemlich bewusst und sie haben mittlerweile alle ihre Icons auch geändert. Das hat jetzt nichts mit mir zu tun, aber sie sind auch sehr viel offener drauf eingegangen. Wobei ich dem letzten Mal irgendwie dann hingegen bei Brew Cask und so mal ein paar Patches einreichen wollte, weil da irgendwie was nicht gepasst hat. Und dann habe ich einen Patch eingereicht und das Erste, was sie zu tun hatten, war, mich dafür anzunölen, dass ich jetzt meine zwei Commits bitte in einen zusammenfassen soll. Ich so, das hat doch überhaupt nichts damit zu tun. Und dann hatten wir erstmal wieder irgendwie 3-Thread lange Diskussion irgendwie am Laufen, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht. Also das muss jetzt nicht exemplarisch dafür sein, aber so habe ich es halt in letzter Zeit wahrgenommen. Und witzigerweise, Dash und Money Money sind Apps, die sind nicht Open Source und kosten Geld und auch deswegen haben die Entwickler ein gewisses Interesse daran, was die Leute ihnen über ihre App als Feedback geben. Naja.
Ja.
Gut, jetzt sind wir wieder vom Thema abgewichen. Eigentlich.
Ja.
Designer. Das ist das Motto dieser Sendung.
Abweichen.
Genau. Vom Thema. Also ich meine, das macht es ja eigentlich interessant, deswegen finde ich das Ganze auch okay. Also könnten wir tatsächlich auch gern mal irgendwie so in einer ausführlicheren Diskussion drüber reden, weil ich finde das Thema eigentlich auch spannend, weil ich hätte ja auch gern super hübsche, gut benutzbare Open Source Software, die irgendwie Probleme löst und die halt nicht irgendwie so, wo das GUI aussieht, als ob es halt irgendwie ein 10-Jähriger hingerotzt hätte. Also, ja. Mal jetzt überspitzt ausgedrückt.
Deswegen gibt's ja die Leute, die sich da so ein bisschen drüber Gedanken gemacht haben. Das sind ja teilweise auch Designer, die halt auch wahrscheinlich coden können und sich da halt zu so ein paar Communities zusammengeschlossen haben, also diese Open Design Leute zum Beispiel. Also ich meine, die ersten Ansätze da sind da. Mal gucken, was daraus wird. Sollte man auch definitiv beobachten. Vielleicht entwickeln die auch irgendwie so eine Plattform oder so. Ansonsten kann man die auch mal fragen. Die sind definitiv sicher auch dankbar für Feedback und für Fragen, wie es denen so geht. Sind auf dem Twitter, habe ich gesehen, und bladiblub. Open Source Design. Gut, dann die Bibel.
Ja, das
völlig anderes.
Open Source.
Ja, wenn das gerade
Open Source. Genau. Ja. Genau, das war auch mal Open Source, da haben ganz viele Leute drin rumgeschrieben.
Genau, jeder durfte mal mitmachen, durfte sein Zeug erfinden.
Genau, und manche Sachen haben sie rausgelassen, weil es irgendwie zu crazy war. Andere haben sie dann reingenommen in dieses Buch.
Obwohl es crazy war.
Obwohl es trotzdem crazy war. Ich weiß nicht, was der Lektor sich dabei gedacht hat. Jedenfalls meinte er, ja, du kommst nicht rein.
Der Lektor war Hannibal.
Wer? Hannibal Lecter.
Tut mir leid, den musste ich jetzt bringen.
Zweites Motto der Sendung. Platt.
Genau, platt unter die Gürtellinie.
Ja, genau, das ist, fand ich, also das Lesefu, um das es jetzt gerade geht, ist irgendwie TLDR von der Bibel. Es endet meistens damit, dass Gott oder Jesus sagt, Guys. Ja.
Don't do it.
But they
did. I did that thing.
But they did it anyway.
Guys. Guys.
Also das ist so ein enttäuschtes Guys. Ja, kann man sich mal durchlesen. Ist tatsächlich ein TLDR, weil kann man schnell lesen und taugt. Ist jetzt auch nicht so richtig der Mehrgewinn, aber ich fand das ganz amüsant eigentlich. Was ein bisschen mehr Mehrgewinn ist, ist Easy Active Record. Das ist so ein E-Book. Da geht's konkret über den Model Layer im Model View Controller Pattern von Ruby on Rails. Und da ist halt so mal im Detail so von Grund auf erklärt, wie das Ganze mal so funktioniert und was es denn so für Features hat und was man denn benutzen kann und was es irgendwie für Patterns gibt, um Sachen zu testen und so weiter und so fort. Und ich habe mir das mal geshoppt. Da ist auch noch so eine Beispielapplikation dabei, wenn man irgendwie ein paar Dollar mehr zahlt, die man dann halt, wo man auch den Source Code bekommt, um sich mal durchzuklicken und sich das Ganze mal anzugucken und so weiter. Und ja, also ich bin jetzt so ein Viertel ungefähr habe ich davon jetzt gelesen. Ist ganz, ganz cool bis jetzt. Also ich habe schon so zwei, drei Sachen aufgeschnappt, die ich davor noch nicht wusste. Ist allerdings auch eher für Einsteiger geschrieben. So, also ich glaube, wenn man so neu in Rails ist, ist es gut, das mal zu lesen. Wenn man da jetzt schon eine Weile mit entwickelt, dann findet man schon noch so vereinzelt Sachen, die cool sind, die man vorher noch nicht wusste. Aber vieles kennt man halt schon. Aber ansonsten ist ein ganz netter Einstieg. Was habe ich dann noch? Ich habe mir vor einer Weile irgendwie, das habe ich dann total verpeilt, ich habe mir vor ein paar Monaten irgendwie gesehen, oh, es gibt von What If ein Buch, also von diesem Blog, den Randall Monroe, der XKCD-Mensch, so schreibt. Habe ich mir irgendwann vorbestellt, das kam dann plötzlich, habe ich gar nicht mehr dran gedacht, dann lag es jetzt eine Weile im Regal und letztens habe ich jetzt mein aktuelles Buch fertig gelesen und hatte nichts mehr zum Lesen da habe ich dann mal damit angefangen. Und ja, ist halt so What If, also wenn man den Blog liest, so ein paar Sachen kennt man wahrscheinlich schon, also ich glaube die Hälfte der Geschichten oder der Fragen, die in dem Buch stehen, sind auch auf dem Blog. Die andere Hälfte ist fürs Buch entstanden und kommt vielleicht später mal in den Blog oder so. Mein Problem war halt eher, ich habe den Blog nicht gelesen oder das Blog nicht gelesen, weil die Artikel doch meistens relativ lang sind und dann irgendwie meine Aufmerksamkeitsspanne so im Zweifelsfall am Computer nicht so ganz lang ist. Und ich habe das jetzt mal so auf Papier und lese das hier so ab und zu mal abends mal eine halbe Stunde und so, und das ist cool. Also so dieses, da werden halt so Fragen gestellt, wie lang überlebt man, wenn man in einem Wasserbecken von einem Atomkraftwerk rumtaucht oder irgendwie was passiert, wenn man einen Baseball mit fast Lichtgeschwindigkeit wirft oder so. Dann kommt, glaube ich, der Felix dran.
Oh shit, ich habe auch noch was. Ach so, genau. Ich habe Lesefu, beziehungsweise ich weiß nicht, Pick vielleicht auch. Stupid Project from the Stupid Hackathon. Es gab quasi ein Hackathon, wo es darum ging, dass die Leute versuchen sollen, die bescheuertsten Ideen zu bauen. Und hier werden die einfach mal vorgestellt. Eins ist iPad on a face, wo du dann quasi ein Bild von jemand anders auf dein Gesicht klebst. Dann hast du zum Beispiel Emoji Subtitle Creator. Dann hast du how to say Mitt Romney in different languages, was halt auch total praktisch ist.
Macht auf jeden Fall total viel Sinn.
Real Mitt Romney.
Ja, treat your food, dann kannst du sagen so Pizza Bite number 4. Oh yeah. Oder was war es noch? Ja, keine Ahnung. Focus Tools zum Beispiel. Das ist besonders interessant auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall sehr lustig zu lesen oder anzugucken einfach nur.
Genau, ich habe jetzt noch hier einen Artikel, der irgendwie so aus der Stanford-Universität rausgefallen ist. Aus dem Stanford Alumni Magazine. Und da geht es im Endeffekt um den Effort-Effekt. Und zwar ist es halt so, da werden so unterschiedliche Geschichten erzählt und halt auch über Studien, die in den letzten paar Jahrzehnten gemacht wurden, geredet. Und zwar, dass es einen deutlichen Unterschied macht, ob man jetzt den Aufwand würdigt, den jemand in eine bestimmte Aufgabe steckt, oder seine Intelligenz. Also gerade bei kleinen Kindern, da gibt es sehr viele Studien, dass die Kinder, bei denen man gesagt hat, ja, du bist ja so klug, du hast jetzt diese Aufgabe gelöst, die haben irgendwann deutlich schlechter abgeschnitten als die Kinder, bei denen man gesagt hat, oh, da hast du aber, warst du aber fleißig. So. Und im Endeffekt, ja genau, darum geht's in diesem Artikel, und das ist so ein bisschen ausführlicher beschrieben, ist jetzt auch nicht mehr ganz aktuell, ist glaube ich von 2007, wenn mich nicht alles täuscht. Ist aber, von 2010? Nee. 2010 gab es ein Update. Egal. Ist auf jeden Fall ganz gut geschrieben. Lohnt sich zu lesen. Ich habe auch ein TLDR von Banksy verlinkt. Sometimes you win, sometimes you learn. Ist mehr oder weniger das Zusammengefasste. Was habe ich hier noch? Einen ganz lustigen Artikel, den ich sehr amüsant fand. Sorry, I murdered everyone, I'm an introvert. Lest es einfach mal durch. Es ist lustig. Und ich glaube, ja. Mhm. Ansonsten habe ich noch ein bisschen Pfannen-Content, den ich verlinken kann. Ich habe vor ein paar Monaten habe ich mir eine Eisenpfanne gekauft, mit der ich auch fleißig Dinge anbrate. Und da habe ich noch zwei Artikel. Einmal um das Einbrennen, wie man einer Eisenpfanne, wie man das richtig macht und irgendwie mit, so, es steht zwar eine Science-Based Technique, aber so viel Science ist jetzt in dem Artikel auch nicht, außer du musst dieses Öl benutzen und du musst es so und so machen, dann wird's gut. Und so ein bisschen Theorie, warum das jetzt so ist, aber jetzt nicht irgendwie chemische Grundlagen. Und das nächste ist The Truth About Cast Iron Pans. Da geht's im Endeffekt auch so, das sind irgendwelche 7 Dinge, die angenommen werden, die nicht stimmen. 7 Mythen. Mhm. Kann man sich auch mal durchlesen, wenn man irgendwie Eisenpfannen benutzt.
Pladi, ich glaube, du hast das mit dem Nerdy About Eisenpfannen falsch verstanden. Eisenbahnen.
Mist.
Eisenbahnen. Scheiße. Jetzt
waren auch kein Fun-Content, sondern Bahnen-Content.
Train-Watchen, nicht Pain-Watchen.
Pan-Watchen. Jetzt habe ich das ganz falsch gemacht. Was mache ich denn jetzt mit meiner Pfanne?
Pfannen wegwerfen. Und eine Eisenbahne verkaufen.
Meine du kannst in der Regel aus Kochtöpfen und Pfannen kannst du Helme machen für den Krieg.
Ja, also die Pfanne ist auch relativ schwer. Damit kann man dann auch irgendwie Leuten was überbraten oder so. Geht auch. Also man kann sich im Zweifelsfall auch damit verteidigen.
Aber nicht nett sein und den Leuten dann Steak braten oder so, sondern wirklich schon schlagen. Also
meine Pfanne habe ich auch verlinkt, und ansonsten habe ich jetzt noch eine Reihe von Blogposts, und zwar How to Become a Web Developer. Da habe ich zwei Artikel verlinkt, die ich tatsächlich auch gelesen habe. Einmal den zum objektorientierten Design und einmal den zur funktionalen Programmierung, wo wieder weiterführende Artikel und Videos und sonst was verlinkt sind und einfach mal Dinge erklärt sind, wie man irgendwie besserer Entwickler wird. Kann man auch lesen, wenn man jetzt nicht unbedingt Webentwicklung macht, weil das sind so Prinzipien, die auch für andere Dinge gelten. Und ja, ich glaube, das war es jetzt. Genug Lesefu von mir.
Matt?
Ja, Design ist ja so ein Thema.
Oh yeah.
Android beschäftigt mich in letzter Zeit.
Warum machst du so
schlaflose Nächte sozusagen?
Ja, Android sorgt für schlaflose Nächte bei mir. In der Tat, die LOL-Comments, die in letzter Zeit so passieren bei mir, sollte man nicht sehen. Und der Brian Lovin hat einen sehr interessanten Blog, wo er immer wieder so Design-Details postet. Ich glaube, ich hatte auch mal was zu iOS 7 oder 8 damals in einer früheren Sendung verlinkt, als er das damals gemacht hat. Und der macht sich halt richtig, richtig viel Mühe, in einem sehr ausführlichen Artikel dann die ganzen Details von jetzt in dem Falle Android 5, also Lollipop, mal rauszunehmen und auch dann zu analysieren, was da so genau passiert, sowohl von den Animationen als auch wie halt eben Dinge mittlerweile dargestellt werden. Er geht ja jetzt halt im Wesentlichen auf dieses Material Design ein und wie sich das, wie das gemacht ist. Ich finde zum Beispiel persönlich Android 5.0, also Lollipop und dieses Material Design ziemlich cool. Gefällt mir sehr. Ich arbeite ja gerade auch viel damit, auch wenn ich noch kein Android-Device als Main-Device für mich habe. gerade so Sachen wie, dass ich die verschiedenen Notification-Teile auf dem Homescreen, wenn ich auf dem Lockscreen, wenn ich das entlocke, nach oben schiebe, dass die sich so untereinander sehr smooth zusammenschieben.
Ja.
Also zeigt auch sehr gut, also ist ja auch so ein bisschen so ein Poster-Child dahingehend, dass Google jetzt auch zeigen will, hey, wir haben jetzt auch endlich mal das Performant hinbekommen bei Android.
Genau.
Und jetzt machen wir es überall.
Ja, überall einfach. Auch wenn du so zum Beispiel die Apps umschaltest, dann hast du nicht die so übereinander, sondern die sind dann so wie bei Windows so quasi hintereinander sortiert, wo dann so durchwechseln kann.
Mhm.
Oder so durch Dinge
sind. Ja. Halt.
Ganz wichtig.
Ganz wichtig, ja.
Eine Sache, die mir gerade noch negativ daran aufgefallen ist, er hat auch diesen Multitasker und wie man da Apps dran löschen, also beenden kann aus dem Multitasking Ding.
Ja, zur Seite schieben war das.
Genau, und das ist halt was ich sehr häufig mache, weil zum App-Testen muss man auch häufig testen, wie verhält sie sich, wenn ich sie zwangsmäßig beende und
ja.
So. Und auch zwischen den Apps wechsel, und das ist in so einer komischen Least Recent Used Order bei Android immer irgendwie, ich verstehe die nicht, ich tippe das immer falsch an. Also ja. Ich mache diesen Multitasker auf und tippe instinktiv auf die falsche App. Vor allem, also es ist halt nie, egal. Ein Ding weiß ich gerade gar nicht, ob er das, weil der ist halt echt lang, der Artikel, oder sind viele, viele Sachen.
Ja.
Android hat ja auch so einen, ich weiß nicht, wie man das nennt, so eine Animation, wenn man am Ende einer Liste angekommen ist.
Yeah.
Ja, also bei iOS ist es so, dass es so gummiartig so Banding gibt.
Was sie
so ein Rubberbanding gibt. Und das hat Android ja nie gehabt oder durfte es nicht haben. Also ich weiß nicht, ob sie das nicht dürfen aus lizenzrechtlichen Gründen, weil Apple das patentiert hat. Oder ob sie das nicht machen wollen, weil es zu nahe an dem Look und Feel von Apple wäre.
Ja.
Und deswegen hat Android ja immer so was Eigenes gehabt, nämlich dass wenn man so
schwarz wird oder so.
Ja, das leuchtet dann so an der Kante, genau. Beginnt so ein Glow, und es ist total Und also für mich hat sich das immer künstlich und falsch angefühlt. Und mit Lollipop haben sie das jetzt so gemacht. Es ist zwar immer noch so, dass das Scrolling einfach fix aufhört.
Ja.
Aber man zieht dann wie so ein Farbverlauf, der aber eine Kante hat. Man zieht so ein Overlay da raus, und das ist so leicht gebogen, und es zeigt so in Richtung da, wo man den Finger hat, der dran zieht. Und,
ja.
und wenn man den Finger, während man das zieht, so dann auch in der anderen Achse verschiebt.
Ja.
Das ist einfach total super, so zu beschreiben, so, was man tun muss.
Ja. Ich versuch's einfach mal hier.
Dann so. Folgt das so langsam nach. So. Ja, jetzt machst du mal das Display hell, dass man auch was sehen kann.
Fucking hell.
Aber guck, dass der Akku guck von deinem Device dann mal 5 Sekunden hält. Genau, und du siehst dieser Wobble, der orientiert sich in die Richtung. Genau, und wenn du mit dem Finger jetzt da so fährst, dann wobbelt das so nach. Also,
wobble.
Gut. Das finde ich, haben sie es ein bisschen übertrieben dann. Es fällt nicht so wirklich auf, es ist noch ziemlich subtle. Also wenn es dir noch nicht aufgefallen ist, ist es eigentlich gut. Ja,
also ich habe das, ich hätte es nicht gemerkt, hätte es mir nicht gesagt.
So, what has been seen, ne?
Aber also, wenn wir ganz kurz kommen zu Android L, ich finde es ein bisschen schade, dass man jetzt zum Unlocken quasi nochmal swipen muss. Das kommt irgendwie, bei iOS war das ja quasi schon immer so, dass du quasi zwei Schritte hast zum Unlocken, weil bei Android davor war es so, dass du direkt das Unlock hast, wenn du quasi das Gerät anmachst, dann kannst du direkt unlocken oder irgendwas einschreiben, ja. Und das ist jetzt nicht
mehr
so. Ja,
das kommt auf die Konfiguration an. Also bei dem Nexus 4, das ich habe, muss ich auch immer erstmal so ein Lock nach in irgendeine Richtung ziehen, damit ich vom Lockscreen wegkomme.
Also bei mir war das auf jeden Fall so, dass ich habe es angemacht, und dann war hier jetzt schon quasi das Muster, und ich habe halt Muster bei mir, und jetzt war jetzt schon das Muster da, und ich konnte da schon Zeug machen.
Ah, weil du einen Muster oder einen Pin oder so eingestellt hast.
Ja.
Ja, gut, das sollst du ja aber auch nicht.
Darf ich nicht?
Du sollst ja hier das Facecam-Feature da nehmen.
So sorry.
Das ist dein Gesicht abscannen.
Aber das würde dann auch jetzt schon funktionieren, oder?
Ja.
Also, aber das wäre ja blöd. Ich sehe jetzt gerade meine Notification, dann wird's geunlocked.
Ja,
gut, was
das ist ja nur, dass du den PIN nicht eingeben musst. Es wird dann nicht geunlockt, sondern du musst dann den PIN nicht eingeben.
Ja, aber
und bei iOS ist das ja auch nicht so.
Ach so, dass, und dann muss ich es unlocken.
Bei iOS ist ja mittlerweile auch nicht so, dass du zwei Schritte hast, sondern bei iOS ist es so, du hast unendlich viele Schritte, weil du legst den Finger auf den Touchscreen, auf den Multitouch Home-Button da unten, den Fingerabdrucksensor, und dann wiggelt das und sagt, nee, habe ich nicht erkannt. Dann machst du es nochmal und sagst, nee, habe ich nicht erkannt. Dann machst du es nochmal und sagst,
ich weiß nicht, bei mir funktioniert das.
Und dann gibst du irgendwann den PIN von Hand ein.
Also
Ja, ich muss so alle ein, zwei Wochen meine Finger neu antrainieren, dann funktioniert es wieder für ein, zwei
alle
Wochen.
Alle Finger oder wie funktioniert
das? Deine Finger wachsen
die,
so stark?
Nee, die Finger, die ich halt benutze, um das Telefon
aber das
zu entfernen.
Aber dafür ist es super genau und dann kann man es nicht mehr jetzt quasi ercheaten.
Ja.
Wo war der? Doch, geht
ja. Eine Sache ist mir noch zu Lollipop eingefallen und die finde ich ziemlich gut an Lollipop. Wenn man das Gerät nämlich ausmachen will,
ja.
War es bisher so, du machst dann so, hältst halt lange den Button gedrückt
und, sagt,
und dann kommt
noch
so,
ausschalten.
Yeah, Moment. Und dann kam so ein Menü. Das ja. fand ich noch vollkommen okay. Ich finde es voll in Ordnung, dass da mehrere Optionen gibt und eine davon ist halt Power Down.
Ja.
Aber dann gab es einfach nur Hardcore Usability Bug und der ist auch auf Englisch so. Also es ist nicht nur eine schlechte deutsche Übersetzung, aber auf Deutsch funktioniert es jetzt einfacher. Man hat das gemacht und dann drückst du auf Ausschalten und dann kommt ein Dialog. Ihr Gerät wird heruntergefahren und drunter okay, abbrechen. Und wenn ich den Text nur so lese, was ist das jetzt? Ist das jetzt eine Aussage, dass das jetzt passiert oder ist das eine Frage, ihr Trottel? Wenn es eine Frage ist, dann macht ein Fragezeichen hinten ran oder formuliert es als Frage. Soll das Gerät heruntergefahren werden und dann nicht okay, abbrechen, sondern ja,
ja
nein.
Nein.
Ja, kann nicht
ja, oder
so schwer sein.
Herunterfahren
fünf
oder
Versionen gebraucht. Genau.
Also ich
ja,
meine, wenn ich schon den Fucken
so.
Herunterfahren gedrückt habe, dann meine ich
eben,
wohl herunterfahren.
Genau. Und sie haben fünf Versionen gebraucht, um das hinzukriegen, dass wenn ich
bei mir
drei Sekunden
aus,
auf ja. den On-Off-Button drücke und dann auch auf das Ding drücke, dass ich dann wirklich auch mein Device ausmachen
kann. Genau, also.
Danke Google dafür.
Ja.
Wirklich. Danke.
Schön.
Schön. So liebevoll.
So schön. Ich weiß gar nicht, ab welcher Version konntest du es nicht mehr neu starten? Also es gab quasi bis zu einer, ich glaube, zwei, drei, noch was. Konntest du sagen, neu starten? Und irgendwann gab es das dann nicht mehr, weil du quasi dein Gerät niemals neu starten musst, weil es ja so stabil ist.
Das muss vor 2.2 gewesen sein. Zumindest. Ja, ich benutze gerade zum Testen häufig ein 2.2-Device.
Also ich weiß, dass, dass es bei CyanogenMod auf jeden Fall noch einen Neustart-Button gibt. Weil du es brauchst, ich meine.
Powercycle.
Powercycle, dann funktioniert es wieder. Also was ich ja schon geil finde an den neumodischen Handys, dass die einfach nicht mehr so lange booten. Dass das innerhalb von irgendwie 20 Sekunden oder so ist das auf jeden Fall fertig.
Also mein iPhone braucht definitiv länger.
Und ich finde es geil.
Aber das iPhone musst du halt auch nicht fünfmal am Tag neu starten.
Ja, also das musst du ja auch nicht neu starten. Aber
wenn du Entwickler bist, da kommen
wir. Ja, okay, ja, okay. I'm sorry.
Nee, aber ich weiß nicht, ich glaube, mein iPhone braucht bestimmt eine Minute, bis es mal gebootet ist. Oder, weiß nicht, gefühlt auf jeden Fall. Ich habe es noch nicht gemessen, muss ich tatsächlich sagen.
Auch mit CyanogenMod sind die, booten die Dinger so ultra schnell einfach. Ich finde das echt schon cool.
Einfach mal härter booten.
Also einfach nur das Gefühl, weißt du, weil härter. Ich meine, da ist ja auch bloß ein SSD drin.
Also Flash-Speicher.
SSD-Chip. Ja, SSD-Chip ja. halt. Und warum soll das Ding nicht auch so schnell sein wie mein SSD auf meinem Computer? Ich verstehe es nicht.
Bootet dein Computer in 20 Sekunden?
Ja, natürlich. Okay. Also abgesehen davon, dass ich noch mein Passwort eingeben muss, aber das eigentliche Durchbooten ist halt super schnell einfach. Ich meine, das passiert ja auch.
SSD ist halt.
Ich weiß gar nicht, wie lange mein Computer zum Booten braucht. Ich habe den, ich weiß nicht, ich mache das so selten.
Ja. Ja, aber auch das geht schnell.
Ja.
Ja, also einfach nur das Gefühl quasi zu haben, dass es schnell geht, ist schon gut.
So, dann lasst mal jetzt mal, es ist die Zeit und so, ne?
Ach komm,
mal schnell Zeit. Noch, also wenn ihr zur Generation
Y
gehört.
Generation Bundeswehr.
Was ist Generation Bundeswehr?
Ja, du, ich.
Bin ich auch Generation Y?
Wir sind alle Generationen.
Alle, die so...
Genau. Was bedeutet das?
Na, alle Digital Natives.
Was heißt denn das Y?
Ja, das ist so der Nachfolger von der Generation X. Wir sind halt die Generation.
Was ist Generation X?
Generation X ist halt die Generation vor uns.
Das ist wieder.
Und wieso heißt die Generation X?
Und wieso heißen die davor dann irgendwie Generation W oder was?
Geht es bis Generation A oder?
Nee, wir wissen es noch. Also,
ich glaube,
die Generation vor Generation X waren die Babyboomer.
Das Tolle war gerade, das war wieder ein Paradebeispiel, so du erklärst eine Frage mit einer Antwort, die eine nächste Frage nachzieht.
Nee, tatsächlich weiß ich es auch nicht, warum. Ich glaube, wegen Y2K, wegen dem Jahr, weil wir ums Jahr 2000 rumleben.
Aber das bin ich doch gar nicht,
doch,
Mann.
Was? Du bist Generation Y.
Ich bin doch
alle
nicht um 2000. Ja, ich bin irgendwie
um 2000. Du bist irgendwie um 2000 erwachsen geworden, das reicht doch. Stell dich nicht so an.
Um 2000 erwachsen geworden ist einfach...
Ich keine Ahnung, es ist so eine... Das ist Wibbly
okay, Wobbly.
Also,
genau. Wir sind Generation
also,
Y.
Also ich hätte gern Generation Triple X.
Auf jeden Fall Generation.
John Thatcher.
Genau. Also...
Generation Riddick.
Die Wikipedia sagt dazu, es sind einfach alle Mitglieder, die im Zeitraum von 1990 bis 2010 Teenager waren.
Ja.
Ja, sie werden
das
auch.
Das für eine beschissene Beschreibung.
Sie werden aber auch Milanei, Milan, mit Jahrtausend.
Milanei?
Milaneo. Milaneo, das hat doch hier aufgemacht im Türkei, oder?
Milaneo.
Also ich, ja, genau. Im Englischen sagt man Millennials. Da kann man es eher aussprechen.
Ja. Okay. Genau.
Ja.
Und ja, da gehörst du rein. Du warst zwischen 1990 und 2010 Teenager, oder?
Scheiße,
ja,
Mann.
Ja, also bist du
Scheiße,
auch
Bernd.
Und danach kommt die Generation Z. Was danach kommt, wissen wir nicht, ja. Ab 99. Ja,
weißt doch, wie das in Excel geht. A1. Nee, AA.
AA. AI.
Ja, okay, als nächstes kommt die Generation AA.
Ja,
und dann AB und so weiter.
Ja.
Genau. Und weißt du, du bist gut gebildet und einfach unglücklich. Und
oh nein.
Der Artikel
warum
erzählt
bin ich
dir.
Ja, du bist unglücklich, weil du gebildet bist.
Nee, du bist unglücklich,
der
weil du groß.
Vielleicht bin ich deswegen unglücklich, weil ich nicht weiß, warum ich unglücklich bin.
Nein, weil dir alle erzählt haben, du bist was Besonderes auf dieser Welt, du bist einzigartig, du bist super toll, du bist der Beste.
Nee, du bist,
und jetzt stellst du fest, irgendwie.
Du bist eigentlich nur ein Nerd.
Das Leben ist irgendwie so normal und irgendwie sind die anderen auf Facebook irgendwie alle viel glücklicher als
du.
Ja,
du bist halt groß geworden, weil dir deine Eltern eingeredet hatten, du bist ein Regenbogenpony und in Wirklichkeit bist du halt nur ein Esel.
In Wirklichkeit bist du nur ein Dickbutt.
Ja,
das ist halt.
Und
Da spielt übrigens auch der Artikel, den ich vorhin gepickt habe, mit dem Effort-Effekt spielt da auch mit rein, weil halt irgendwie so unserer Generation als Kinder immer irgendwie eingeredet wurde, oh, wir sind so klug und wir müssen so viel erreichen und sonst irgendwas, denken wir halt, das ist irgendwie Gott gegeben und das muss halt jetzt einfach so sein, anstatt dass wir da irgendwie halt Aufwand reinstecken und das irgendwie tun. Und deswegen, ja.
Genau, also gut zu lesen, wenn ihr...
Ich habe übrigens auch den Originalartikel verlinkt, weil diesem Weltartikel war nur ein 1:1 übersetzter, eine 1:1 übersetzte Version von einem Artikel, der schon 2013 auf waitbutwhy.com erschienen
ist. Auf meiner Lieblingsseite waitbutwhy ist, genau. Und ich habe mich nämlich gerade gefragt, ich kenne diese Bilder doch und dann steht da auch so, Foto waitbutwhy. So,
ja, also ganz unten, wenn man ganz unter das Gold sieht man, okay, es ist irgendwie, und dann haben sie nicht mal den Originalartikel verlinkt, sondern ich musste den noch aus dem Archiv raussuchen.
Springerkack.
Ja. Wollte ich nur mal gesagt haben, ich habe den jetzt auch schon mal geinstapapert, allerdings die englische Version, und werde ich mir mal durchlesen bei Gelegenheit. Sie sah jedenfalls ganz nett aus.
Ich finde das ja ein bisschen billig gemalt.
Ja, das
ist doch jetzt
das
gehört
doch
egal.
Es war billig genug, dass die Welt es kopiert
genau
hat.
Oh, Mann.
Aufwendig genug.
Lieber XKCD, Mann.
Genau. So.
Viel besser gemalt.
Mimimi, wenn wir schon hier rummotzen.
Genau, rumheulen. Ich habe seit einer Zeit das Problem, dass meine SSH-Sessions total laggy sind. Also so richtig lahm. Du fängst an, was zu tippen, dann kannst du erstmal einen Kaffee trinken gehen und dann erscheinen die Dinger irgendwann so.
Und du hast auch mal
unter die Telekom dir schon gesagt, dass du gedrosselt bist?
Genau, du bist auf GPS-Geschwindigkeit runtergefahren.
GPS, ja genau.
GPS-Geschwindigkeit runtergefallen.
Das fühlt sich noch schlimmer an, glaube ich. Ich warte nicht nur auf die Roundtrip-Zahlen bis Weltall und zurück, sondern noch viel länger.
Ja.
Bis in
alle Ewigkeit. Du einen GPS-Satelliten gefunden hast, ne?
Ja, bis ich 3 gefunden habe. Oder 4?
Nee, du brauchst, also je nachdem, wie genau du das haben willst.
3 reichen.
Der hat auf 50 Meter dann, davon kannst du
ja
nichts
ja anfangen. Aber genauso fühlt sich's an.
Da kommt doch kein SSH durch.
Genau, wollte gerade sagen, das reicht doch nicht für SSH, Mann. 50 Meter, überleg doch mal. Ob das SSH nur 50 Meter von dir entfernt einschlägt oder direkt auf dir, ist schon ein Unterschied.
Ja, ich warte bis Galileo da ist.
Ja, Galileo kommt direkt morgen.
Ja, gleich nach 2018.
Oh, gleich, wenn die Raketen nicht
BER eröffnet. Der BER öffnet und dann kommt Galileo.
Ja, Galileo kann nämlich erst kommen, weil die Raketen starten vom BER.
Oh, wir haben ein Bootstrapping-Problem. Aber BER kann erst eröffnet, wenn wir Galileo haben.
Genau, weil wir nur damit die Pläne genau fertig.
Nur da wissen wir, wo die letzten Stählstellen hinstellen müssen. Genau.
Und also, alles nur, weil Ingo langsames SSH hat.
Ja.
Ich verstehe es tatsächlich nicht. Ich verstehe nicht, warum.
Try turning it off and on again.
Ja, natürlich. Ich habe auch gemessen, ob irgendwelche Paketen unterwegs verloren gehen. Das ist es nicht. Die Maschine ist nicht ausgelastet.
Moment, redest du von deinem Jolla-Phone, auf das du SSH'n willst?
Nee, es ist tatsächlich ganz normale Maschinen.
Vielleicht wirst du gehackt, Mann.
Im Rechenzentrum stehen. Ja. Gehackt.
Ja, gehackt.
Passiert das auch auf andere Maschinen?
Das passiert tatsächlich auf der Host-Maschine und auf den virtuellen Maschinen.
Aber wenn du dich auf einen anderen Server mit einloggst, dann nicht.
Wenn ich mich auf einen anderen Server nicht. Also
ja, dann liegt es daran.
Ach.
Genau.
Irgendwo an dieser Scheißmaschine und ich weiß nicht wo. Nein, da ist nichts.
Ja, du musst einfach mal der Config SSH Throttle ausmachen.
Genau.
Also die Ping-Zeiten dahin sind okay.
Compression vielleicht anmachen.
Ja. Compression anmachen.
Ja.
Ja, das
Compression auf 9 immer. Das ist so geil.
Warte mal, das habe ich glaube ich standardmäßig.
Bei mir ist Default.
Mach doch mal Compression aus.
Und ist das die einzige von den Maschinen unter deiner Kontrolle, die in dem, was weiß ich, RZ oder so steht?
Das könnte halt auch ein Routing-Problem
sein. Ja, könnte
ja
sein.
Das ist eine gehostete Maschine.
Und du hast da keine anderen Maschinen beim gleichen Hoster.
Hast du mal einen Traceroute laufen
sein,
lassen?
Dass der
Ja. Ich hab mit
so schön wird dem Ingo helfen.
Ja, das ist, helft mir. Bitte, ich verzweifle. Das ist, du kannst nichts machen auf dieser Maschine. Du machst ein LSAL. Und dann kommen die ersten paar kommen und dann kannst du einen Kaffee trinken gehen und wartest, bis die Ausgabe zu Ende ist. Das geht nicht. Du kannst so nicht arbeiten. Du kannst dir keinen Logfile angucken, weil du machst einen Tail 300 und dann kommen die ersten 5 Zeilen und dann warten. Oh, jetzt kommt mal wieder eine. Warten. Und ich finde das fucking Problem nicht.
Also hast du mal,
aber dann ist da halt echt irgendwas an deinem Hosted.
Ja, also probier's doch mal deine Client-Config umzubenennen und die Host-Config irgendwie in den Urzustand zurückzuversetzen und zu gucken, ob's dann irgendwie immer noch Probleme macht.
Ja, mach das doch mal. Und dann erzählst du uns nächste 2 Wochen, ob's funktioniert.
Ja, oder du hängst dich
mal. Erwartet ja dann noch auf
oder du hängst dich mal mit S-Trace an deinen SSH-Daemon-Prozess ran und guck mal, was der da macht.
Das könnte ich vielleicht
also
tun.
Also, vielleicht siehst du ja, ob der irgendwie also noch auf irgendwas, irgendwelche System-Calls macht, die er nicht tun sollte oder so. Ich weiß es nicht.
Bei Spring Break gibt's auch S-Trace, oder?
Oh.
Komm, wir machen weiter. Ich habe keine Lust mehr, Mann.
Trotzdem, falls ihr da noch eine Idee habt, auch die Hörer draußen können ja nochmal in die Kommentare schicken. Also ich bin echt, S-Trace werde ich jetzt nochmal ausprobieren, das habe ich tatsächlich nicht gemacht. Aber ich habe alles netzwerkmäßig getraced und ich verpick's einfach nicht.
Okay, scheiße. Machen wir weiter. ADB mit IntelliJ und
Kindle.
Kindle ist scheiße, gut.
Achso, Kindle
ist gut. Also nee, ich habe da ein lustiges Problem. Und zwar, ich habe ja so einen alten Kindle, der noch eine Tastatur hat. Und ich habe mit dem bis vor kurzem, also ich bis ich mir ein iPad gekauft habe, habe ich den dazu benutzt, um Instapaper-Artikel zu lesen. Und es gibt auch da eine Funktion, also in diesem Instapaper-Artikel ist dann auch ein Link embedded, mit dem man diesen Artikel als gelesen markieren kann. Und das funktioniert dann so, man klickt da drauf, da ist irgendwie so ein Hash reinkodiert in eine URL bei Instapaper. Dann klickt man drauf und dann wird der Artikel als gelesen markiert oder als Favorit markiert oder irgendwie einfach nur archiviert. Und das funktioniert nicht mehr. Meine Vermutung ist, also der Kindle kann zu Instapaper.com keine SSL-Verbindung mehr aufbauen. Meine Vermutung ist, die haben jetzt die haben einfach SSL V3 abgeschalten, wegen hier exploitable und so.
Der Kindle kann
wahrscheinlich haben die jetzt einfach Make Secure Instapaper gemacht.
Ja, nee, und mein Kindle kann halt, glaube ich, kein TLS, vermute ich mal.
Ja.
Auf jeden Fall kann der diese HTTPS-Seite nicht mehr aufrufen und das ist irgendwie doof.
Das ist so
traurig.
Fast so traurig wie
irgendwo
sein.
Aber ich benutze ihn ja irgendwie quasi auch nicht mehr wirklich zum Instapaper lesen, deswegen ist auch egal. Aber ist halt so, als Fallback wäre es ganz nett gewesen, aber da muss ich den Artikel halt drauflesen und dann auf meinem iPhone als gelesen markieren oder so.
Okay, das ist echt
voll. Das ist ganz traurig, ja.
Extrem. Kommen gleich die Tränen, Mann.
Meins ist nicht traurig, meins treibt mich einfach nur zur Weißglut. Mhm. Der Grund ist folgender, ich arbeite gerade an der Hockey-App Android.
Ja.
Und muss dazu gleichzeitig noch eine andere App entwickeln, an der wir gerade bauen. Und ich benutze die halt auch immer so ein bisschen, weil ich halt spezielle Szenarien nachstellen muss. Und dann benutze ich halt unsere App dafür, sozusagen das nachzustellen. Und die eine App entwickle ich halt in IntelliJ, weil die ist halt noch mit Maven Build und so weiter. Und unsere hypergeile neue App ist natürlich dann hier gleich mit Android Studio, Beta, Schisselfu und Gretel-Build, wie die
Profis.
Gretel-Build. Und fies wird's in dem Moment, weil die sich dann beide irgendwie an den ADB-Server dranhängen. Also ADB ist die Android Debug Bridge. Und das ist einfach Krepel. Also das ist ganz schlimm, weil sobald ich halt beide IDEs offen habe, ist halt Gammel, weil ich krieg halt nicht mehr sauber dann irgendwie die jeweilige App in der IDE durch Step debuggt, weil einfach mittendrin immer wieder die ADB abkackt oder halt die andere IDE sagt, ich greife mal wieder den alleinigen Zugang zur ADB. Wenn das dann soweit ist, dann sind die Android-Devices auch nicht sonderlich stabil mit dem Ganzen. Also ich habe schon irgendwie alles probiert von Device fünfmal Power-Cyclen, hilft dann manchmal, die IDEs in einer gewissen Reihenfolge wieder hoch runterfahren, den Rechner, manchmal muss man den ganzen Rechner ausmachen, weil halt der Mac sich dann auch irgendwie USB-Zuordnungen irgendwie zu merken scheint, ADB-Power-Cycle mit Kill-Server, Start-Server, alles Krepel. Und jetzt kommt da noch was ganz Fieses dazu. But ich habe jetzt die Tage, also einfach vor diesem Hintergrund, ja, dass ich mich schon gar nicht mehr auf ADB irgendwie verlassen kann, habe ich jetzt auch noch irgendwie einen hässlichen Bug irgendwie nachstellen müssen. Und ich habe immer durch die App durchdebuggt und dachte halt, irgendwo passiert eine Nullpointer-Exception oder so. Und mir ist mittendrin, also ich war an einem Breakpoint gestoppt. Und dann sagt auf einmal das Android einfach nur so, bam, Prozess gekillt.
Fick dich.
Warum? Ja, keine Ahnung, Stacktrace ist nicht. Und so weiter.
Er hat
und
wahrscheinlich gesehen, oh, Debugger entdeckt
und
wird direkt abgeschaltet.
Genau, ja.
Das ist ein Heisenbug. Wenn du ihn beobachtest, dann.
Nee.
Vielleicht ging es OOM oder.
Nee,
so.
Er hat sich nicht verändert. Es war explizit genau nachvollziehbar. Und
immer OOM.
Ich dachte dann halt irgendwie so, keine Ahnung, es liegt halt irgendwie an, ja, dann wieder ADB irgendwie halt keinen Bock gehabt oder so, ja. Bis ich dann irgendwann feststellte, es war ein fieser Bug mit der WebView, der seit 5.0 existiert. Und zwar kann man bei der Android WebView so einen Native Bridge einbauen. Also man kann verkürzt gesagt, man kann Java-Code registrieren, der aufgerufen wird, wenn man in der WebView ein gewisses JavaScript aufruft. Und der Code, der sollte eigentlich völlig cool damit umgehen, wenn man den mehrfach aufruft. Zumindest tut er das unter allen bisherigen Android-Versionen. Nur in Android 5.0 und zumindest jetzt gerade auf meinem Nexus 5-Test-Device schmiert dann die WebView bzw. der Chromium dahinter komplett hart ab. Also unhaltbar schmiert dann einfach ab und das zieht halt den ganzen Prozess mit runter, in dem der für die Anwendung da ist und dann sagt halt auch die ADB, ja, ist ja kein Prozess mehr. Und das hat mich irgendwie dem letzten zwei Abende in den Wahnsinn getrieben, weil ich einfach den Bug nicht zu fassen bekommen habe, weil mir jedes Mal, wenn ich an dem Breakpoint war, wo ich dachte, wo ist es, ist mir der Prozess weggestorben.
Fuckers,
ohne irgendeinen Output auf der Konsole oder so und ich musste dann einfach irgendwie so
doch mit einem Fuck you auf der Konsole.
Ja, also mit einem nicht dastehenden Fuck you. Und ich musste dann im Endeffekt einfach Teile meines Codes Schritt für Schritt deaktivieren und hab dann irgendwann gemerkt, okay, die WebView macht's kaputt.
Eigentlich nicht in Ordnung.
Nee, das ist uncool.
Sowas darf einfach nicht sein. Das ist böse.
Ja, IDEs für Android, galore, richtiger Spaß.
Dürfen die das überhaupt?
Die machen das einfach. So, andere Ecke von Mobile, Pleidi?
Ja, ich habe ein seltsames Problem und eigentlich mit meinem iPhone 6. Und zwar ist ja eigentlich dieser Lightning-Connector dazu gedacht, dass man den in beide Richtungen reinstecken kann und er tut. Aus irgendwelchen Gründen, die ich noch nicht nachvollziehen konnte, hat sich mein iPhone hat es jetzt entschieden, dass es das nur noch in die eine Richtung mag.
In die Richtung.
Sehr gut. Ja.
Fuck ist jetzt quasi wie USB wieder geworden.
Ja, genau. Bist du sicher, dass das nicht der Lightning-Connector von Nokia ist?
ja, es ist quasi wie USB, nur dass ich das Kabel in jede Richtung reinstecken kann und muss dann erstmal gucken, ob mein Handy dann vibriert, wenn ich das Kabel reinstecke, damit es dann irgendwie auch Strom bekommt. Was irgendwie ein bisschen nervig ist.
Hast du mal ein anderes Kabel probiert?
Ja, ich habe 3 unterschiedliche Kabel probiert. Das lustigerweise das nagelneue Original Apple Kabel von meinem iPad, damit geht's gar nicht. Mit dem bisschen älteren Original Apple Kabel und dem Amazon Third Party Kabel, da geht's nur auf eine Seite. Ich muss das irgendwann mal umtauschen, aber ich
ja, hat auf jeden Fall deinen Connector einen Schuss.
Ja, also irgendwie ich habe da schon also Freunde von mir haben schon gemeint, es könnte irgendwas sein, dass da irgendwie irgendwas mit der dynamischen Pin-Belegung nicht richtig funktioniert oder so. Aber ich werde da irgendwann mal in den Apple Store gehen, das Ding austauschen, aber muss ich halt irgendwie mal in den Apple Store gehen, das Ding austauschen.
Okay.
Ja. Zack, ja. Mach das. Gut, kommen wir zu den Picks. Letzte Kategorie für heute. HBO wird die Foundation-Trilogie oder den ganzen kompletten Zyklus verfilmen in Serienform.
Das ist cool, das ist, aber das gibt's ja jetzt noch nicht.
Das ist bestimmt.
Nee, jetzt gibt's noch nicht, aber der Plan besteht auf jeden Fall. Sie wollten erst irgendwie einen Film draus machen oder so, wahrscheinlich irgendjemand verfilmt hätte, den wir nicht mögen. Jetzt kommt Christopher Nolan und wird das wohl alle für HBO machen und kommt eine Serie draus, soll irgendwie der Pilotfilm nächstes Jahr irgendwie gedreht werden und dort auch erscheinen. Von daher bin ich mal gespannt. Sollen auch mehrere Oscar-Preisträger dabei sein, Anthony Hopkins zum Beispiel. Also ich bin extrem gespannt. Kann natürlich sein, dass es trotzdem schlecht wird, aber erstmal klingt es gut und ich freue mich. Weil die Bücher habe ich sehr, sehr gemocht, hat mir glaube ich auch schon mehrfach hier gepickt. Also wer sie noch nicht gelesen hat, wer Foundation noch nicht gelesen hat, soll das unbedingt noch tun. Und ansonsten freue ich mich ganz doll auf die Serie.
Ich habe einfach mal nur einen Link dazu runtergepackt, wie HBO so normalerweise ist.
Ja, HBO ist geil.
Sind die so? Geil.
Ja.
HBO ist geil.
It's not porn, it's HBO.
Genau. Oh yeah.
Dann alright. TZ Push ist ein kleines Plugin für Thunderbird, wenn man einen Zarafa hat und sein Adressbuch synchronisieren will mit dem Thunderbird, dann kann man das
Ding. Für Thunderbird, du hast hier SeaMonkey Add-on drunter gepackt.
Das ist doch völlig egal, das ist alles das gleiche Scheiß. Das gleiche, Mann.
SeaMonkey, Firefox, alles.
Das war der erste Link, den Google / Dings ausgespuckt hat. Suchmaschine
war
deiner Wahl.
Ja, was jetzt? Das Yahoo oder Google?
Ja, jetzt musst du schon sagen, Yahoo oder Google Suchmaschine.
Nee. Es war DuckDuck. DuckDuck. Hat es wahrscheinlich ausgespuckt.
Dacken.
Das ist meine Standardsuchmaschine, ist DuckDuck.
Gut.
Aber ist es auch NextDuckDuck oder noch OldDuckDuck?
Nee, NextDuckDuck.
Oh yeah.
Egal. Meifu.
Was? Hab ich auch noch was?
Linenum.
Und zwar, wenn man mal quasi auf irgendeine Box ist und dort kurz wissen will, was es gerade für Root-Exploits für den Linux-Kernel gibt, wo man da gerade drauf ist, dann kann man das hernehmen. Und ich glaube, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich glaube, es ist cool.
Gute Sache.
Also,
also Ingo, sobald du per SSH wieder drauf kommst auf die Kiste,
kann ich probieren.
Also ich habe nachher auch noch was für den Ingo, tatsächlich. Vielleicht
läuft das da ja auch im Loop.
Der letzte Pick ist tatsächlich für den Ingo.
Für Dingo.
Genau, was habe ich noch? Ich habe hier zwei Ruby Gems für Rails. Einmal habe ich Better Errors, das ist ganz nett. Wenn irgendwo im Development Mode eine Exception fliegt, dann wird man da auf eine schöne Seite geworfen, wo man den kompletten Stack Trace im Browser angucken kann, sich durch den Stack klicken kann und man hat sogar eine Live Shell, in der man Code evaluieren kann im Kontext von der Exception, die gefallen ist. Das ist zum Debuggen und zum Entwickeln ist es ganz nett und das hat auch irgendwelche File-Händler-Magic, dass wenn man irgendwo auf eine Datei draufklickt, dann geht automatisch der Editor auf und man hat es richtig, also vorausgesetzt, man ist auf dem Rechner, auf den der Server läuft. Aber dann passiert das Richtige, was ganz cool ist.
Ich fände es geil, weil kannst du im Production dann aktivieren, dann können die User ihre Fehler selber fixen.
Genau, hier kriegst du interaktive Shell, mach einfach, dass das Richtige passiert.
Genau jetzt. Das. Und
Bestellung konnte nicht eingetragen werden, hier macht es einfach über die Rails-Konsole los.
Genau. Genau, und
ganz direkt in die
das nächste ist Rails Panel. Das ist eine Chrome-Extension, die noch auf der Serverseite einen Gem namens Meta-Request braucht. Was das Ganze macht, ist, man hat dann in seinen Developer-Tools auch noch eine Rails-Konsole mit drin, wo man dann irgendwie seine Datenbank-Logs und seine Rendering-Logs und seine ganzen Error-Ausgaben und sonst was im Browser beim Durchklicken mit anzeigen kann. Und das ist ganz nett.
Schön.
So, Felix.
Was? Ja. Hab ich noch was?
Ja.
Amazon okay, Free Stuff.
Ach so, ja. Es gibt genau, es gibt Amazon Apps ja. Free.
Super. Keine viele. Dabei, die einen interessiert, aber gut.
Nicht?
Nee.
Next. Also ich fand ja Quell Memento ganz gut, glaube ich. Hm. Okay. Und was gab's noch?
Weiß ich nicht. Guckt euch an, aber so spannende Sachen waren nicht dabei.
Ah, papulapap.
Rails Assets, das ist ein ganz lustiges Projekt. Ich habe vor kurzem, ich hatte irgendwelche JavaScript Bibliotheken, die ich irgendwie inkludieren wollte, und da ich die jetzt nicht von Hand irgendwie runterladen und irgendwie in mein Projekt und sonst was reinkopieren wollte, habe ich mal geguckt, was es da so gibt. Und es gibt ja Bauer, was irgendwie so ein Paketmanager ist, der ein Paketmanager ist, der ein Paketmanager braucht. Also dieses Bauer braucht irgendwie, wird über NPM installiert und NPM braucht wieder Node, und ich hatte keine Lust, diese ganzen Abhängigkeiten zu installieren, hab mal geguckt, was es da sonst noch so gibt, und bin auf railsassets.org gestoßen, und das ist ganz nett, das ist ein Proxy zwischen RubyGems und Bauer, dem Bauer Repository. Und zwar kann man da irgendwie das als Quelle für RubyGems angeben, und dann kann man irgendwelche Gem-Pakete requiren, wie zum Beispiel irgendwie Rails Assets Angular.js oder so. Und der baut dir dann aus dem Bauer Repository ein RubyGem und lässt sich das runterladen und cache das, und du kannst es halt auch versionieren und sonst was. Und im Endeffekt funktioniert es genauso, nur dass man halt diese ganzen Abhängigkeiten nicht installieren muss.
So praktisch.
Das ist ganz praktisch, ist ganz nett. Was habe ich denn sonst noch so? Ach so, für den Ingo, genau. How to debug anything. Das ist unter anderem auch der Trick mit S-Trace.
Gibt's da auch einen Punkt für SSH?
Bestimmt. nee, das ist halt ein Vortrag von James Golic auf der GoRuko 2014. Das ist eigentlich eine Ruby-Konferenz. Da geht's jetzt allerdings nicht um Ruby, sondern um irgendwelche Probleme, die der mal hatte, und er erklärt einfach so die Vorgehensweise, wie man mal irgendwie Dinge finden kann. Unter anderem mit S-Trace sich an Prozesse ranhängen und mal gucken, was passiert. Ingo, guck's dir an.
Stimmt.
Mach was da.
Gibt's auch eine Einleitung in GDB und in Assembler, oder?
Ich weiß nicht, GDB zeigt da, glaube ich, auch mal kurz. Ansonsten, ich weiß es gar nicht mehr. Ist schon eine Weile her, dass ich den gesehen habe. Also er hat auf jeden Fall ein paar Sachen gezeigt, mit denen man mal irgendwie cool Dinge debuggen kann, ohne dass man jetzt irgendwie so intimes Wissen...
Intime Details, jetzt,
über
Fleidig!
Intime Details über deinen SSH-E-Mail.
Genau.
Oh yeah.
Jetzt haben wir das Problem, der Ingo benutzt das virtuelle Kondom mit seinem SSH-Demon, und deswegen mag der nicht. Oder so.
Genau, der turnt ihn voll ab, Mann.
Ist okay.
Schön.
Wenigstens kann ich mir da keine Krankheit.
Ja, dafür darfst du halt irgendwie Jahre auf einen LS warten.
Ja.
Darfst du Jahre warten, bis er kommt. Nee, lassen wir das. Lass uns Schluss machen.
Ja. Ja, bleib. Lass uns Schluss machen. Es war eine schöne
Ingo,
Zeit.
Bist es nicht, ich bin's. Aber, ja.
Ja, genau. Lass uns
genau.
Freunde
genau,
bleiben.
Lass uns Freunde bleiben. Lass uns zwischendurch mal einen Kaffee trinken gehen. Wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Gut.
Genau. Also, ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf.
Was?
Am Gerät.
Computer.
Martin.
Alles.
Immer noch.
Genau.
Alle guten
genau.
Sachen.
Immer Martin.
Pfefferminz Day. Bis zum nächsten Mal.
Dörp, dörp.
Ciao.
Alright.
Ciao.
So, gute Nacht.
Gute Nacht.
Das ist schon ganz schön spät. Ja.